Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran, heute ohne den Marcel, der weder Urlaub hat noch krank ist, sondern am Feiertag zu Recht nicht arbeitet, was für uns Selbstständige aber in diesem Fall nicht gilt, denn die liebe Yvonne und ich sitzen oder saßen hier und haben euch eine kleine schöne neue Podcast-Episode aufgenommen, die sich mit unserem zweiten Teil unserer Asienreise bezüglich Microfiber Madness und Co. befasst. Und heute geht's nach Japan für euch oder mit euch, mit uns, wie auch immer. Und wir werden über unser Madness-Event sprechen, was wir vor Ort hatten und natürlich alles, was wir drumherum noch so erlebt haben in diesem sehr komprimierten Japan-Aufenthalt. Und da haben wir gedacht, das könnte euch sowohl als auch interessieren, sowohl aus autopflegetechnischer Sicht als auch aus reisetechnischer Sicht. Und dementsprechend gibt es natürlich beide Facetten heute in diesem Podcast. Und wir haben, wie ihr unschwer erkennen könnt, lange, lange drüber gequatscht und hoffen, es ist beste Unterhaltung für euch. Gegebenenfalls kommt dieser Podcast genau vorm Detailers Barbecue und ihr könnt auf dem Weg dorthin das schon hören. Ich muss mir das noch gut überlegen, ob wir das machen, weil ist ja immer gefährlich. Wenn man Dinge ändert aus einer Routine heraus, dann kann ganz schnell alles ganz verrückt werden und ihr seid alle verwirrt da draußen. Das können und wollen wir nicht verantworten. Mal sehen. Also wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt und zum Detailers Barbecue fahrt, dann wisst ihr, ich habe mich umentschieden. Wenn ihr es danach erst hört, dann bleibt alles beim Alten. Wir werden sehen. Wie auch immer, nach dem Intro geht die Reise buchstäblich los und ich und die Yvonne natürlich auch. Klar, Esel nennt schon mal zuerst, wisst ihr. Wünschen euch viel Spaß dabei. Und da geht es wieder los. Wir sind wieder am Start mit unserer neuen Detailing Bubble Podcast Episode. Heute ist das Wir aber nicht das Wir Marcel und Tommy, sondern das Wir ist
Yvonne und Tommy.
Sehr richtig. Hallo Yvonne.
Hallo.
Na, Sie?
Tag.
Heute bist du beste Laune, konntest ein bisschen
ausschlafen. Ich habe schon gegessen.
Also, du hast gegessen, du hast halbwegs ausgeschlafen. Stimmt. Und es ist heute, jetzt gerade ist es wieder gutes Wetter, aber das Wetter ist eigentlich so durchwachsen schlecht, dass man sich nicht dafür ärgern muss, hier in unserem provisorischen Podcast-Studio zu sitzen und
genau, wir haben nämlich Feiertag, es ist Donnerstag, Frau Leichnam bei uns in Hessen, Feiertag.
Korrekt.
Dementsprechend habe ich ausgeschlafen, habe schon schön gefrühstückt und jetzt machen wir Podcast.
Sehr, sehr richtig.
Was man so macht an einem Feiertag.
Genau, richtig, ja. Never 9 to 5 habe ich gerade im Hashtag benutzt. So ist das halt nun mal als Selbstständige. Und dementsprechend, da wir freitags keine Chance gehabt hätten, diese Woche eine Aufnahme zu machen, weil durch Brückentag weiß ich, was im Laden wieder los sein wird. Plus wir haben noch eine Aufbereitung auszuliefern und wir haben Vorbereitung fürs Detailers Barbecue am Samstag.
Somit, was man hat, hat man.
Ich habe mir auch gerade überlegt, ob wir den Podcast vielleicht am Samstag schon senden, um den Leuten die Anreise zum Detailers Barbecue ein bisschen netter zu machen.
Können wir auch. Oder Sonntag ganz früh, je nachdem. Weil es geht ja erst um 3 los. Die meisten werden ja wahrscheinlich nicht.
Aber Sonntag bringt ja nichts. Sonntag ist ja das Barbecue. Ich habe die gleiche Verwirrung auch schon im Podcast gehabt, wo ich dachte, ja, ist ja Sonntag. So, nee, samstags. Der 1.6. ist ein Samstag.
Tja.
Können wir uns noch überlegen. Also wenn ihr es jetzt hört auf dem Weg zum Detailers Barbecue, falls
dann freuen
ihr
da wir uns, euch gleich zu sehen.
Genau, freuen wir uns, euch gleich zu sehen. Ansonsten hört das im Nachgang. Das werde ich noch entscheiden. Soll die Leute nicht verwirren. Also Routinen sollten wir nicht ändern. Bloß nichts anderes machen.
Stimmt eigentlich. Weil vielleicht freuen die sich alle schon drauf nach dem Detailers Barbecue mit vollem Bauch.
Wenn sie dann bei Nacht mit vollem Bauch am nächsten Tag dann heimzufahren und sagen, oh,
oder
schon wieder
auf
das
der
Gelaber.
Couch zu liegen und das Gelaber sich anzuhören.
Genau, denke ich so, oh, den habe ich doch gestern erst gehört, den Typ. Na gut. Wie dem auch sei, wir sind natürlich ein Werbepodcast, was ich mit einer, in dem Fall Coke Zero Vanille einläuten werde, die ich jetzt hier mal live und in Farbe einmal knacken mit diesem super Premium-Umweltverschluss. Oh, es zischt. Autopflege24.net gibt es wie immer keine Coca-Cola, keine Pepsi, kein gar nichts zu kaufen, außer hochwertige Autopflegemittel, die wir heute wahrscheinlich nicht so oft erwähnen werden, weil?
Ja doch, wir werden eine Sorte davon werden wir häufiger erwähnen.
Ach stimmt,
weil
eine Marke.
Wir fliegen nach Japan.
Genau, wir fliegen. Wir sind geflogen in der Zeitkapsel und da wir da natürlich vielleicht dann doch eine Marke mindestens häufiger nennen werden und diese auch natürlich verkaufen, sind wir ein Werbepodcast, dann ist unsere Schuldigkeit getan. Ihr armen Menschen da draußen, nicht, dass ihr denkt, wir beeinflussen euch hier mit unterschwelliger Werbung.
Ne? Nee, wir machen das ganz offen.
Wir machen das ganz offen, ja. Wir wollen euer Bestes, euer Geld. So, genau. Also dementsprechend hoffe ich, dass das, je nachdem, wann ihr es hört, Detailers Barbecue Hinweg erfolgreich verlaufen ist oder ihr eine schöne Anreise habt.
Oder sein schöner Tag war.
Oder sein schöner Tag war, je nachdem, wann ihr diesen schönen Podcast hört. Und wenn ihr nicht dabei gewesen seid, dann wisst ihr, ihr habt was verpasst, denn wir sind seit dieser Woche ausgebucht. Es sind quasi, ich glaube, eine Karte haben wir nachher weggelassen, weil wir gesagt haben, komm, das wird dann doch zu eng. Diese 50 Karten waren schon echt V-Max. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, haben wir 49 Deckel drauf und gutes. Aber nichtsdestotrotz total zufrieden. Das ist jetzt die höchste Auslastung, die wir bisher hatten. Also das letzte Mal waren es, glaube ich, 2 Karten noch, die übrig waren. Wobei das auch teilweise wegen Stornos halt war.
Und jetzt, ja, mal gucken. Meistens passiert an dem Tag doch irgendwelche unvorhergesehenen Dinge.
Und hoffentlich, so. Liebe Grüße nach München, hoffentlich keine Autounfälle auf der Autobahn. Das wäre sehr zu wünschen.
Das war übel.
Das war echt nicht schön. Aber wie dem auch sei, das wird schon alles funktionieren. Und wir sind gespannt, wie das Event gelaufen ist. Das ist jetzt wieder fiese Zeitkapsel. Gell?
Genau. Heute geht es aber auf jeden Fall um den zweiten Teil unserer Asien-Rundreise.
Rundreise haben wir gemacht?
Ja, schon eigentlich.
Quasi, ja. Aber eher geschäftlich, ja, möchte man sagen.
Genau, aber ja. Es geht um Japan.
Korrekt.
Korea haben wir schon gemacht.
Also genau.
Korea habt ihr schon gehört. Wenn nicht, dann so Podcast von vor 3-4 Wochen.
Genau, müsste sein, ja.
Hört noch mal rein.
Genau, wer das nicht weiß, ganz kurzes Resümee nur dazu. Wir waren in Korea auf einer Messe eingeladen.
Recht spontan.
Recht spontan, ja, genau. Darüber, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich im Podcast gesprochen. Aber wir waren dort eingeladen. Und da wir eben auch von Microfiber Madness, eine unserer großen Marken, die wir weltweit verkaufen, auch einen Händler und Vertrieb in Japan haben seit 2 Jahren jetzt, würde ich sagen, oder?
Ja, also
knapp 2 Jahre.
Ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber ja.
Sagen wir mal, seit etwa 2 Jahren. Und wenn man, also entweder wie ich, in Geografie irgendwo anders war, außer in der Schule, und dann erstmal eine Karte gucken muss, wo Japan die Distanz oder welche Distanz Japan zu Korea hat. Nein, das wusste ich schon, dass es nah dran ist, aber so nah wusste ich dann auch nicht. Also sprich, es ist wie lang? Eine Flugstunde?
Nee, 2.
Ja gut, je nachdem, wo du hinfliegst.
Ja, cool. Also,
Japan ist ja auch nicht so groß.
Wir sind einmal 2¼ und einmal 2¾ geflogen.
Okay, also doch ein bisschen mehr. Also über 2 Stunden Flugzeit, aber ist ja auch ein Klacks. Ne?
Ja.
Das ist ja wie ein innerdeutscher Flug im Prinzip. Und da war uns natürlich klar, Japan ist nah dran. Und da haben wir im Vorfeld dann Kontakt aufgenommen mit unserem Vertrieb und haben gesagt, hier Leute, wir sind in Korea. Wäre eigentlich eine Schande, wenn wir nicht sagen, wir würden euch im Nachgang nicht noch besuchen. Aufgrund der kurzen Distanz und das halt, wie bekannt ist, ungefähr 13 bis 14 Flugstunden nach Japan oder auch zurück natürlich sind nach Deutschland, das rutscht man nicht so schnell nochmal rüber.
Nee, somit nimmt man dort mit, was geht.
Genau.
Wenn man schon mal da ist.
So ist es. Und das haben wir auch dann gemacht und das war dann auch von der japanischen Seite ziemlich spontan, würde ich fast sagen. Das war nicht so ganz klar. Die haben uns dann gesagt, ja, wir haben ein Event geplant oder wir können ein Event planen. Das war mir nicht so ganz.
Also ich glaube, sie hatten ein Event geplant, aber ich glaube, als sie dann gehört haben, dass wir kommen, ist dieses Event ein reines Microfiber Madness Event geworden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das vorab auch so geplant war, dass
das
es wirklich
sein, ja,
so krass auf uns bezogen war. Auf jeden Fall haben sie da ganz schön was auf die Beine gestellt.
Allerdings, um dem schon mal vorzugreifen, aber da könntest du recht haben, weil unser Madness-Vertrieb drüben hat noch ein paar andere Marken im Vertrieb in Japan und da machen die Detail Factory, diese bekannten Bürstenpinsel, diese Premium-Geschichten machen sie und sie machen die Easy Brush, die Daytona Speedmaster und so weiter, die ihr auch kennt, da machen die auch den Vertrieb in Japan dafür und dementsprechend hätte es auch sein können, dass das so ein Kombi-Event ist, aber es sollte dann ein Madness-Event werden. Und was dann ganz cool war, ne, ich bin ja dann auch immer on fire bei so Themen, ne, wo ich dann sage, okay, was können wir machen, wie können wir es geiler machen, wo können wir was tun? Wir sind halt wirklich sehr, sehr händlerorientiert, ja, muss man wirklich sagen. Also wie habe ich zu denen gesagt, ich mache jeden Scheiß mit, außer ich muss Karaoke singen.
Das war im Nachgang war das ein bisschen blöd wahrscheinlich, weil die ja voll auf Karaoke stehen.
Genau, habe ich natürlich direkt schon mal das Schlimmste ausgeschlossen. Aber ich sage, ich mache alles außer singen und tanzen. Also mehr alles andere ist kein Problem.
Das haben sie dich auch wirklich beim Wort genommen, weil du musstest einiges machen.
Ich musste einiges machen, ja, um dem auch schon mal vorzugreifen. Aber es war halt so, dass der im Vorfeld halt schon viel Planung war. Ja, auch ein YouTuber drüben eingebunden ist, der sehr absoluter Madness-Fan ist und einen sehr, sehr gut laufenden YouTube-Kanal hat für Autopflege in Japan und eigentlich extrem anerkannt ist da drüben. Und der wurde dann auch mit eingebunden und dann, naja, und da kam man halt von klein zum groß im Prinzip, ne, dass man ursprünglich sagte, ja, wir besuchen euch bis hin zu, ja, da ist ein Event, bis hin zu,
jo. Dann kam der Zeitplan und so weiter.
Genau, das war dann mit Interview und tralala. Also da wird es dann schon ziemlich umfangreich, dazu aber gleich mehr. Aber das war dann natürlich so, dass wir gesagt haben, okay, das wird richtig cool, weil dann lohnt sich der Trip halt doppelt und dreifach.
Genau, einfach, ne? Deswegen haben wir, wie viele Tage waren wir? Wir waren von Freitag bis Montag waren wir noch in Japan sozusagen. Mhm. Also ein langes Wochenende. Mhm. Genau. Wie weit sind wir denn beim letzten Podcast gekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Wir sind völlig unvorbereitet.
Wir sind komplett gut. Wir haben keine einzige Aufzeichnung hier liegen. Gut, dafür habe ich die Wonja dabei. Die ist ja quasi im Kopf schon eine Auszeichnung. Aber wir wissen jetzt nicht mehr so genau, wo wir aufgehört haben. Ich meine, wir haben gesagt, komm, das war jetzt dann Korea und dann ging es zum Flughafen, dann nach Japan. Da sind wir am letzten Tag dann quasi von unserem Domizil, was wir da hatten, haben wir schon erzählt.
Wir waren ja in Busan.
Genau, in so einem Airbnb-Ding. Genau. Und sind von dort dann nach zum Flughafen in Busan.
Hatten wir vom Kofferpacken erzählt? Hatten wir von meinem...
Wenn nicht, dann ist es egal, erzählen wir es nochmal. Also man muss ja zwei Sachen erzählen. Also einmal, das hatten wir das letzte Mal gesagt, dieses Airbnb, was wir hatten, es war zwar vielleicht auch aus dem Grund spottbillig, also für meine Begriffe war das spottbillig, allein für die Location, weil wir hatten ja eins in einem ziemlich hohen Gebäude, relativ weit oben, direkt am Strand, an der Strandpromenade, mit Blick auf eine tolle Brücke, Meer, Wasser, tralala, Balkon und so weiter, aber die Wohnung war halt
klein.
Ein Hasenstall, würde ich sagen.
Wir hatten doch dezente Probleme, unsere Koffer dahin zu legen. Also einen Koffer habe ich dann tatsächlich vor die Tür gelegt.
Wie viele hatten wir dabei?
Zwei. Wir hatten zwei große Koffer dabei und zwei, also zu dem Zeitpunkt noch ein Handgepäck-Trolli, wurde dann noch mehr.
Ach stimmt,
da war ja was. Also ich musste einen Koffer vor die Eingangstür legen, wo wir dann quasi, wenn wir aus der Tür raus sind, durch den Koffer gelaufen sind, weil halt einfach kein Platz war.
Ja, das war echt klein. Also wer da drin, also Hut ab, ne, wer darin leben kann.
Vor allem die Dusche war so phänomenal. Ich bin in die Dusche und normalerweise geht ja, also zumindest bei uns zu Hause, eine Duschtür nach außen auf.
Du kennst
also ich
meine,
ja. Man kann ja schon mal froh sein, dass es eine Duschtür war und kein Duschvorhang. Aber die Duschtür ging in die Dusche auf.
Ja, genau.
Das ist ja beim Reingehen nicht so das Problem. Wenn du dann allerdings diese Dusche zumachen willst und es ist eine quadratische Dusche und an der Seite ist auch noch hier die ganze Duscharmatur und Ablage für Shampoo und so, wo eigentlich kein Platz ist, um dich selbst in die Ecke zu drücken.
Genau, und man muss dazu sagen, weil du sagst quadratische Dusche, sagt dir vielleicht jemand, ja und, wenn die 10 Quadratmeter groß ist? Die war
so breit, wie die Duschtür war.
Genau, also die war vielleicht ein Quadratmeter, keine Ahnung, oder anderthalb.
Nee, weniger, ja. Also ich glaube, einen Meter breit war die nicht. Also man musste sich in die Ecke drücken, dass irgendwie, also der Bauch durfte nicht zu dick sein, sonst hätte
also
man die Tür nicht
mehr zugekriegt. Wer da deutlich kräftiger noch ist als ich, ohnehin, der hat da drin echt Probleme, der würde die Dusche nicht zukriegen.
Nee.
Also ich meine, das ist jetzt auch wie Klischee-Denken, aber so viel kräftige Koreaner haben wir nicht gesehen.
Ich meine, ganz ehrlich, die Dusche war dann, also das gesamte Bad war danach eh so nass, dass es auch wurscht gewesen wäre, ob du die Tür zugemacht hättest
oder nicht. Ja, das ist einfach aus der Dusche rausgelaufen und du standst da quasi wie in der Wanne im Bad und denkst so, what, was macht der hier? Aber gut, das nur am Rande dazu, aber nur mal das zur Verdeutlichung, wie eng das da war. Also das war echt cool, das war auch schön modern alles, ne? Also auch Dusche und so Geschichten waren nicht irgendwie, wo du sagst, Gott, wir hatten das gebaut, aber es ist halt einfach, die haben keinen Platz, ne? Und Platz kostet Geld und dementsprechend, ja, war es halt ein bisschen eng.
Ja, aber war cool.
Ja, also, und für die Koffer war es halt, um das wieder zu
machen. Genau, für die Koffer war es echt schwierig. Problematisch war, dass wir ja relativ viel Gepäck dabei hatten. Also wir hatten für uns jetzt gar nicht so viel, wobei man ja trotzdem Kleidung für Messe und hierfür, also wir hatten sehr, sehr viele unterschiedliche Firmenklamotten dabei und natürlich auch ein paar Schuhe, weil wenn du irgendwo nochmal durch den Regen läufst, willst du nicht die Schuhe auf der Messe anziehen. Also es waren schon ein paar
Oder
Sachen
so bescheuert
dabei.
Bist wie ich, ne? Der Schuhe nach.
Für Japan müssten noch natürlich spezielle Schuhe dabei sein.
Genau. Ein Glück, wer Schuhe sammelt, ne? Weil die Kawasaki Ninja-Schuhe von Adidas, ich bin ja hinlänglich bekannt, Adidas-Sammler und habe viele ZX, ZX 8000 und so weiter Schuhe. Und da gibt es halt auch eine Sonderedition, die wie die Kawasaki Ninja aussieht. Eigentlich schon ein bisschen drüber, muss man sagen, weil das Ding ist halt schon echt.
Die Japaner fanden es cool.
Zum Glück. Ich habe mich echt zwischenzeitlich noch umentscheiden wollen, dachte so, ach nee, komm, ich lasse daheim, weil die sehen halt aus wie das Motorrad.
Fragt mich, wie oft ich den Koffer hin und her gepackt habe vor dem Abflug, nämlich indem ich Schuhe raus und reingepackt habe.
Ja, dann hast du die dabei, sagst du, die ziehst du aufs Event an. Und dann sagst du, scheiße, was ist denn, wenn es auf dem Event regnet? Dann ziehst du die aber auch nicht an. Dann willst du die anderen mitnehmen, sagst du, oh nee, die sind neu, die sind auch ziemlich viel wert. Nee, die nimmst du auch nicht. Und dann, ach, nimm mir nochmal ein drittes Paar mit. Wir hatten Schuhe dabei.
Genau, wir hatten Schuhe dabei und wir hatten sehr, sehr viele Geschenke dabei. Also wir haben natürlich jedem Geschäftspartner dort, weil das macht man generell so, aber in Asien macht man es noch mehr. Dementsprechend hatten wir Apfelwein, Bembel, Gläser deutsche Süßigkeiten und. Also wir hatten relativ viele Geschenke dabei. Haben uns aber gedacht, naja, die werden wir ja los. Also eigentlich wird der Koffer ja dann leerer. Naja, natürlich haben die uns auch was geschenkt. Also Fakt ist, der Koffer war sehr voll. Dann haben wir von der Messe auch relativ viele Musterprodukte mitgenommen. Das hatte zur Folge, dass auf dem Flug nach Tokio wir 23 Kilo mitnehmen durften. Ja, nicht.
Also man muss dazu sagen, wir haben ja schon das letzte Mal erwähnt, dass wir ja die Businessflüge hatten und da ist ja man zum Glück, und das ist ja das Schöne daran, dass man doppelt Gepäck mitnehmen darf für lau, ne, und genau, auch ein erhöhtes Gewicht.
Genau, also rein theoretisch hätten wir ja 4 Gepäckstücke mitnehmen können, haben wir nicht gemacht, weil wir wussten, dass wir dort mit U-Bahn und so weiter unterwegs sind. Dementsprechend hatte jeder von uns nur einen Koffer dabei, weil wir das ja auch irgendwie handeln müssen.
Aber aufs Gewicht war es halt wurscht.
Genau, Gewicht war wurscht. Die Koffer hatten auch im Hinflug etwa 30 Kilo je Koffer. So, aber der Weiterflug nach Tokio hatte halt nur 23 Kilo pro Koffer.
Es war ein Eco-Flug, genau. Und der Business war so teuer, weil ich gesagt, für 2 Stunden, ey, ganz ehrlich, da ist mir auch scheißegal. Also das ist
genau. Wir hatten eine Kofferwaage dabei, so eine, wo du halt den Koffer dranhängst und hochhebst. Ja. Ja. Nachteil des Ganzen ist, du musst ja den Koffer erstmal fertig gepackt haben, bevor du ihn wiegen kannst. So. Ich habe ungelogen in Busan 4-mal die Koffer neu gepackt. Nämlich, man hat ihn hochgehoben, er hatte 27 Kilo. Okay, der andere hatte auch 27 Kilo, ist ja scheiße. Also hätten wir ja für beide Koffer Übergepäck bezahlt. Ja. Somit war mein Ziel, einen Koffer mit Übergepäck und einen mit den 23 Kilo zu machen. Dann haben wir nachgeschaut, Übergepäck kostet, ich glaube, es war relativ günstig, 35 Euro hat es gekostet. Dann haben wir gedacht, ach komm, ey, wir haben nur ein Handgepäckstück. Wir kaufen uns einfach noch ein Handgepäck-Trolley.
Wir hätten eh einen gebraucht, ja.
Genau, und dann können wir uns das sparen, dann packe ich da einfach noch ein paar Kilos rein. Gesagt, getan, wir Handgepäck-Trolley für 35 Euro gekauft, weil hat man wenigstens noch
im
was von seinen
Winkel
35
des Kaufhauses
Euro
in so einem Ramschladen. Jetzt könnt ihr, ich höre jetzt schon die Leute draußen, ja klar, Business Class fliegen und dann wegen 35 Euro Übergepäck rumeiern. Ihr seid vielleicht Typen. Aber also grundsätzlich könnte ich diese Aussage auch verstehen. Ne? Und die war zwischenzeitlich auch so, wo wir gesagt haben, ey, sag mal, sind wir eigentlich blöd? Ja, scheiß doch drauf. Aber ich, oder wir beide sind jetzt nicht so, wir geben gerne für gute Leistung Geld aus. Ne? Auch jetzt hier, ne? Darum gehen wir auch zu Miethäfen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so
aber nichts, was nicht sein muss.
Also aber nichts, wo du sagst, genau. Eigentlich muss das nicht sein. Und natürlich jetzt der Aufwand wurde dann größer als gedacht mit diesem Koffer umpacken.
Vor allem,
das haben wir leichter und schneller uns vorgestellt.
Genau, vor allem, weil ich ja dann es ewig schaffen wollte, dass ein Koffer 32 Kilo hat und ein Koffer 23 Kilo, was aber gar nicht so einfach ist, wenn du nicht die Waage nebendran hast. Ich habe mir dann so eine Tüte genommen, habe dann die Sachen aus dem Einkoffer in die Tüte, habe dann immer die Tüte hochgehoben.
Das darf ich dir keiner erzählen, das ist schon fast
gemerkt, okay, da sind jetzt 4 Kilo drin, somit kann ich die 4 Kilo von dem Einkoffer in den anderen Koffer packen. Ja, es war spannend, aber es hat geklappt.
Es hat geklappt und am Ende hat man auch weniger Gepäckstücke und natürlich nicht umsonst Geld ausgegeben. Wie gesagt, das ist einfach so genau das Ding, wo ich halt am Ende sage, weißt du, wenn es anders geht, warum soll ich 70 Euro in die Luft schießen? Das ist halt einfach für die Katz. So, ne, die kann da besser investieren oder gehe halt ein leckeres Wagyu-Steak essen. Das ist mir dann, das ist wesentlich ertragreicher, als einmal der Airline Kohle in Rachen zu schmeißen für blödes Übergepäck. Und das hat echt gut geklappt, war auch echt lustig wegen diesem Trolley, den wir da gefunden haben, weil wir sind erstens Kaufhaus, wir waren am letzten Tag noch ein bisschen shoppen gewesen in Busan. Also erst einmal Sightseeing gemacht, haben ihnen gesagt, komm, gehen wir noch ein bisschen an die Einkaufsstraße. Ja, da gab es dann Luxuskaufhäuser 1000 und so ein Trolley, den es natürlich da auch nur von guten Marken gab, würde ich primär auch eigentlich kaufen, wenn ich mir dauerhaft einen kaufen will, so ein Samsonite oder sowas. Aber die haben so viel gekostet wie bei uns ein ganzer Koffer. Die haben irgendwie teilweise 400 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, sag mal, seid ihr Jeck? Was ist mit euch los?
650 Euro wären wir in dem Fall für so ein, was
ich. Da bin ich da wieder zu viel Typ, der sich informiert. Weißt du, ich weiß, ich kenne, liebe Grüße an den Christoph, ne, der einfach Koffer oder Trolley kauft, wenn er ihn verschenkt und blind irgendwo einfach zuschlägt bei einem guten Ding. Aber ich will auch wissen hier, wie ist der, was passt da rein, wie ist der belastbar? Das sind so Sachen für jemand, der nachher dann auch in der Reise was als gutes Gepäck braucht, mache ich mir da halt einen Kopf drüber. Und dann einfach in so einen Laden reingehen, in Koreanischen, die dich eh nicht verstehen, und zu sagen, oh ja, den nehme ich, okay, das war uns dann irgendwie auch zu blöd.
Nee, aber bei dem, der genauso viel gekostet hat, wie das Übergepäck gekostet hätte, war das in Ordnung.
Ja,
und der so
okay.
Als zweiter Handgepäckkoffer ist der super, der rollt perfekt.
Genau, also, wir haben, wie gesagt, eher einen gebraucht, von daher zu fliegen mit einer Klappe, weil wir haben nur einen und ab und zu ist schon mal nicht so schlecht, einen zweiten zu haben. Und dementsprechend sind wir jetzt eigentlich gut aufgestellt. Also das war eine kleine Odyssee, um ein bisschen Geld zu sparen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ne, ich finde es immer, vielleicht ticken da viele Leute anders. Ich kenne das auch von vielen Leuten, gerade die Amis, ne, denen wäre das scheißegal, wenn die sagen, ich habe Übergepäck, Bumm, Feierabend. Aber ich finde, das ist auch so eine Gebühr bei einer Airline, die halt einfach zum Abmelken von den Leuten da ist.
Nee, wobei, also diese 35 Euro, die finde ich jetzt noch, halbwegs.
Ja, da ist noch halbwegs, das haben wir da noch gar nicht gewusst, bei der Lufthansa ist es mehr.
Ja, das stimmt. Mehr. Also auch hier gerade so diese ganzen Billig-Airlines, wenn die jetzt hier mit der Ryanair oder sowas, das hat es wahrscheinlich 100 Euro.
Ja, das ist schon krass und das war uns ja erst nicht so ganz klar, ne? Und darum haben wir dann gesagt, ne, better safe than sorry. Und da gab es eine kleine Kofferpackung, die ich sehe in dieser wunderschönen Riesenwohnung. Irgendwann hat es dann auch geklappt. Ja, ich meine, es hört jetzt auch hochtrabend an, das ist also.
Ja, du hast ja auch nur auf dem Bett gesessen.
Ich habe koordiniert. Ich habe gesagt, hier, da, los, rein, hier. Nee, aber so ganz so dramatisch war es dann am Ende auch nicht. Aber es war schon, es war halt aufgrund des Platzproblems einfach.
Ja,
einfach
und es war halt auch 11 Uhr abends oder so.
Ja, war halt ja. Vorm Abflugtag quasi. Also, ja. Naja,
aber jetzt fliegen wir nach Japan.
Jetzt fliegen wir nach Japan. Taxi ist wieder
ganz
gekommen
morgens.
Unser Uber uns vor der Tür abgeholt. Ich habe dann mittlerweile sämtliche Gewissensbisse abgelegt gehabt, dass die armen Jungs die schweren Koffer einfach auf den Beifahrersitz knallen und dabei sich die gesamte Armatur verkratzen. Am Anfang denkst du so, oh Gott, was hast du getan? Das haben wir das letzte Mal schon erzählt, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hier, weißt du was, egal.
Soll er doch.
Ne? Und es war dann halt auch so. Also der hat's, aber der war sehr, sehr wohlwollend, glaube ich, ne? Der letzte Fahrer. Der hat das relativ anstandslos.
Ja, der war auch relativ wortkarg und auch, glaube ich, nicht so ganz so gut drauf. War uns dann auch egal.
War uns dann auch egal. Er hat uns auf jeden Fall für einen schmalen Kurs, was uns auch erstaunt hat, Juba ist so günstig in Korea. Es ist erschreckend günstig. Ne?
Ja, aber das war ja zum Flughafen. Das ja. Beim anderen haben wir ja ewig nur 1,20 € bezahlt für die Fahrt zum Bahnhof. Ich glaube, da ist eh was schiefgegangen.
Aber ja, 1,20 € war auch eine gute Taxifahrt für die, durch die halbe Stadt. Aber das hat auch, glaube ich,
ja,
keine
13 Euro oder so.
13 Euro für wie viel? Das waren bestimmt 40 Kilometer oder so, oder?
Ja, ja, also, ja mindestens. Ja. Also ich glaube, wir waren eine Dreiviertelstunde unterwegs.
Mach mal hier ein Flughafen-Taxi in Deutschland. Mhm. Hier von Itchen aus zum Frankfurter Flughafen.
Ja, ja, und die Alternative wäre halt, ich glaube, erst knapp einen Kilometer zu Fuß bis zur nächsten Bushaltestelle und dann mit Bus und
dann, auch,
und dann mit hier
umsteigen.
Mit Koffer und nee, also nicht für 13 Euro Taxi.
Gesagt, nee, ganz bestimmt nicht, das machen wir nicht. Das sind auch Sachen, da gebe ich dann das Geld an. Also ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es so günstig wird, aber da ist mir dann auch jeglicher andere Aufwand viel zu viel. Also durch die halbe Stadt laufen mit vollem Gepäck, ey, da denkst du, da zahlst du wieder 20 Euro extra. Also,
ja, vor allem nachts um 5. Also,
ja, stimmt, das ging ja ganz früh morgens los, richtig, früh. Kam ja auch noch dazu, ja genau. Naja, und dann sind wir zum Busan Airport gekommen. Gab es da irgendwas
mit
noch
der
Besonderes?
Korean Air.
Genau, das war Korean Air. Gab es da was Besonderes?
Nee, ich glaube nicht. Gekommen?
Relativ klein, ne? Das ist schon erstaunlich, wie klein dieser Flughafen
ist. Ja, das waren irgendwie 14 Gates, glaube ich. Mehr gab es auch nicht. Ja. Also,
ich meine, der ist trotzdem groß, wenn man sich schon in der Gesamtbetrachtung sieht, wenn man drauf zufährt und sowas. Aber am Ende des Tages, wenn du es mit Frankfurt Airport vergleichst oder jetzt halt Tokio oder Seoul,
ja,
ist das schon stimmt. Eher so ein Provinzflughafen. Ja.
Aber auch ganz nett.
War auch ganz nett, ja. Auf jeden Fall. Und ja, es war dann schon eng.
Ja, waren ja nur 2 Stunden. Das Essen war gut. Wir haben tatsächlich was zu essen gekriegt. Also
ja,
ich hatte es echt
faszinierend. In Deutschland gibt es das nicht mehr.
Nee,
das kannst du
nicht.
Knicken. Also irgendwas habe ich gestern gelesen, dass die Lufthansa auf Kurzstreckenflügen wieder erwägt, dir was zu trinken zu geben. Das
ja, toll, kriegst
das
du
ist aber,
Wasser.
Das ist aber nett. Wie großzügig. Ja.
Wobei, das war ja aber auch kein Inlandsflug.
Nee,
also
klar.
Der war zwar nur 2,5 Stunden, aber das galt halt als International Flight,
ja.
Weil wir sind ja von Korea nach Japan geflogen.
Ja, ja, logisch.
Somit, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn du jetzt europäisch fliegst.
Das weiß ich auch nicht so genau.
Aber
von der reinen Flugdauer her fliegst du in Deutschland locker.
Ja.
Auch mal 2 Stunden.
Ja, stimmt. Und die hatten schon Stress innerhalb von 2 Stunden, uns was zu essen zu kriegen.
Ja, das war echt krass. Also, ja, aber in Summe war es gut. War natürlich, wie gesagt, ziemlich beengt, weil es, glaube ich, dort auch eher auf das koreanische Körpermaß angepasst ist.
Aber wir hatten jemand Nettes nebendran sitzen, das war ganz gut. Das ist ja immer ganz nett, wenn man
genau,
eine Dreierreihe noch
der
jemand hat.
Der ist ein älterer Ami, der irgendwie auch geschäftlich unterwegs war. Der war super freundlich. Die wurden direkt hier in Trolley hochgehoben und sowas. Ne? Also es war sehr, sehr zuvorkommender Herr auf jeden Fall und der war auch komplett entspannt.
Das ist ja auch nicht normal. Ich erinnere mich noch an einen Flug, den wir hatten. Ich glaube, das ging zu Sima, wo nebendran so eine indische Frau saß, die uns dann irgendwas
erzählt, die dann das Essen ausgepackt hat aus der Alufolie, irgendwas Klebriges hält
und uns hingehalten hat.
So,
oh, danke.
Und denkst so, oh, nein.
Niemals.
Wieso hast du so mitnehmen dürfen? Was ist mit dir los? Ja, wahrscheinlich waren es irgendwelche Hühnerbeine oder sowas, die seit 3 Wochen irgendwo draußen hingen. Haben wir auch gesehen. Naja, es war übrigens Fisch, was
ja,
Ding, haben uns Leute gesagt.
Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, aber schon aufgeklärt.
Haben wir schon, ja, glaube ich auch, ja. Naja, auf jeden Fall ab nach Tokio.
Ab nach Tokio.
Und das war dann natürlich für uns schon, muss man sagen, eigentlich fast nochmal der aufregendere Teil, weil Tokio ist halt nochmal krasser.
Ja, und man muss dazu sagen, dadurch, dass diese ganze Reise relativ spontan war, haben wir halt in Deutschland mit den Vorbereitungen für diese Reise vorne angefangen. Mhm. Also das heißt, wir haben uns erst mit Seoul beschäftigt, mit der Messe, dann mit Busan. Und irgendwie hat die Zeit für Tokio nicht mehr gereicht.
Genau.
Also wir haben uns eigentlich auf Tokio nicht richtig vorbereitet. Ich wusste einen Tag vorher noch nicht, wie kommen wir vom Flughafen zum Hotel so richtig. Also ich wusste zwar, es gibt einen Airport-Zug und es gibt dann Bahn und ich hatte eine App runtergeladen, die mir dann sagt, wie ich fahren muss. Aber so ganz hundertprozentig klar war das noch nicht.
Ja.
Also genau, also ich habe in Busan am Airport habe ich das Zugticket gekauft. für Tokio vom Flughafen in die Stadt.
Ah, ja, stimmt.
Das haben wir am Flughafen gekauft.
Ihr kennt ja unsere Spontanität da manchmal, auch was unsere Urlaube betrifft, sind wir da auch mehr spontan, das war dann auch. Aber was mich halt viel mehr geängstigt hat, ist das falsche Wort, also Angst war es nicht, aber zu sehr großen Respekt oder Sorge, weiß ich nicht, egal, sucht euch was aus, war aufgrund der Größe der Stadt. Weil ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, das ist tatsächlich so, dass die größte Stadt der Welt im Ranking der Einwohner ist Tokio.
Ja.
Das sind 37,2 Millionen Menschen leben.
Aber im Umkreis von Tokio. Also nicht nur die Hauptstadt, sondern das ist das Ballungszentrum Tokio sozusagen.
Ja, im Jahr 2023 war das Ballungszentrum Tokio 37,2 Millionen Einwohner, die größte Megastadt der Welt. So, und das ist natürlich schon, puh, krass.
Wir kleinen Kinder vom Dorf.
Ja, erstmal, das ist natürlich, Seoul war auch richtig groß. Ja. Also auch da, ich weiß nicht, wie viele da wohnen, das ist auch eine Megacity auf jeden Fall, auch nicht vergleichbar mit Frankfurt oder so.
Nee, also sind auch, ich glaube, Seoul Stadt sind 10 Millionen und in Tokio waren das dann irgendwie, also ich glaube, es ist halb so groß irgendwie, aber es geht schon fast in die gleiche Richtung eigentlich. Wenn du das Ballungszentrum dazu nimmst, geht es wahrscheinlich auch so.
Ja, aber Fakt ist, Tokio ist die größte Megacity der Welt und da denkst du erstmal so, oh shit, und du kommst da mit deinen 3, 4 Gepäckstücken, musst da durch die halbe Stadt, musste ich da orientieren, das Ananas. Da war schon so ein bisschen Kopfkino, ob du damit überhaupt klarkommst mit allem.
Zu Recht.
Das war, angekommen war da eigentlich alles. Eigentlich dachten wir, dass es entspannt ist. Wir hatten eine Online-Einreise-Geschichte gemacht, ne, für Japan.
Ja, stimmt, mit also so einem QR-Code, ja, das hat so bedingt funktioniert.
Genau, das Blöde war tatsächlich, also es ging in der Ursprungsbeschreibung nicht raus hervor, ob man als Zusammenreisender Dings für beide
wir haben eine Einreise für beide gemacht.
Genau, was zum Beispiel in den USA geht, problemlos. Ja,
das hätten wir irgendwie nicht machen sollen.
So, und dann stand man dann da, erstmal wurde alles mögliche kontrolliert, dann kam, ich hatte auch schon Schiss gehabt, ne, weil wir lauter, die Geschenke in Korea waren ja viele Lebensmittel. Mhm. Ja, wir haben ja viele Lebensmittelsachen geschenkt bekommen und ich habe vorher noch versucht nachzulesen, ob es irgendwo Probleme geben könnte mit was auch immer, was man da hat. Da waren halt auch Gebäcksachen dabei, Kuchen dabei, dann hat man, was war Ginseng-Gedöns, wo du auch nicht so genau weißt, du hast da ja keine Ahnung. Und das Schlimmste, der Worst-Case-Szenario, was ich natürlich verhindern wollte, ist, dass du in Tokio landest und dann kommt der Zoll und sagt so, schön. Bitte mitkommen. Hm. So geht's nicht, was ihr da macht. Ja, und dann standen wir am Gepäckband und kamen davon mit Spürhunden da lang gelaufen. Und wir waren ja eigentlich sicher, dass alles safe ist. Aber rund um uns rum hat der Hund überall da geschnuppert. Hier durften Leute direkt mitkommen. Denkst du, oh nein. Und dann kam der süße Hund dann zu uns, hat kurz am Koffer geschnuppert, ist weitergegangen.
Stimmt.
Okay, so, und dann sind wir in die nächste Stufe gekommen und da haben wir dann überall, das war relativ durchgetaktet und da fand ich die auch gar nicht so freundlich am Anfang, die Leute, die waren eher so ein bisschen barsch, so von, ja, weitergehen, hier ran, da muss dann so Schalter gehen, wo der QR-Code gescannt wird, da kam er dahin, gescannt, da musste dann die Pässe einscannen irgendwie, ne, und irgendwie hat es nicht funktioniert.
Nee, ich glaube bei dir und bei mir nicht, oder, also auf jeden Fall war es durcheinander.
War irgendwie durcheinander, ne, und dann kam dann irgendwie so eine Frau, die dann helfen wollte, guckte sich das an, dann wollte sie uns erst irgendwie zurückschicken, dann kam wieder einer, wollte wissen, was ist da los, dann hat sie ihm unsere Unterlagen gezeigt und irgendwie hat sie uns dann versucht zu erklären, dass wir 2 ausfüllen müssen und ich so, ach nee, ey, ja, dann stehst du da mit deinem ganzen Koffer gelärscht und es ist ein Trubel um dich rum und denkst so, oh, kacke. Ja, und irgendwie, warum kam die an und hat es einfach durchgewogen, hat irgendwas gemacht und dann
durchgewogen. Hat irgendwie so eine extra Tür aufgemacht und dann waren wir draußen. Und dann
haben wir quasi VIP-Lane für uns Trottel gehabt und dann durften wir weitergehen. Keine Ahnung, also haben wir wahrscheinlich gemerkt, für uns geht keine Gefahr aus. Weiß ich nicht. Und dann waren wir durch.
Genau, dann haben wir Geld abgehoben, weil anderes Geld. Mhm. Und sind dann Richtung Bahnhof sozusagen mit unserem Zugticket, was wir einen Tag vorher gekauft hatten. War ein bisschen, bis man da durchsteigt, dauert ja ewig schon ein bisschen.
Wir mussten ja vorher das Zugticket noch tauschen, oder?
Genau. Also dann ist es halt doch irgendwie alles nicht wirklich angeschrieben. Also du musst dich dann halt doch durchwühlen, was für ein Automat ist der richtige, wo du das tauschst und in welchen Zug überhaupt und wie ist der Gleis und im Nachgang ist immer alles einfach, aber in dem Moment, überall sind Menschen und überall stehen irgendwelche japanischen Schriftzeichen und manchmal auch Englisch dazwischen. Aber irgendwie steht dann doch nur wenig.
Ja, ja. Und das Problem war halt, dass wir nicht genau wussten, also du kriegst quasi einen Voucher und musst diesen Voucher noch gegen Tickets tauschen. So, und dann kommst du da runter in den Underground-Bereich, wo halt die Bahngeschichte ist. Und es waren so viele Menschen. Also ich kenne ja natürlich Frankfurt Hauptbahnhof, da ist auch viel los, gerade zu den Rush-Hour-Zeiten, auch das ist unangenehm. Ne, wenn da richtig Trubel ist, die Leute eilen rum und ohne Rücksicht auf Verluste, da sind die zumindest zuvorkommender, die Japaner, muss man sagen. Da kommt keiner und ballert dir durch die Menge durch. Aber
nee, aber freundlich waren die auch nicht.
Nee, aber und es ist wirklich so, oh, kacke, hier sind überall Menschen und oh, links, rechts, ich stehe hier im Weg, du kannst dich gar nicht orientieren, weil überall jeder hin und her rennt. Und dann kommst du da runter und da war dann so ein Service-Point, was weiß ich was, und da standen gefühlt 100 Leute davor.
Ja, das reicht nicht.
Und
ja,
da stand halt oben drüber irgendwas mit
Tickets
hier für diese Züge, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diese Airport Express Train, stand auch irgendwas. Und wir haben gedacht, Alter, ey, wenn wir uns jetzt da hinstellen müssen. Und dann haben wir noch einen Ticketschalter gefunden und dann war bei der eine nur auf Japanisch und rechts neben dran war wieder eine andere Lane, also es war echt Chaos 1000. Aber am Ende des Tages haben wir es dann hingekriegt an so einem Automat.
Haben es dann irgendwie für 20 Minuten später, glaube ich, dass wir noch ein bisschen Hofer hatten, den Zug gewählt. Stand aber auch nirgendwo ein Gleis drauf. Ich habe dann irgendwie so einen netten Herren, der da rumstand, gefragt. Der hat uns dann zum richtigen Gleis geschickt.
Der konnte Englisch, glaube ich.
Und der Zug war cool. Also das war tatsächlich krass. Hier so ein Riesenzug, wo du vor deinen Knien Platz hattest, um deinen Koffer hinzustellen tatsächlich. Also
haben wir aber nicht gemacht, glaube ich.
Wir hatten
Koffer stand in so einem Gepäckraum drin, ne?
Aber das war super.
Und was da auch, haben wir, glaube ich, in Korea auch schon erzählt, was da auch krass war, diese Gates. Ne? Du stehst quasi am Bahnhof und das sind wie geschlossene Bereiche zum Gleis hin. Also kannst nur mit mutwilligen Überklettern aufs Gleis kommen. Also die sind, ich würde mal sagen, Meter hoch vielleicht, grob. Ne? Und die Parzellen, wo es dann halt in den Wagen reingeht, auch schön nummeriert, hier anstellen, was wir auch schon mal gesagt haben. Auch die Japaner sind da sehr akkurat, was das Anstellen betrifft. Und dann gehen erst automatische Schiebetüren auf, wenn du da reingehst. Und vorher kannst du quasi weder aufs Gleis fallen, noch durch Gedränge da drauf gestoßen werden oder sonst irgendwas, weil das Ding ist einfach zu. Also es ist wie ein Korridor, der dann erst sich öffnet mit dem Moment, wo du in die Bahn einsteigst, was auch eigentlich ganz cool ist.
Vor allem, was sehr praktisch ist, weil du auch weißt, wo du dich hinstellen musst. Ja. Also du weißt genau, wir hatten eine Sitzplatzreservierung in diesem Zug, wir wussten genau, in welches Abteil wir reingehen mussten, also wo wir uns hinstellen müssen und muss nicht durch den halben Zug mit deinen Koffern laufen. Das ist schon ganz praktisch
gewesen. Klar, mit zwei Riesenkoffern, 30 Kilo irgendwie plus Gedöns dabei, zwei Trolleys, Rucksack oder Rucksäcke, weiß gar nicht, nehmen wir einen Rucksack, glaube ich.
Rucksack, ja.
Ja, das ist dann schon.
Ja, wäre toll gewesen, wenn das Ziel dieses Zuges auch schon unser Hotel gewesen wäre. War es aber nicht. Ja. Wussten wir vorher schon, also dass wir von dort noch mit U-Bahn und Co. Dorthin, also zum Hotel fahren mussten, weil man dazu sagen muss, in Japan sind die Preise für die Taxen nicht so wie in Korea. Mhm. Also wenn wir vom Flughafen zum Hotel gefahren wären, hätte uns das etwa 150 Euro gekostet. Mhm. Wollten wir vermeiden.
Vor allem, weil der Express-Trainer halt in die Stadt fährt und wirklich easy peasy da ist. Und der hat einen Bruchteil gekostet.
Davon. Ja, ich glaube 14 Euro oder sowas. Ja. Genau. Und dann war der nächste Plan, uns für die nächsten 3 Tage so eine Prepaid-Karte zu kaufen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
Ja, das war die Story.
Was wir in Seoul auch schon gemacht haben. Die kann man dann einfach mit Geld aufladen und läuft dann einfach durch und dann wird einfach der Betrag abgebucht.
Du kannst alles fahren dann damit, mit dieser vermeintlichen Karte. Das sind nur für Touristen, gell?
Ja, da gab es, die war nicht nur für Touristen.
Echt?
Die sind nur für Touristen, das kommt später noch, die hätten wir am Flughafen kaufen müssen. Die gibt es nur am Flughafen.
Ja, die meinte ich ja.
Die wollten wir aber nicht.
Ach so.
Das war ja nochmal eine andere. Wir wollten diese ganz normale Karte haben. Mhm. Das ist eine Prepaid-Karte, die du aufladen kannst. So, da wir das aber nicht gefunden haben, bin ich einfach zur Touristeninformation in Tokio dann an diesem Bahnhof, wo wir angekommen sind mit diesem Airport-Zug und habe nachgefragt und habe als Antwort bekommen, es tut mir leid, diese Karten sind aktuell ausverkauft.
Das muss man einfach auch mal verstehen, ne? Was?
Ja, also so wie ich es verstanden habe, ich habe dann auch noch mal im Internet nachgelesen, waren die Plastikkarten halt ausverkauft. Ja, also ich weiß nicht, ob es Materialknappheit gab. Also auf jeden Fall, es gab keine Karten. Diese Karten gab es nicht.
Und es gibt es in dem Fall für Besucher leider nicht digital.
Genau.
Also da gibt es, das ist komisch dann wiederum, dass die da so rückständig in dem Punkt sind, dass es nicht über eine App geht. Als Locals gibt es solche Apps.
Genau, also sie sagt, die einzigste Variante wäre eine spezielle Karte für Ausländer sozusagen. Mhm. Die gibt es aber nur am Flughafen. Gut, da waren wir eine halbe Stunde vorher. scheiße. Dann gab es nur noch eine andere Möglichkeit. Anstatt sich für jede einzelne Fahrt ein extra Ticket am Schalter kaufen zu müssen, gab es einen 72-Stunden-Pass, der dich berechtigt, mit den U-Bahnen zu fahren. Ja. Haben wir gedacht, Mama, war auch nicht teuer, wie 8 Euro pro Person, glaube ich, für 3 Tage. Wir waren ja 3 Tage in Tokio, dementsprechend, okay, diese Karte gekauft. Beziehungsweise war das auch noch relativ schwierig, sie zu kaufen, weil ich habe eine Karte bekommen, wo ich sie bekomme, weil natürlich gab es die nicht an der Touristeninformation. Somit sind wir wieder durch den halben Bahnhof gelaufen.
Also, liebe Leute, es ist nicht nur in Deutschland alles schlecht.
Und irgend so eine Ebschen Unterführung stand ich dann an irgendeinem so kleinen Kabuff und habe dann dort bei so einer netten Frau, die sagt, da hast du woanders bei den Koffern gewartet.
Ja, stimmt.
Habe dann diese Karten gekauft, um dann festzustellen, dass diese Karten, in Tokio ist es so, es gibt verschiedene Anbieter für die Straßenbahn, U-Bahn und sowas. Mhm. Also wie bei uns, was weiß ich, der RMV und noch irgendwas. Also bei uns gibt es nur einen, glaube ich, aber ja, auf jeden Fall ist es so, mit unserer Karte konnten wir mit den Linien fahren, die einen Kreis hatten. Mit allen Linien, die eckig waren, konnten wir nicht fahren. Dummerweise lag unser Hotel in einer eckigen Ecke. Ja, super. Naja.
Das musst du aber auch als Tourist und als Besucher erstmal verstehen. Also wenn man das einmal drin hat, es waren ja nur 3 Tage, aber es wurde bis zum letzten Tag deutlich besser. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, das ist schon sehr verwirrend. Für einen Local ist das alles easy.
Also ich bin froh, dass ich das im Groben vorher schon mal gehört hatte, sonst hätte ich es gar nicht kapiert am Anfang. Problematisch war auch noch, dass unser Internet nicht funktioniert hat.
Ach stimmt, wir hatten ja, haben wir auch schon erzählt, so eine eSIM gehabt, die in Korea tadellos funktioniert hat. Und ich habe mir eine Kombi-eSIM bestellt, die sowohl als auch gilt. Also für, ich glaube, 3 asiatische Länder waren dabei. Also genau, Korea, Japan
und China, glaube ich.
Könnte sein, China war, ja. Und da war wirklich konkret beschrieben, wenn ihr im zweiten Land ankommt, muss ich das Ding ins Netz einwählen, kann schon manchmal eine halbe Stunde dauern, aber dann ist es safe. So, die halbe Stunde war schon längst überschritten mit der Zugfahrt, mit Ankunft, mit allen Furz und Feuerstein und nichts ist passiert. Im Flughafen haben wir noch Wi-Fi, alles cool. Im Zug ein bruchstückartiges Wi-Fi, was auch schon nicht mehr gut war. Auch das habe ich im Nachhinein lernen müssen. Auch für mich kurios, trotz des Hightech-Landes ist öffentliche Wi-Fi in Japan grottenschlecht. Also ich würde mal sagen, das ist schon fast deutsches Niveau und wir haben schon keins. Also ist so. Ja, also ist vielleicht ein bisschen besser, aber erstens ist die Qualität überall richtig scheiße. Es steht überall, selbst in den Hotels, in unserem ging es eigentlich ganz okay.
Nee, das war okay.
Aber es steht in jedem Reiseführer, da habe ich mir auch keinen Kopf drüber gemacht vorher, dachte ja, Wi-Fi, steht drin, wenn ihr Public Wi-Fis habt, könnt ihr eigentlich immer vergessen, selbst im Hotel lieber ein Datenpaket buchen, wo man dann wirklich gutes Internet hat. Die sind auch wirklich schnell und ich weiß nicht, ob die schon was auch immer halt haben, 5G, keine Ahnung was. Aber nichtsdestotrotz ist es in den öffentlichen Netzen schlecht. Und das stimmt wirklich. Also es war wirklich hundsmiserabel. Der Zug hat alle 5 Minuten ist das Ding abgebrochen. Ich dachte schon, ich sitze im ICE. Aber das war echt grottig. So, und ich gucke immer aufs Handy, habe dann wieder die Wi-Fi-Verbindung ausgeschaltet, gehofft, dass das Ding sich einwählt. Nix. Es ging ums Verrecken. So, das heißt, wir hatten mobil kein Internet.
Genau, und in diesem Bahnhof gab es jetzt auch nicht ein komplettes WLAN, sondern wenn, dann hattest du immer irgendwelche Einzel-WLANs von irgendwelchen Geschäften oder von irgendwelchen Stellen und sowas. Jo, okay, wieder irgendwo ein WLAN gesucht, um dann die Verbindung rauszusuchen, wie wir zu unserem Hotel kommen. Mhm. Ich habe dann natürlich eine Verbindung rausgesucht, die rund war, weil die ja, also zumindest so halbwegs, hatte ich es vor, dass wir zumindest in die Nähe des Hotels kommen. Das war einmal umsteigen. Wir waren aber schon so in der richtigen Richtung. Also die erste Linie, die habe ich eigentlich schon auf irgendeinem so einem Schilder gesehen. Somit haben wir gesagt, okay, perfekt, wir fahren einfach schon mal den ersten Teil. Danach ging es noch einmal umsteigen, dann zum Hotel. Das haben wir gemacht. Das hat auch eigentlich relativ gut funktioniert. Ja. Wir mussten da allerdings auch schon die Koffer mehrmals die Treppen tragen, weil es keine Rolltreppen gab.
Ja, aber nur so kurze Treppen.
Genau, waren nur so kurze, okay. War nicht so schlimm.
Und halt hoch geht dann meistens auch, ziehst einfach hinterher.
Genau, dann kamen wir dort an und dann hat Google Maps, habe ich glaube ich navigiert, sagte, sind irgendwie 600 Meter bis zum nächsten Bahngleis. Das war irgendwie schon ganz schön weit, haben wir uns gedacht. Und dann sind wir irgendwie so der Anweisung gefolgt und standen auf einmal
in der Einkaufsstraße. Also mitten in der Stadt, eine richtig schöne Luxus-Einkaufsmeile, wo es nur Louis Vuitton und Co. gab und nur ganz wichtige, hübsche, tolle, reiche Menschen rumgelaufen sind. Und wir standen mit Reiseklamotten, Jogginghose an.
Bei 30 Grad,
Wetter war ja zum Glück geil. Und 4 Gepäckstücken mitten in dieser Einkaufsmeile.
Und Google Maps sagte 600 Meter nach rechts.
Und denkst so, echt jetzt?
Die Laune vom Tommy hat sich dezent verändert. Ja,
an der Sekunde war ich schon so abgefuckt von dem ganzen Kram, dass ich echt am liebsten alles einfach auf die Straße geschmissen hätte, gesagt, lass es einfach überfahren von irgendeinem Auto, ich habe keine Lust mehr. Aber gut, nicht, dass ich nicht gern laufe, wir laufen viel im Urlaub, aber das war mit den Gepäckstücken dieser vollbelebten Straße, habe ich gedacht, ey, und dann auch noch 30 Grad, du stehst da mit langen Klamotten an und denkst so, ach, leck mich doch echt. Naja, wir sind dann halt gelaufen. Das war noch der Anfang, wo die Laune schon Richtung Keller ging.
Aber es ging noch.
Aber es ging noch, also es ging noch tiefer.
Im Nachgang erinnere ich mich, dass uns dann an so einer großen Kreuzung ein, ich weiß gar nicht, ob es Deutsche waren, auf jeden Fall kam uns ein ausländisches Paar entgegen, auch mit ihren Koffern, wo ich schon dachte, und die haben irgendwie auch, waren ein bisschen verzweifelt.
Ja, haben verzweifelt die gewählt. Sahen ähnlich aus wie meine wahrscheinlich.
Und dann kamen wir zum Eingang der U-Bahn und schauten in einen Schacht nach unten sozusagen, der nur aus Treppen bestand.
Ich würde nicht übertreiben wollen, aber es waren bestimmt 50, eher mehr Treppenstufen.
Schlimmer war ja, wir sind diese Treppen ja dann mal ohne Gepäck runter und das war ja noch lange nicht das Ende.
Also
nach diesen 50 ging es noch viel weiter.
Genau, und da haben zwei Personen nebeneinander gepasst, die gingen wirklich wie in so einen schlechten Film in so einen Tunnel rein, wo du denkst, wo bin ich hier? Wie gesagt, immer noch auf diese Einkaufsmeile. Nachdem wir irgendwann nicht mehr weiter wussten, haben wir gesagt, ich gehe jetzt mal da runter und guck mal.
Also das waren in Summe locker 100 Treppen.
Also waren bestimmt 100 Treppenstufen runter. Ne? So, und dann geht schon im Kopf los, okay, klar, wenn wir da wirklich mitfahren müssen, wie machen wir das? Wir müssen jetzt quasi 4 Gepäckstücke runterschleppen, was gar nicht geht. Das heißt, entweder ist es so, dass eine Person oben bleibt und einer, also ich.
Dann steht aber unten der Koffer alleine.
Genau, und dann steht aber unten der Koffer alleine. Ich hätte jetzt natürlich schon grundlegend Vertrauen in Japaner, aber einfach einen Koffer allein in irgendeinem Bahnhof stehen lassen, ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet. Ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, also Deutschland auf gar keinen Fall. Wir hätten es immer etappenweise machen müssen, sodass man den Koffer noch sieht. Also, und dann
vollkommen bescheuert. Und ja, wie gesagt, die Kellerlaune ging tiefer. Also es war echt so, dass ich da echt gesagt habe, jetzt leck mich einfach am Arsch. Uber-App angemacht. Das Problem war, kein Internet. So, dann hat man dann.
Ich bin dann rund gelaufen und habe versucht, einen anderen Eingang zu finden, weil wir gesagt haben, verdammte Scheiße, das kann doch nicht sein.
Nicht so
da was. Muss doch ein Zugang für Behinderte, für Rollstuhlfahrer, für Kinderwagen, es muss doch einen Zugang geben. Dann haben wir irgendwie so, habe ich erst versucht, auf Google Maps herauszufinden, ob ich irgendwo sehe, wo es Rolltreppen gibt, gab es nicht. Dann haben wir aber ein Schild am Eingang dieser U-Bahn-Station gesehen, wo bei den Treppen manche Treppen anders aussahen. Also es sah so aus wie eine Rolltreppe. Und das war eigentlich der Eingang auf der genau anderen Straßenseite. Aber es ist auch nicht so, in Japan ist es nicht so, dass du über dem Zugang zur Metro da so ein großes M oder was auch immer siehst, so wie man das so kennt, dass man von Weitem schon den Zugang zur Metro erkennt. Das gibt's da nicht. Ja. Und gegenüber war nichts. Da war einfach nichts. Ich bin dann wild rumgeirrt. Du hast versucht, irgendwie was anderes
rauszufinden. Halt irgendwie, ne?
Dann sind wir mit Gepäckstücken auf die andere Straßenseite gegangen, wo wir uns eigentlich zu dem Zeitpunkt sicher waren, da muss es eine Rolltreppe geben. Ja, aber da gab es überhaupt keinen Eingang zur U-Bahn.
Weil?
Da war einfach nichts. Und dann kam so eine nette Japanerin um die Ecke.
Weil kein Eingang, weil dieses gesamte Gebäude eine Baustelle war. Und die haben anscheinend genau in dieser Zeit dieses Gebäude saniert, abgerissen, was weiß ich was, und es war einfach weg. Also es war komplett in Bauzaun umstellt und es gab keinen Zugang mehr. Und du stehst davor und denkst so, was?
Aber es stand noch ein Schild mit rechts um die Ecke laufen und sowas.
Klar.
Also das war.
Es war vollkommen wirr, ne? Und wie gesagt, ne, wir standen dann da und haben gesagt, verdammt nochmal, kein Internet da. Ne? Gut, ich hatte dann endlich mal wieder ein Wi-Fi von irgendeinem Café vorher. Das war dann okay. Und in der Zeit, wo ich dann verzweifelt versucht habe, ein Uber zu kriegen, was dann auch erstmal wieder mit neuer App und tralala läuft, weil das dann auch nur über Taxis läuft. Die fahren nämlich auch in Japan keine Uber, sondern nur Taxis. Und dann stehst du da und irgendwann kam eine sehr, sehr freundliche Japanerin vorbei und sah die Verzweiflung in unseren Gesichtern hat versucht, der Yvonne zu helfen.
Genau, also die hatte eine japanische App auf dem Handy und hat versucht, über diese japanische App uns einen Zugang, einen barrierefreien Zugang zu finden. End vom Lied war, dass ich mit dieser netten Frau, weiß ich nicht, eine Viertelstunde durch Tokio gelaufen bin. Tommy stand weiterhin bei den Gepäckstücken und wir haben gemeinsam versucht, einen Zugang zu dieser U-Bahn-Station zu finden. Mit mäßigem Erfolg. Nämlich, dass wir danach entschieden haben, wir fahren mit dem Taxi.
Das Schlimme ist ja, du hast ja einen gewissen Ehrgeiz bei sowas. Ne?
Ja.
Also du mehr als ich in dem Fall. Ich hätte schon längst das Taxi gerufen, ich hatte schon dreimal die App offen und die waren dann so, das kann nicht sein, das muss hier sein, verdammt nochmal. Natürlich, klar,
du bist ja auch schon einen Kilometer durch die Stadt gelaufen.
Genau. Ja, natürlich, klar, wir hatten unsere Zugtickets halt auch eigentlich gekauft. Ich meine, das war jetzt das eher geringere Übel. Wobei, wie gesagt, die Taxipreise in Tokio echt horrend sind. Aber mein Gott, das wäre mir dann für den Moment auch Bums. Was mir ja dann auch, aber dieser gewisse Ehrgeiz, den man hat und sagt, sag mal, wie können doch nicht so dumm und unfähig sein und nicht in eine U-Bahn reinkommen?
Wenn das jetzt schon so losgeht, wie soll das denn die nächsten drei Tage weitergehen?
Ja, also das ist wirklich so ein Abfuck gewesen. Ne? Und dann, aber tatsächlich, um die mal vorzugreifen, und das ist eigentlich erschütternd, es ist tatsächlich so, dass es viele Stationen gibt, die sind nicht barrierefrei.
Ja, sehr, sehr viele. Und vor allem, wenn, dann nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also du musst dann ewig weit laufen, dass du ewig mal
Fahrstuhl speziell.
Genau, Fahrstuhl vor allem, weil wirklich, also meistens gab es nur Treppen, also Rolltreppen gab es sehr, sehr wenige.
Ja.
Und also wir haben ja die nächsten Tage darauf geachtet, auch ohne Koffer, es gab viele Stellen, wo wir Treppen laufen mussten. Ja,
oder also, halt echt extrem weit. Und das war wirklich erschütternd, weil ich sag mal, Handicap-People gibt es in Japan bestimmt genauso wie bei uns. Und
die
in
haben Amerika dort, also öffentliche Verkehrsmittel, vergiss es.
Brutal, also wirklich brutal. Die haben zwar in den Verkehrsmitteln wieder total entgegenkommen, ne, hier mit Sitz für Schwangere wieder. Und
das hilft ja auch nichts, wenn du hinkommst.
Genau, wenn du hinkommst, ja, ich meine, Schwanger, die kommt schon auch ohne einen Fahrstuhl dahin, aber ich meine, in Not vielleicht auch nicht, ist vielleicht auch nicht so geil. Aber mit Kinderwagen und so weiter und so fort oder halt auch ältere Leute, die mit Gehstöcken rumliefen oder sowas, wo du denkst so, du hast das ja oft gesehen, dass da manche alte Leute die Treppen sich hochgeschleppt haben, wo du echt gedacht hast, willst du vielleicht helfen? Ja, weil es keine Möglichkeit gab. Also das war echt erschütternd. Also vielleicht waren wir einfach zu dumm, ich glaube es nicht.
Also in Seoul war das nicht so.
Nee, in Seoul war es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die waren alle barrierefrei irgendwie, ne, in irgendeiner Art und Weise. Aber also mindestens Rolltreppen gab es unheimlich viele, aber auch Fahrstühle gab es natürlich in Tokio auch. Aber es waren viele Stationen, wo wir echt gesagt haben, entweder gab es gar nichts oder du guckst aufs Schild, sagst so, Fahrstuhl, wir mussten ja auf dem Rückweg, um den vorzugreifen, ja auch nochmal mit der Bahn zum Flughafen fahren, was viel besser geklappt hat.
Auch mit trotz dreimal umsteigen hat das echt gut funktioniert.
Aber weil wir uns im Vorfeld informiert haben über online, wie die Bahnhöfe aufgebaut sind oder wo wir schon in unserem Aufenthalt waren und wussten, da gibt es einen barrierefreien Zugang.
Schlimm genug, dass man da wirklich drüber recherchieren muss.
Und da war es dann so, da gab es das dann schon, das hat dann schon funktioniert. Aber nochmal, also an den Zwischenstationen kommst du da hin, denkst so, okay, warte mal, da gibt es einen Fahrstuhl und denkst so, okay, pfeil da lang in, was weiß ich, nördliche Richtung und dann läufst du und läufst und läufst
und wenn
läufst.
Du oben angekommen bist, läufst du den Scheiß wieder zurück.
Und irgendwann, hier ist ein Fahrstuhl. Teilweise war da gar kein Mensch mehr, weil die alle in die andere Richtung zu den Treppen gelaufen sind und du denkst so, boah, jetzt überleg dir mal, du bist da mit einem Rollstuhl oder eine alleinstehende Frau mit Kinderwagen oder, ne, und musst dann erstmal bis Bagdad laufen, um diesen Fahrstuhl zu kriegen. Also das war für mich unerklärlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das schockt mich auch immer noch. Ja, also
unabhängig von unserem Luxusproblem, was wir natürlich hatten. Aber für Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, fand ich das schon schwierig. Und ich meine, wir haben das sogar mit unserer Dolmetscherin später auch mal drüber geredet. Und sie hat das, glaube ich, bestätigt. Ne? Ich meine, das ist hier ein Problem. Also das war erschütternd. Also da ist, glaube ich, Deutschland, auch wenn da viel drauf geschimpft wird, in dem Punkt definitiv weiter. Also barrierefreie Zugänge sind, glaube ich, hier schon ziemlich Standard eigentlich. Ne?
Auf jeden Fall haben wir uns dann ein Taxi gerufen.
Genau. Was auch cool war, muss man sagen.
Das war echt ein Erlebnis. Also auch wenn wir für diese, ich würde mal sagen, vielleicht waren es noch 5 Kilometer, weiter war es nicht, wie ich glaube 30 Euro bezahlt haben.
Stimmt ja, nicht noch mehr, ja.
Aber gut, egal. Aber es war cool, weil das war wie so ein englisches Taxi.
Genau. Die haben so ganz spezielle Taxiformen da.
So quadratisch, da hast du voll den Platz drin.
Total krass, hinten sitzt wie auf so einem Thron hinten drin. Ne, alles auch vorne mit Bildschirmen, du hast deine eigenen Bildschirme, guckst hin, irgendwelche japanische Fernsehsendungen laufen da in den Sitzen drin und der Fahrer sieht auch, glaube ich,
ich glaube, der hat wie so eine Uniform
angehabt. Genau, wie eine Uniform angehabt irgendwie, ne. Also es gibt auch andere, haben wir gesehen, es fanden auch normale Limousinen rum, aber die meisten haben eigentlich diese Form, also wie diese englischen Taxis, die ihr so kennt aus London oder sowas, aber schon optisch ein bisschen anders und der Typ war halt total geil, auch, konnte auch ganz geringfügig Englisch nur. Und ich wusste ja, wie schwer diese Koffer sind. Ja,
einer
sehr, sehr schwer. Ich meine, der andere ist auch nicht viel leichter. Ja. Ne? Der wiegt halt nur 24 Kilo. Und der Japaner, der uns gefahren hat, war bestimmt 60 plus.
Ja, würde ich auch sagen.
Ne? Bestimmt so groß wie die Yvonne. Insider, die Yvonne ist nicht so groß.
Hey.
Und da steht der Typ dann vor dir und will dir dein Gepäck abnehmen. Und ich bin ja wie immer ein sehr, sehr entgegenkommender Mensch und mir sind gewisse Dinge auch unangenehm, auch wenn es eine Dienstleistung ist und der dafür auch sein Geld bekommt. Aber ich habe gedacht, ey, dem jetzt diese 32 Kilo Dinger da reinhieven zu lassen, ich habe ihm halt angeboten zu helfen. Der so, nein, ist so, okay, gut, das soll ich machen. Beim Ausladen wollte ich wieder helfen. Da hat er dann gesagt, auf Englisch, no. I'm strong.
Hast du schon mal erzählt. Kommt mir gerade so bekannt.
Kommt mir auch bekannt vor, ja. Egal. Haben wir vielleicht schon mal erzählt. Ist wurscht. Und er hat dann auf jeden Fall gesagt, nein, ich bin stark. Und er hat gesagt, hey, ich wollte es nicht anzweifeln, ich wollte nur helfen. Sagt er, nein, ich bin stark. Und dann hat er seine Muskeln gezeigt oder halt so getan, als ob, ne, so einen Arnie Schwarzenegger-Arm gemacht und hat dann die Dinger wirklich ohne große Miene zu verziehen in sein Auto gehievt und auch wieder rausgehievt.
Und die haben alle in den Kofferraum gepasst. Also ich hatte natürlich wieder Angst, weil wir ja in Seoul so Probleme hatten, dass es alles da nicht reingepasst hat. Das hat perfekt geklappt, das war super. Ja, und dann sind wir endlich, wir dachten ja eigentlich, wir sind viel zu früh im Hotel und sind noch viel vor dem Check-in, von wegen, wir waren eine Stunde nach dem Check-in am Hotel und waren endlich am Hotel und schönes Hotel.
Ja, das stimmt. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal so am Rande erzählt vielleicht irgendwann, dass es echt gravierend ist, was in Tokio, ich war vielleicht auch ganz Japan, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Es gibt halt nur so Besenkammern.
Also erstmal das. Aber
du musst froh sein, wenn du 15, wir haben das schon erzählt.
Auch von dem Stundenhotel?
Nee, das glaube ich, haben wir nicht erzählt.
Vielleicht, wenn wir uns wiederholen, liebe Leute, dann tut es uns leid. Aber
ich hatte so ein tolles Hotel gefunden. Oh ja. Ne? Also wir haben Hotels Tokio gesucht und es gab, du hattest irgendwie wirklich Probleme, ein Zimmer zu finden, was mehr als 10 bis 15 Quadratmeter hatte. Also es waren wirklich immer nur so kleine Hotels, die dann aber trotzdem irgendwie 200, 300 Euro die Nacht gekostet haben. Es war katastrophal. Ich habe gesagt, nee.
Ja, also, und du guckst es dir an und ich meine, natürlich kann man mal seinen Anspruch runterschrauben, aber wenn ich dann sehe, okay, Blick aus dem Zimmer ist auf die Häuserfront gegenüber und die ist 2 Meter weg, dann denke ich so, da kann ich auch gleich in den Knast gehen. Nee, mache ich nicht.
Und dann halt auch nur 10 Quadratmeter. Genau. Also da hättest du überhaupt keine Ahnung, wahrscheinlich hättest du den Koffer immer wieder packen müssen, dass du ihn aufrecht irgendwo hinstellen kannst, das wäre gar nicht gegangen.
Ja, jetzt ist wenigstens Übung drin. Ja. Also das ist echt eine Katastrophe. Also Tokio Hotelsuche war echt eine Katastrophe. Und wir haben das halt immer abends gemacht, ne? Homeoffice daheim, haben gesagt, komm, jetzt nochmal eine Stunde lang wegen Unterkünften gucken, auch wie man das sich orientiert. Du willst ja auch nicht irgendwo komplett ab vom Schuss sein, weil bei dieser Riesenmetropole geht's halt auch schnell, dass du ein Hotel findest, sagst so, oh, komm hier, das geht, wo du sagst, naja, kostet ja in Anführungszeichen nur 160 Euro, was schon viel ist, für ein einfaches Hotel, ne? Und dann guckst du, lokalisierst das, denkst so, das ist ungefähr eine Stunde vom Zentrum weg, denkst du, nee, für den
wir
kurzen
Aufenthalt. Wir
hatten
ja nicht viel Zeit, ja.
Genau, ja, dass sich dann noch die dann ins Bein mindestens eine Stunde mit der Bahn fahren zu müssen, irgendwo hin, haben gesagt, nee, das geht nicht. So, gute Hotelmarken, die man halt so kennt auf der Welt, ne, ohne da jetzt zu sagen, ich will die Junior Suite haben oder sowas, 300, 400 Euro die Nacht. Denkst du, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ich habe dann schon mal zwischenzeitlich verzweifelt und habe gesagt, vielleicht liegt es daran, dass irgendeine blöde Messe ist.
Aber nicht.
War nichts. Das sind einfach normale Hotelpreise. Und es war noch keine Hauptsaison. Oder denkst du, ach du Scheiße. Naja, hin und her. Und irgendwann, wir haben das ja von 2 PCs aus gemacht abends, ne? Und irgendwann sagt jemand, ich glaube, ich habe was Gutes, musst du dir mal angucken. Ich komme rum, gucke mir das Hotel an und denke so, krass.
Das war total modern, es war groß, großes Wohnzimmer, großes Badezimmer, tolle Dusche. Es war alles super gewesen und auch relativ zentral gelegen. Mhm. Also eine Metro war in direkter Nähe, ziemlich neu gebaut, also es war relativ neu und hat, weiß nicht.
160 Euro oder so.
Ja, noch weniger, glaube ich. Also sogar mit Frühstück dabei. War top.
Ja, und ich dachte so, na, guckst du mal bei TripAdvisor, das ist ja mein Standardding, ich gehe zu TripAdvisor, guck da rein, denke so, Yvonne, das ist komisch. Ein Hotel, was es bei TripAdvisor nicht gibt, sie immer in einer gewissen Naivität, das ist wahrscheinlich zu neu. Ich sage, am Arsch zu
aber
neu.
Also ich habe bei Booking, glaube ich, geguckt und da gab es auch, Bewertungen.
Ja, ja, aber nur ein paar, auch nicht viele.
Ein paar, nicht viele, ja.
So, und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also selbst wenn ich heute ein Hotel aufmache, ist es morgen mit 300 Gästen belegt gewesen, dann kommen bestimmt 10 Bewertungen bei TripAdvisor rein und das gibt es nicht erst seit gestern, sondern bestimmt seit einem halben Jahr.
Und was dann schon komisch war, ich habe es dann bei Google gesucht und da stand als Art Stundenhotel. Das war das Erste, was komisch war.
Die meisten werden jetzt schon sagen, oh, Grüße ans Bahnhofsviertel in Frankfurt.
Und dann haben wir ein bisschen nachgelesen, dass das in Japan tatsächlich
gang und gäbe ist.
Dass es Hotels gibt,
die für gewisse Stunden, daher halt auch Stundenhotel.
Ja, du konntest aber da keine Stunden mieten, du konntest immer nur einen Tag mieten. Aber es gab dann wohl so ein paar Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass es ein Hotel für gewisse Zwecke gibt. Und der Anhaltspunkt ist, dass am Eingang des Hotels der Preis für die Übernachtung steht.
Ah, stimmt.
Auf der Straße
auf
sozusagen.
Auf der Straße, der Tagespreis quasi.
Also Google Maps, Street View, habe ich mich vors Hotel gestellt und selbstverständlich standen dort die Preise.
Auf der Fassade standen die Preise vom Hotel. Ich so, oh. Und ich meine, klar, das Wort Stundenhotel sollte bei den meisten ja klingeln schon.
Ja, also
ne?
Das ist wohl auch dafür da, wenn du jetzt, was weiß ich, die Ehefrau zu Hause sitzen hast, aber noch jemand anders kennst.
Und ja, ist tatsächlich so, ja.
Also es ist nicht nur für
Zweisamkeit, weil man es woanders nichts machen kann, sondern es ist auch tatsächlich für Ehebruch und für sonstige Fremdgehgeschichten gedacht. Aber auch, und das ist das Erschreckende, das muss man auch sagen, die Schattenseiten gibt es auch. Und das ist die große Kritik in Japan daran. Das läuft nämlich vollkommen anonym. Das heißt, auf der einen Seite in Anführungszeichen positiv, weil es ist natürlich eine gewisse unangenehme Situation, weil da gehen ja Leute entweder mit Prostituierten hin oder um fremd zu gehen oder. So, das sind natürlich Dinge, die da möchte ich jetzt nicht über die Straße laufen und sagen, hey, ich hänge mir ein Schild um, so, ne, oder mich erkennt einer. So, das heißt, es ist tatsächlich so, dass der Check-in blind läuft. Das heißt, der Portier, den es da gibt, manche sind auch voll digital, aber da in dem wäre es so gewesen, da sitzt ein Portier hinter einer Sichtschutzwand und wo man nur die Hände sieht. Das heißt, man geht hin und kann das Gegenüber nicht sehen. Man hört die Sprache natürlich, sagt hier Check-in für wahrscheinlich irgendeinen Fake-Namen, keine Ahnung, und dann bezahlst du einfach durch ein Fach und siehst nur die Hände. Das heißt, der Gegenüber kann dich nicht sehen und du siehst ihn auch nicht. was schon echt krass ist irgendwie. Ne? Allein, dass das so gemacht wird, finde ich schon krass. Mhm. Ne? Ist jetzt nicht meine Welt, diese Etablissements, vielleicht ist es hier auch so, aber ich bezweifle das eigentlich. Wie auch immer, die Kritik dahin geht halt so weit, dass es halt eben auch für, ich sag mal, grenzüberschreitende und auch abartige Dinge genutzt wird, nämlich auch für Pädophile zum Beispiel, muss man leider hier an der Stelle mal erwähnen, weil das ist Fakt leider, das Thema hier die japanischen Schulmädchen und sowas, ne, die sich teilweise darüber sogar ihr Taschengeld verdienen, auch das habe ich gelesen, wo dann irgendwelche alten Herren sich dann die Schulmädchen mit in so ein Etablissement mit bestellen und sowas, das ist dann schon sehr abstoßend und fragwürdig, was da passiert. Und das ist eine große Kritik in Japan, eben, dass es eben für solche Dinge auch genutzt wird. Und das dadurch halt forciert wird, weil es in der vollkommen Anonymität passiert und die überhaupt keine Angst haben, erwischt zu werden, weil es einfach überhaupt keine Überwachung gibt davon.
Und es gibt recht viele von diesen Hotels. Also wir haben ja dann, ja, als wir weitergesucht haben, haben wir dann relativ schnell erkannt, dass es meistens in denen dann irgendwelche tolle Beleuchtung, irgendwo ist Neonlicht dann auch, genau, und so weiter. Also man hat es dann schon, wenn man mal ein Gespür für hatte. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in meiner totalen Verzweiflung bei dieser Hotelsuche habe ich zwischendurch gedacht, scheiß doch drauf, ist mir doch egal, wenn das ein schönes Zimmer ist. Es waren auch echt gute Bewertungen von, in Anführungsstrichen, normalen Leuten dabei, die dort wirklich Urlaub gemacht haben. Was soll denn passieren? Aber dann haben wir doch drüber nachgedacht, nee, ey, also wer da so um dich rum ist und wer weiß, wie da nachts und nee.
Also es ist so, ich habe dann auch Reiseberichte gefunden von Reisebloggern, die geschrieben haben, es ist tatsächlich dieses Travel on a Budget-Ding. Ne? Wenn du nicht in ein Hostel willst, ist das in Japan eine Alternative, um günstig durchs Land zu reisen. Also das ist durchaus eine legitime Form. Erstmal per se auch nichts Schlechtes.
Nee, ne? Du hast ja dann abgeschlossenes Zimmer.
Genau, und aber irgendwie, du hast dann doch so
Du denkst dir dann auch, wenn du dir das Bett anguckst,
Kopfkino und so, nee, lass mal gut sein. Und wie gesagt, also gerade diese Schattenseiten, die du dann liest, da habe ich gesagt, nee, also bei aller Liebe, aber das machen wir auf gar keinen Fall.
Ne? Aber wir hätten schon fast gebucht, wenn wir das nicht vorher gecheckt hätten. Ja. Also,
Und dann haben wir aber dann tatsächlich doch mittendrin einen Glückstreffer gelandet, der zwar auch teuer war. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gekostet hat.
Ja, es waren auch was zwischen 160 und 180, glaube ich.
Irgendwie die Nacht. Also es war
auch viel zu teuer für ein Hotel, aber es hilft ja nichts, wenn es nichts anderes gibt.
Aber nichtsdestotrotz haben wir das dann halt gebucht eben. Ne? Und tatsächlich, ich hatte dann wirklich so einen Preiswecker da mal laufen und ein paar Erinnerungen, weil mir ein paar Favoriten, der sich vorher schon mal in die Liste gesetzt hat. Und ich habe dann jede Woche so ein Update von TripAdvisor bekommen. Und dann denkst du so, oh, das wird ja immer teurer. Also es war nicht so, dass man sagt, hey, die haben noch ein paar Zimmer frei, die hauen sie jetzt kurz vorm Termin raus. Im Gegenteil, das waren dann manche dabei, die vorher so an der Grenze waren. Du sagst, in der Not, komm, dann sind es halt 190 Euro, okay. Ja, die haben dann halt, weil man 250 kurz vor der Reise gekostet, denkst du, ey, das geht nur nach oben. Also es war echt krass. Mag für manche Leute normal sein.
Das war wirklich ein Glücksgriff. Also wir hatten super Frühstück dabei, wir hatten fußläufig direkt die Metro nebendran.
Ja.
Zwar mit der quadratischen Linie, aber egal.
Ruhig gelegen, wirklich sehr ruhig gelegen und wirklich top modern alles. Ein paar mehr unsere Livestreams oder meine Livestreams aus der Lobby vielleicht mal mitgesehen bei Insta. Also war wirklich echt ein Top-Hotel, hat alles gepasst. Große Zimmer, auch das keine Besenkammer und das war wirklich noch das Standardzimmer, weil die anderen auch deutlich über 200 gingen. Was dann,
also wenn ihr mal in Tokio seid, Tokyo Shiamu Bay, Tokyo Shiamu, irgendwie sowas.
Shomi Bay, wie auch immer, Shiamu, egal. Also wer es wissen will, schreibt uns an. Also kann ich extrem empfehlen.
Wirklich, waren auch unheimlich viele Deutsche drin.
Ja, Deutsche haben, also viele Touristen generell.
Ja, also wir haben einige Deutsche oder Schweizer. Mhm. Ja.
Die mir sehr unangenehm auffallen. Aber wie immer. Vielleicht fallen wir auch unangenehm auf, man weiß nicht.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall waren wir äußerst froh.
Und ein 24-Stunden-Supermarkt im Hotel drin.
Ja.
So ein kleiner, so ein Späti, wie es in Deutschland heißen würde.
Genau. Und dann haben wir, also unabhängig davon, dass wir noch nichts gegessen hatten, das hat sich aber den gesamten Abend auch nicht geändert, haben wir gesagt, okay, wir haben eigentlich nur einen Abend in Tokio im Dunkeln.
Ach stimmt.
Weil nächster Abend war verplant mit Autotreffen, kommen wir gleich noch zu. Und der Tag darauf war das Nightcrawler Madness Event, wo wir überhaupt nicht wussten, wann wir zurückkommen werden. Somit hatten wir nur einen Abend, um etwas.
Über die Nacht quasi in Tokio leben könnte. Also eben Dunkelheit und Beleuchtungskram und so, das finde ich auch mal, oder wir finden es ja ganz
spannend. Somit haben wir entschieden zu dieser ganz bekannten Kreuzung der
Shibuya Crossing. Shibuya-Kreuzung. Tokyo Drift-Gucker wissen, wovon wir reden. Ich glaube, also ich habe auch eine Story dazu gemacht und habe gesagt, Auto-Freaks wissen Bescheid oder you know when you know. Das war, weil wer das nicht kennt, der hat irgendwas in der Autoszene falsch gemacht im Leben oder ist halt einfach zu alt oder zu jung. Liebe Grüße an unsere jungen Zuhörer, Need for Speed heißt Quatsch, Fast and Furious. Es war mal eine Autoserie tatsächlich, die primär um Tuning und Dings ging, ja, nicht um diesen Schund, der heute da gesendet wird. Da war das Auto noch maßgeblicher Bestandteil dieser Serie und da gibt es eben auch eine Tokio-Episode und da ballern die halt im Zuge eines Straßenrennens, glaube ich, ist es, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt, aber im Zuge einer Straßenrenngeschichte ballern die da durch Tokio und da gibt es diese berühmte Kreuzung, wo pro Ampelphase über eine Kreuz und quer, Zebrastreifenkreuzung, mehrere tausend Menschen laufen. Also wir haben mal nachgelesen, ich glaube in den Hochzeiten sind es 2.500 Menschen pro Grünphase. Um das mal einfach mal sich zu verdeutlichen. Und da haben die eben diese Szene Tokyo Drift gedreht, wo die halt mit den Autos durch diese Menschen da durchdriften, glaube ich. Was natürlich fake ist, klar. Wir haben mit ein paar Japanern gesprochen, die sagen, das muss eigentlich CGI gewesen sein, also künstlich erzeugt, weil diese Kreuzung sperren für ein paar Stunden, ist eigentlich vollkommen abwegig, weil dann bricht da alles zusammen. Weil, ne, stellt euch das vor, wo sollen die 2.500 Menschen pro Minute
wobei
hin?
Die 2.500 Menschen, glaube ich, wahrscheinlich 1.500 Touristen sind, die sich
einfach diese Kreuzung angucken. Mag sein, ja, aber die sind trotzdem da. Ja. Ne?
Also dementsprechend haben wir entschieden, wir machen diese Kreuzung, um direkt den Schock der Menschenmassen zu erleben, ja, sozusagen. Und haben uns dann auf dem Weg mit der U-Bahn, das hat dann ohne Koffer auch tatsächlich, wir haben es auf die Kette gekriegt, wir waren dann irgendwann Profis, sind wir zu dieser Kreuzung gefahren. Boah, als wir an diese U-Bahn rausgekommen sind, diese U-Bahn Station ist eigentlich genau neben dieser Kreuzung. Mhm. Highland. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Noch nie, glaube ich.
Also klar, wenn du mal auf irgendwelche große Festivals gehst, so Rock am Ring oder sowas, ist das auch typisch so. Aber ungefähr so hat man sich gefühlt. Ja. Wie auf einem großen Festival, einfach mitten in Menschenmassen, nur dass die nicht stehen und vorne eine Band angucken, sondern dass sie in alle Himmelsrichtungen sich Leute bewegen. Von Leute, die vom Jobheim kommen, von Touristen, von alles. Da war einfach das war so heftig, also es war wirklich, also für uns, die wir eben im Urlaub versuchen, Menschenmassen aus dem Weg zu gehen, war das wirklich wie eine Schocktherapie.
Ich habe schon gesagt, du hast dein Handy, ich habe dann mein Handy, wir werden uns definitiv verlieren.
Ist nicht passiert, nee, zum Glück, ja, aber wir wollten dahin, wollten das sehen und was auch noch dazu kommt, leider ist es so, da gibt es ja diesen berühmten Filmspot von dem, wie heißt der Hund?
Ich weiß es nicht. Wir haben den Film gesehen, der war gut. Ich habe viel geweint.
Muss der Film gut sein. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte wohl und da reiten die natürlich krass drauf rum, die Japaner, dass irgendein Hund immer wieder an dieser Kreuzung, an dieser S-Bahn-Station, der U-Bahn-Station auf sein Herrchen gewartet hat. Und ich glaube, noch 2 Jahre lang nach dem Tod vom Herrchen, glaube ich, oder ein Jahr lang, ist er jeden Tag zu dieser, wie heißt der?
Hashiko.
Ah, Hashiko, genau. Ja, der Film an sich gibt es mit Richard Gere, glaube ich, so eine Upgrade, wie sagt man, Remake, aber es gibt es, glaube ich, auch ein Original, aber ich glaube, Richard Gere hat damals das Remake gemacht. Wirklich ein sehenswerter Film, wer so ein bisschen, ne, Tränendrüse braucht und emotional
voll rein.
wo der Tierliebe ist, das reicht dann schon. Der ist echt cool und der hat eine Statue. Der hat Hachiko, heißt er?
Ja.
Hachiko, egal. Wow. Der hat eine eigene Statue da bekommen. Da
kannst du Schlange stehen, um ein Foto zu machen.
Wir haben gesagt, ich mache ein Bild von der Seite, das reicht
hat
mir.
Gereicht, ja.
So machen wir das gerne auch in touristischen Gegenden im Urlaub, so, ne, der Klassiker, The Southernmost Point in Florida.
Man stellt sich einfach neben die fotografierenden Leute.
Genau, das ist mir auch scheißegal. Dann sind halt Leute mit drauf auf dem Bild. Also da stand auch da an dem Abend war eine Schlange von 30 Personen, die darauf gewartet hat, sich neben diese tolle Statue zu stellen und ein Bild zu machen. Natürlich ist es ein netter Spot, logisch, aber am Ende stehst du da und denkst so, okay.
Das ist halt eine Hundestatue.
Das ist halt eine Hundestatue, ja. Ich finde den Film interessanter und die Geschichte dahinter ist, diese doofe Statue zu sehen. Aber so what, so sind halt Touristmagnete. Ich fand die Kreuzung erstmal spannender.
Vor allem die Hälfte der Menschen läuft halt mit Handystab und GoPro und sowas ich über auch. Den Köpfen über diese Kreuzung. Das Tolle bei dieser Kreuzung ist, dass es halt auch einen diagonalen Zebrastreifen gibt.
Genau,
ja. Wobei das tatsächlich, glaube ich, auch in Korea hatten wir auch haben einige, wir auch einen, wo das auch diagonal war. Also ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich.
Also wo sich zwei Zebrastreifen kreuzen. Das
genau,
haben wir
also du hast außenrum die Zebrastreifen, wie sie bei uns auch gehen, einfach nur über die Straße und dann hast du in der Mitte im Quadrat, also diagonal, nochmal ein Kreuz, wo du drüber laufen
Und dann
hast.
Kommen wir von beiden Richtungen Leute und du denkst schon mal drauf zulaufen, das kommt dir ein bisschen so wie hast du der Film mit dem Mel Gibson? Hier der Mittelalterfilm, nicht Mittelalter, der englische Dings da, ach Gott, komm gar nicht drauf, Braveheart. Mhm. Ja, genau, so kommt es dir vor, wie bei der Schlacht von Braveheart, wo die dann gegenüberstehen und dann auf dich zulaufen. Ja. So kommst du dir ungefähr vor, ne, wo du denkst so, die kreuzen
es
gleich.
Aber es knallt nicht in der Mitte, sondern es funktioniert.
Genau, es knallt halt nicht. Es ist nicht wie bei Braveheart, wo dann Köpfe rollen, sondern du läufst einfach durch und wie ein Schlangenmensch geht man durch die Mengen durch. Phänomenal, immer noch, muss ich sagen. Ich glaube, die einzigen Leute, die rempeln, sind Touristen. Mhm. Die Japaner gehen durch wie ein Schlangenmensch, wie als wären sie nicht da. Das ist phänomenal. Also kommst du da durch und denkst so, okay, das wird das absolute Chaos. Wie, du siehst es auf dich zukommen und denkst so, okay, jetzt kreuzen die alle, wie bin ich jetzt da durchgekommen? Das ist schon echt krass. Also ich muss zugeben, der Hype darum ist größer als das, was es ist.
Ja, vor allem von unten.
Also. Genau, ja. Beim Drüberlaufen ist der Hype viel größer. Natürlich ist es spannend. Ich habe ja auch mit einer GoPro dann gefilmt, habe es auf den Stick gemacht und wie ein Idiot über dem Kopf durch die Menge gelaufen. Das ist schon krass, wenn du da mal wirklich das im Nachgang die anguckst, denkst du, boah, und das war noch nicht Rush Hour. Wir waren schon ziemlich spät. Gell?
Aber unterm Strich ist es halt eine Kreuzung.
Ist eine Kreuzung, aber man sieht wieder, wie ein Hype generiert wird. Es ist dann so, dass rund um diese Kreuzung es sind ja nur Hochhäuser, das ist so ein bisschen wie Times Square, würde ich sagen, so New York-mäßig. Viel Werbebeleuchtung, LED-Geschichten und was weiß ich was. Und da gibt es dann unter anderem Starbucks in einem dritten, vierten Stock irgendwo, keine Ahnung.
Ich glaube eher 17., aber
ach so hoch.
Ist schon ziemlich okay.
Da gibt es einen Starbucks auf jeden Fall. Da stehen die Leute im Starbucks Schlange, um einen Platz am Fenster zu bekommen, dass sie von oben die Kreuzung sehen können. Und das ist der Touristentipp. Geht rein, holt euch einen Kaffee im Starbucks. Ja, ihr müsst wahrscheinlich eine Zeit lang warten, bis ein Tisch frei wird. Und dann stelle ich mich in den Starbucks rein, in eine Menschenschlange, um mich an den Tisch zu setzen, um auf die Kreuzung zu gucken. Da habe ich gesagt,
Aber wir wollten trotzdem auf die Kreuzung gucken.
Absolut,
von oben. Und haben uns dann überlegt, wie machen wir das? Es gibt eine Aussichtsplattform auf einem großen Bürogebäude, keine Ahnung, gibt es eine große Aussichtsplattform, die auch außen ist, also die halt durch eine Glasscheibe gesichert ist, aber die oben drauf ist. Also dachten wir, okay, wir fahren da hoch. Kostet irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro, kannst du im Fahrstuhl hochfahren. Und wir haben relativ lange gebraucht, bis wir dorthin gekommen sind, weil es ja natürlich Massen an Menschen dort überall waren. Jo, wir kamen hin. Ausgebucht.
Genau.
Also die Tickets waren alle schon weg, wir kamen nicht mehr hoch.
Und was halt dann auch im Nachgang war, es war ziemlich windig an dem Abend.
Und stimmt, die Oberste hatte zu.
Genau, und es steht nämlich extra Schild, das kriegst du online nicht gezeigt. Online kannst du ein Ticket bestellen und da steht im Kleingedruckten, sollte aufgrund Witterungsbedingungen die Außenterrasse geschlossen werden, gibt es keinen Refund. Also das heißt, es gibt da einen Innenbereich, wo du dann halt
drunter,
in der Bar dann stehst irgendwie und der Außenbereich dann einfach zu.
Ja.
So, habe ich gesagt, das gibt's doch wohl nicht. Und dann kamen wir da hin, Tickets ausverkauft und dann steht unten in dem Display drin, Außenterrasse aufgrund Weather Conditions geschlossen. Und ich so, super. Ja, okay.
Dann sind wir wieder zurück. Dann habe ich hier online in irgendwelchen Blogs rumgelesen und haben dann einen Tipp gefunden für eine Bar in einem Kaufhaus. Das war ein Kaufhaus und da gab es im siebten Stock eine Bar, die eine quasi Außenterrasse hatte, von der man auf die Kreuzung schauen kann. Hat 10 Euro gekostet, war aber ein Getränk inklusive.
Inklusive alkoholischem Getränk, das war
schon gesagt. Ja, also es war eigentlich ganz cool. Also wir haben 10 Euro
oder 10
Euro bezahlt etwa und ich habe einen Cocktail getrunken, du hast ein Bier getrunken. War perfekt. Also es war super.
Das war auch wieder geil. Ne? Sowas feiere ich ja total. Ne? Du kommst da hoch. Also erstmal kommst du in dieses Kaufhaus, gehst in den Fahrstuhl rein, wo gerade mal 4 oder 5 Leute reinpassen, fährst einfach Knöpfchen drücken nach ganz oben, Tür geht auf und du stehst quasi schon auf der Außenterrasse, wo eigentlich das sah aus wie eine Abrisshütte, ne? Graffitis an der Wand und ein Teil war in einem Raum drin, ein Teil war einfach wie so Zeltplan drüber und dahinter war einfach eine Bar hingestellt, standen 5 Japaner dahinter, saufreundlich alle, total easy, hier kannst du bezahlen, dann sagst du, hier ist die Getränkekarte, das hätte ich gern, daneben steht dann eine Zapfanlage oder ein Mixer, mixt dir dein Getränk, drückst sie in die Hand, im Plastikbecher, weitergehen, dann stehst du auf der Terrasse. Total geil eigentlich. Also es war wirklich so, hä?
Ja, das war auch so ein bisschen Beachbar-mäßig gemacht.
Genau.
Also das war schon ganz
aber
cool.
Schon eher rustikal.
Ja, total.
Und wie gesagt, dieser Raum, der da auch vorhanden war, wo du reinkommst, der war komplett vollgeschmiert, die Wände
das
und sowas.
Das war wie so eine Unterführung, sah das aus eigentlich.
Genau, ja. Also es war schon ein bisschen komisch, aber alles cool. Also da war nichts, wo du sagst, wo bin ich hier? Da waren auch viele Menschen da. Ich würde sagen, aber es ging.
Aber es ging.
Also vielleicht mit uns waren 30
Ja, ich hätte jetzt 50 gesagt in Summe, aber ja,
ja so hat gewechselt was, natürlich, 30 bis 50 Leute da oben, hat sich auch schön verlaufen und du konntest perfekt von oben auf die Kreuzung gucken. In dem Raum, wo du reinkommst, war ein Eckfenster vorne, wo du wirklich bis in so ein, du musst dich zwar bücken, um da reinzugehen, ne, wie in so eine Höhle rein und dann hast du vorne ein Eckfenster gehabt und konntest runtergucken. War natürlich alles verschmiert und verkratzt und Kram, also so geil fotografieren, so geht halt auch nicht.
Nee, aber auf der Aussichtsterrasse war es außen. Also da
aber war halt ein
Gitter
davor, ja. So ein Mesh, so ein Hasendrahtgitter irgendwie.
Ja, aber es war okay, also
ja,
es war cool.
Absolut. Ne? Und dann konntest du von oben wirklich nochmal sehen, was da drüber läuft. Wie gesagt, das war nicht mehr Rush Hour, das war nicht so krass spektakulär, wie wir es
gedacht
hätten.
Nee, da war nicht mehr so viel los, als wir unten waren.
Genau, aber es war trotzdem toll, mal von oben zu gucken, konntest ein nettes Getränk trinken und es war viel entspannter, so ein das war echt, am liebsten wäre ich da oben 3 Stunden geblieben, weil ich gedacht hätte, bitte nicht mehr in diese Menschenmassen rein. Und das war aber auch dann der Ausflug. Ne? Wir haben dann gesagt, das reicht, weg hier.
Ja, danach sind wir zum Hotel wieder zurück, weil das Problem ist, auch in Tokio fährt ab 11 keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ja. Ich glaube, zwischen 11 und 5 gibt es dort nichts. Das heißt, du musst dich dann mit dem Taxi vorwärts bewegen. Und die Taxenpreise gehen da, glaube ich, um 25% oder so nach oben. Also sie haben einen Nachtzuschlag zusätzlich noch zu diesen hohen Preisen.
Die waren weit vom Hotel weg.
Ja.
Das ist ziemlich lange Bahnfahrt gewesen. Also ich würde mal sagen, es hätte uns bestimmt einen Huni gekostet, nur abends wieder zurückzufahren. Und das ist dann auch nicht wert.
Somit haben wir das Essen ausfallen lassen und sind mit knurrendem Magen wieder zurück zum Hotel.
Das stimmt, ja.
Wir hatten ja noch so einen 24-Stunden-Supermarkt.
Genau, und haben uns dann noch ein paar Snacks geholt irgendwie für abends. Das war dann okay. Ist aber auch eigentlich ganz nett. Ja, da gibt es auch alles irgendwie.
Ja.
Schon echt cool. Und das war dann unser First Night in Tokio. Das war schon spannend.
Ja, und vor allem muss man dazu sagen, wir hatten in Tokio halt doch, also wir hatten sehr großen Respekt vor diesem Michael Fry Madness Event, was sonntags dann stattgefunden hat. Für mich war so, also die Zeit davor war immer ziemlich angespannt irgendwie, weil man halt nicht wusste, was auf einen dazukommt, weil die uns halt schon den Tag sehr, sehr durchgetaktet haben und wir die Stars des Tages waren sozusagen. Und ich hatte da schon sehr, sehr großen Respekt vor diesem Tag somit.
Naja, das stimmt also schon. Und weil das halt auch immer mehr wurde, ne? Also ne, die kann man jetzt ja schon mal erzählen, was da geplant war. Dass die dann, also ich muss zugeben, es war auch meine Idee, weil die halt auch gesagt haben, ja, wir können mal gucken, was wir für ein Programm an dem Tag machen, und erst war so, da kommen mal die Leute, ich bin da, beantworte Fragen, Interview mit dem YouTuber, das war so ein grober Plan, und da habe ich gesagt, naja, wollt ihr nicht doch irgendwie eine Interaktion machen, zum Beispiel, dass wir sagen, hey, wir machen eine Autobewertung, ich bewerte Pflegezustände von Fahrzeugen. Ja,
erzähl du das gerade mal kurz, ich muss mal gerade nebenan was gucken.
Okay, und wir machen halt zum Beispiel eine Bewertung von Fahrzeugen, so, und dann kam direkt so, ja Mensch, super Idee, toll und hin und her, ne? Und habe ich gedacht, ja okay, cool, dann lass uns das machen. Jo, und dann ging es dann los, wie planen wir das, welche Bewertungskriterien legen wir fest, wer kann überhaupt mitmachen, dann hat der YouTuber sich auch noch ein bisschen eingemischt, auch gut eingemischt, muss ich sagen, weil er hatte dann irgendwann eingeworfen, was ist denn, wenn da Profi-Aufbereiter kommen, werden die in den gleichen Topf geschmissen wie die normalen Leute, die halt nur Hobbypfleger sind, und so weiter und so fort. Da wurden dann diverse Kriterien festgelegt, wie das abläuft, Zeitplan, hin und her. So, dann kam das Nächste, das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Podcast schon erzählt, was so erschreckend war ja für uns, dass die dort überhaupt kein Englisch können. Immer noch erschreckend für uns. Und es hat sich dann rausgestellt, dass unser Distributor drüben irgendwann meinte, ja, er organisiert dann einen Dolmetscher. Und die schreiben mir wirklich perfektes Englisch, teilweise zu perfekt, das macht dann auch Sinn im Nachgang, wo ich dann gesagt habe, hier ganz ehrlich, also ihr versteht mich doch so gut, wir können so gut kommunizieren miteinander, alles entspannt. Und dann kam dann zurück, ja, die Mails werden bei mir von einem Firmendolmetscher übersetzt, ich kann leider kein Englisch. Oh, okay, naja, und dann wurde halt ein Dolmetscher organisiert, hin und her, naja, und dann hieß es dann, okay, wir machen erstes Event. Dann haben wir quasi so Meet and Greet mit den Leuten, mit Frage-Antwort von den Leuten, mit, was war noch gewesen? Wie gesagt, dieses Interview dann Treffen mit dem Ladenbesitzer, der da diesen riesen, ich sag mal, ATU hat, mit dieser gigantischen Autopflegemeile drin, der ein absoluter Madness-Fan ist und so weiter und so weiter. Und du denkst im Vorfeld, ach du lieber Himmel, ne? Mit YouTube-Interview, mit Q&A, mit Fahrzeugbewertung. Ein riesen Primborium, und ich denke so, oh Gott. Und zwischendrin wollen wir unsere Geschenke loswerden, ne, weil wir da wirklich tolle Gastpräsente gemacht haben, uns wirklich Mühe gegeben haben, da tolle Sachen mitzubringen. Und das muss alles an diesem Tag unter einen Hut gebracht werden. Und wir müssen mit dem Zug zu dem Event fahren, weil das im Außenspeckgürtel von Tokio liegt, wo wir grob eine Stunde lang hindüsen müssen. Puh, also ihr könnt euch vorstellen und vielleicht auch verstehen, warum wir im Vorfeld da schon ein bisschen angespannt waren, und auch ein bisschen eine gewisse Nervosität da war, wie das dann vorher so laufen würde. Aber dazu gleich mehr. Das war erstmal so das Thema, dass wir dann auch so ein bisschen froh waren, dass wir noch ein bisschen Kopf frei kriegen konnten. Und der eine Tag vorm Event war ja dann unser freier Tag. Wir hatten ja einen vollen freien Tag in Tokio.
Genau, also zumindest bis zum Abend. Also der Abend war schon wieder durchgeplant, aber der Tag sonst war frei, ja.
Genau, und da, wie wir schon beim Korea-Podcast gesagt haben, Japan in 24 Stunden machen, in dem Fall Tokio in 24 Stunden, alles reinpressen, was geht.
Ich überlege gerade, was haben wir denn gemacht?
Was haben wir denn gemacht? Ja, gute Frage. Tempel haben wir besucht.
Stimmt, wir haben einen Tempel besucht. Ach stimmt, Parks. Klar. Japan ist ja so bekannt für die Parks. Wir waren in zwei Parks gewesen.
Leider ein Tick zu spät für die Hauptzeit der Kirschblüte. mag für manche vielleicht langweilig erscheinen, aber es ist schon ein tolles Bild da drüben. Ne? Wenn alles wirklich mit diesen schönen Kirschblüten blüht, wird auch wieder ein bisschen höher gehängt, als es ist vielleicht, weil wir haben ja auch schöne Blütezeiten in Deutschland, wenn man so ne, zur Hauptblütezeit ja, rumfährt, sieht es auch zum toll Raps. Aus. Zum Raps, genau. nein, wir haben auch schöne Fruchtbäume, Kirschbäume und sowas. Also hier gibt es auch schöne Gegenden in Deutschland, wo man das sieht. Also das ist schon toll, keine Frage. Und es ist schon ein bisschen schade gewesen, dass wir zu spät waren dafür, aber die sich ja nicht ändern. Aber es ist jetzt am Ende auch nicht so, dass das, oh mein Gott, ich hatte die Chance, die Kirschblüte zu sehen.
Ja, nee, also ich würde, glaube ich, auch bewusst nicht zur Kirschblüte dorthin reisen, weil es halt absolute Hochsaison ist, die Hotelpreise noch dreimal so teuer sind. Ich glaube, auch wenn es mal schön ist, weiß ich gar nicht, ob ich das als meine Reisezeit wählen würde.
Ja, klar, kommt halt drauf an, wenn du so als Starter eine Reise nimmst, wie auch immer. Ja. Also es ist natürlich toll, überhaupt keine Frage, aber es ist auch, kommt jetzt drauf an, wenn ihr natürlich Botaniker seid, hauptberuflich, dann ist es bestimmt toll. Als hauptberuflicher Autopfleger ist es vielleicht nicht ganz so hit. Also, ja.
Genau, aber auf jeden Fall waren wir in zwei so Parks gewesen. Wir waren auf einem Regierungsgebäude, auf einer Aussichtsplattform.
Auch erstaunlich.
Ne? Ja.
Weil für lau.
Ja, also es gibt ja mehrere Aussichtstürme in Tokio. Der ganz bekannte ist der Sky Tree mit eins der, ewig hoch, 500 Meter, glaube ich. Das
zweithöchste Gebäude der Welt sogar.
Aber völlig überlaufen. Also alles, was wir vorher, also wir haben auch für gewisse Uhrzeiten schon keine Tickets mehr bekommen. Und wir haben auch nachgelesen, eigentlich muss man immer mit einer Stunde Wartezeit rechnen, dass man da überhaupt hinkommt. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir waren in Seoul ja schon auf zwei Aussichtstürmen gewesen.
Und auch auf dem großen,
auf dem Lotte Tower. Und haben gesagt, ich möchte schon Tokio von oben sehen. Irgendwie muss man das schon hinkriegen. Aber diese ganz bekannten Aussichtstürme, die lassen wir lieber weg bei der wenigen Zeit, die wir haben. Und haben dann rausgefunden, dass es ein oder beziehungsweise zwei Regierungstürme gibt. Ich weiß nicht so genau, was da drin, also irgendwelche Bürgerbüro so quasi bei uns. Ja, also
ein großer, richtig großes Hochhaus, wo eigentlich irgendwelche
drin sind. Ja. Genau. Und man kann tatsächlich kostenlos mit dem Fahrstuhl auf die oberste oder weiß nicht, ob es wirklich die oberste ist, aber sehr, sehr weit oben, eine komplette Etage, die als Aussichtsplattform für Besucher oder auch also für jeden frei zugänglich ist.
So eine kleine, wie so eine Art Bibliothek drin, gell? Und so ein kleines
Mini-Café. Ja. Und kannst ein paar Souvenirs kaufen. Und ist wirklich 360 Grad Rundumblick. Also es war komplett außenrum überall verglast.
Ja.
Und man hat einen absolut phänomenalen Blick auf Tokio gehabt.
Ja. Also viel höher müsste es eigentlich nicht sein. Also natürlich ist es höher irgendwie spektakulärer.
Ja, wobei mittlerweile finde ich so hoch gar nicht mehr so gut, weil das, was man sieht, einfach viel zu klein ist. Ja. Also irgendwie finde ich es cooler, wenn du drüber gucken kannst, aber doch gar nicht so ganz weit oben
ist. Andererseits klar, wenn du, ich weiß nicht, ich kann noch nachgucken, wie du kannst ja mal weitererzählen von der Plattform.
Lustig war, wir haben unten, weiß nicht, vielleicht 5 Minuten auf den Fahrstuhl gewartet, gab es noch so eine kleine Tascheninspektion, dass du nicht irgendwelche Bomben mit nach oben nimmst, sind dann mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren und oben haben wir dann die Schlange gesehen, die nach unten ging. Und das war tatsächlich nicht mehr lustig. Also wir haben dann Menschen gezählt und haben grob geschaut, wie viel passen in den Fahrstuhl rein und haben da schon festgestellt, gut, also es dauert locker eine halbe Stunde, bis wir wieder den Fahrstuhl nach unten nehmen konnten. Aber du hattest ja keine Wahl. Also ich bin dann mal Richtung Treppe gelaufen und war schon kurz davor, die Treppe zu nehmen und einfach diese, weiß nicht, 70 Stockwerke oder sowas nach unten zu laufen. aber tatsächlich ging das nicht. Also es war abgesperrt, du konntest nicht laufen. Somit, du hattest keine Wahl. Du warst da oben gefangen und du musstest dich in die Schlange stellen, um wieder nach unten fahren zu können.
Aber es ist übrigens krass, ne? Also der Tokyo Tower ist tatsächlich, ist das wirklich der Tokyo?
Nee, Tokyo Tower ist quasi die Eiffelturm-Nachbildung. Stimmt,
der ist ja nur 250 Meter hoch.
Genau,
die Dings.
Der wie heißt der andere? Sky Tree.
Ach, Tokyo Sky Tree. Warte mal, Tokyo.
Ich meine, der ist irgendwas zwischen 500 und 600 Metern.
Sky Tree, da ist er. Da ist es. Ja, stimmt, der ist 634 Meter hoch.
Ja, der
das ist
echt
halt
hoch.
Schon krass. Ja, also Aussichtsplattformhöhe ist dort 450 Meter.
Die trotzdem, eine, aber es gibt noch eine. Die ist, glaube ich, ein bisschen. Es gibt auch zwei.
Was, dann kommt ihr von Japan irgendwie noch weiter hinauf. Es gibt auf jeden Fall auf der zweiten Aussichtsplattform haben wir dann eine Höhe von 450, okay, ist die höhere.
Also da war der Lotte Tower aber höher tatsächlich, wo wir in Seoul waren, ja. Da war die Aussichtsplattform auf irgendwie 500, glaube ich.
Oh, okay. Aber dann sieht man wieder, ich meine, natürlich ist es trotzdem krass. 450 Meter Höhe, lauf mal 450 Meter und das dann quasi nach oben. Das
ich fand die 27 Meter auf den Atzelbergturm, wo wir letztes Wochenende im Taunus waren, schon beeindruckend.
Die waren schon hoch, ja, aber das stimmt. Da gab es auch keinen Fahrstuhl. Also das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, aus dieser Ticketsituation heraus, die wirklich, du musst die online reservieren und siehst dann, da geht's schon nicht mehr, da geht's nicht mehr und das war dann irgendwie scheiße. Und dann, dass da dieser Riesenantrag ist, haben wir gesagt, wir haben eh so wenig Zeit, sparen wir uns, wir waren auf einem tollen Turm gewesen, aber wie du sagst, gab's eine Alternative und die war trotz des nach runterwegs, wo ein bisschen mehr los war natürlich, weil du gehst halt teilweise durch, hab alles gesehen, stellst du in die Schlange. Ne? Das machen vielleicht auch Leute am Wochenende einfach mal flott aus der Hüfte raus. Und dann ist natürlich nach unten viel mehr Betrieb. Und dann, jo, das war der einzige Knackpunkt dran, aber ansonsten war das mega gut.
Also, das war total gut, vor allem, dass die da kein Geld für nehmen wollten. Ja, also die hätten ja locker, wenn es nur 5 Euro gewesen wären, aber da wären genauso viele Leute hochgegangen.
Genau, also schon echt erstaunlich, dass dafür, dass dann am Wochenende auch offiziell Leute dort stehen, überall sind Bedienstete gewesen, ne? Erst die Taschenkontrolle, dann der Fahrstuhlpförtner, gibt es auch extra einen, der genau abzählt, wie viele Leute dürfen rein und sowas. Also das war ja samstags, ne, wo wir da waren.
Ja, klar, gut, da hat es oben natürlich bei irgendwie neben dieser Bücherei war noch so ein kleines Café, also du konntest oben auch was trinken, wenn du wolltest. Damit haben sie vielleicht ein bisschen Geld
verdient. Ja, aber trotzdem. Aber,
also das war super. Also würde ich definitiv jedem empfehlen, der in Tokio ist.
Genau, also echt die super Alternative. Und wir waren aber noch auf einem zweiten Turm.
Ja, wir waren noch in einem
Einkaufszentrum
auf der Dachterrasse.
Genau, aber da musstest du, also es wäre auch mit dem Fahrstuhl gegangen, wie wir im Nachhinein gesehen haben.
Ja, wir sind gelaufen, gell? Also wir sind mit Rolltreppen
hochgefahren. Ja, hochgelaufen wäre ein bisschen krass.
Ja.
Aber wir sind mit Rolltreppen hochgefahren, ja, das stimmt. Und da war keine Sau. Also oben, wir waren eine Person auf dieser Dachterrasse.
Es war einfach eine riesengroße Dachterrasse. Also die hat nichts geboten, es war einfach nur Dachfläche.
Genau, also war wie wenn ihr auf ein großes Hochhaus geht und oben kommt ihr aus dem Fahrstuhl raus und da oben ist halt einfach das Dach. So, da war eine kleine Plattform drauf, dass man ein bisschen höher stehen konnte, weil das
über so. Das war halt auch nur einen Meter.
Ja, trotzdem, weil du konntest halt über so eine Brüstung dadurch aus der Entfernung drüber gucken und da waren halt auch Stromkabel und was weiß ich halt, irgendwelche Sachen, die dir im Weg hingen. Aber nichtsdestotrotz, erstens für lau, zweitens keine Menschenseele, obwohl Samstag, ne, wo du denkst, da muss doch die Hölle los sein. Klar, es wurde halt auch nichts geboten im Sinne von, ich kann mir mal einen Snack kaufen oder sowas, auch nicht. Aber total geil. Du stehst da oben und denkst so, krass, wieso ist hier keiner?
Ja, also die Aussicht war jetzt nicht extremst gut, aber du konntest zumindest auf diesen Skytree drauf gucken. Also wir waren in der Gegend, also das war perfekt.
Von daher, da waren wir dann 10 Minuten da oben, dann sind wir wieder runter und dann war das eigentlich ganz cool. Ne? Dann haben wir noch einen Park gemacht, glaube ich. Ne?
Genau, erstmal waren wir dann an diesem Tempel, wo ich mein Glück gefunden habe.
Hast du?
Und da waren noch diese komischen, wo du da aus dieser Röhre da irgend so.
Ach! Haben wir bis heute nicht verstanden. Nee. Was halt so halbwegs, keine Ahnung, du musst das irgendwie, das ist halt Geldschneiderei einfach.
Ja,
musst
halt 50 Cent in irgend so ein Ding stecken und dann konntest du mal ewig an irgend so einer.
So Metallröhrchen schütteln und dann kommt irgendwie ein Zettel raus.
Ja, und mit einer Nummer drauf und dann konntest du irgendwie so ein Fach öffnen mit dieser Nummer und da war dann ein Zettel drin und da stand dann dein Glück drauf. Und
ja, oder hat dann Pech.
Und wenn es Pech war, dann musst du es an irgendeine Wäscheklammer hängen und wenn es Glück war, konntest du es mitnehmen.
Genau, wir hatten Glück zumindest.
Wir hatten Glück. Ich habe es gestern noch auf dem Schreibtisch liegen sehen. Ich habe mich nicht getraut, es wegzuschmeißen, weil ich da
bin. Das ist jetzt irgendwo
Glück vorbei.
Das ist Glück vorbei, ja. Ich meine, das ist halt, was auch immer, wahrscheinlich hat es Tradition, aber das ist halt echt krass. Da stehen ja hunderte von diesen Stellen und da standen die Leute Schlangen. Wir haben irgendwo eine Lücke gefunden, komm, gehen wir mal hin. Ist halt schon, ne, dadurch machen die halt richtig
Geld. Nepp halt.
Das ist halt echt, wahrscheinlich würde der Japaner sagen, Gottes Willen, das ist kein Nepp, das ist ganz historisch. Wir haben uns nicht weiter eingelesen. Wir hatten ja auch zum Glück Glück. Also von daher ist alles gut.
Ich hatte Glück, du hast den Scheiß nicht mitgemacht.
Ich habe den Scheiß nicht mitgemacht, ja. Wahrscheinlich tritt mir jetzt die japanischen Kultur krass auf die Füße, aber ist jetzt nicht unser Bereich, aber es war lustig, wir haben es auch mal mitgemacht und ansonsten war das so ekelhaft überlaufen, es war, also ich fand das schlimmer als Shibuya Crossing, muss ich sagen.
Ja, ich auch, das war, ja, vor allem, weil die Hälfte der Leute da auch noch, ich will jetzt nicht verkleidet sagen, sondern in den typischen, traditionellen
Ist es verkleidet. Kleidern. Deutschland würde man sagen, kulturelle Aneignung, das muss man sich mal vorstellen und die machen Geld damit. Ja, ich habe gestern wieder gelesen, ob man einen japanischen Kimono überhaupt tragen darf, weil es kulturelle Aneignung sein könnte. So bewusstlos sind wir hier in Deutschland. Ja. Und da gehen die Touristen hin und gehen an offizielle Vermietstationen, um sich diese traditionelle Geisha-Kleidung zu mieten, um sich dort hinzustellen und vor den Tempel zu fotografieren. Ob das hier jemand weiß, weiß ich nicht, ob die Deutschen da schon so weit sind, weil, naja, egal, wir wollen es nicht politisch machen, aber es ist einfach aberwitzig. Nichtsdestotrotz sieht man extrem viele Leute damit. Jedem das Seine natürlich. Ich, also Mann eh schwierig, da gab es ja
primär. Da gab es auch für Männer sowas.
Gab es auch für Männer primär so ein Frauending. Wir hatten bestimmt 30 Grad, ne? Und die Kleider sind ja wirklich wie, also Vergleich, wer es nicht kennt, das sieht vergleichbar vom Volumen her wie diese Mittelalterkleider aus. Wenn ihr im Mittelalter die Damen seht, die da in diesen Roben und wie auch immer da pompösen Kleidern rumlaufen, so sieht das auch aus. Plus Haarschmuck, plus komplett aufgestylt, geschminkt bis zum Anschlag, auch gerne dann auch asiatisch angehaucht, so ein bisschen, dass das so mit Augen und so passt. Puh, das musst du schon wollen. Und da stehen halt westliche Personen, ja, da stehen keine Asiaten, also viele Asiaten machen es auch.
Ja, ja, ich glaube, die haben das halt auch in dem Kleiderschrank und machen das halt aus Überzeugung. Die bringen
halt mit, aber da kannst du halt einfach an jeder Ecke kannst du so ein Gedöns da mieten. Und ja, nebendran
kannst du auch noch die Schuluniform mieten und kannst die dann anziehen.
Ja, das ist halt auch sehr fragwürdig, dass du die Schulmädchenuniformen parallel im Nebenladen mieten kannst, dann können die Mädels dann als Schulmädchen verkleidet rumlaufen. Das ist jetzt nichts für die Tempel vielleicht, aber wie gesagt, das ist für uns natürlich kulturell eher ein bisschen schwierig. Aber es gibt offensichtlich, ist das das Lebensziel von vielen, auch Japanerinnen. Da kann ich ja noch grundlegend verstehen, ne, wenn die das machen. Gehört halt zur Kultur dazu. Aber auch von ganz vielen westlichen Menschen, sich dort entsprechend zu kleiden und vor solchen Tempeln abzulichten. Und natürlich bringt es zwangsläufig mein Lieblingshassthema auch mit, Hashtag Influencers in the Wild, ja, wo du einfach wieder nur den Kotzreiz kriegst, wenn du diese Leute siehst. Ich kann es immer wieder nur betonen, wir laufen genauso da rum und machen, ich mache 1000 Fotos, natürlich, weil ich nachher auch aussortieren will. Und ich finde es toll, Dinge für später sich zu bewahren und Erinnerungen zu haben. Das ist völlig legitim. Das war das gesamte Zeitalter der Fotografie so und es ist heute genauso. So sage ich nichts Schlechtes drüber, aber du kannst dich erinnern, wo ich einen Tempel noch fotografieren wollte und während du, ich weiß nicht, was du gemacht hast, du hast erst was getrunken, du hast dann noch irgendwas anderes gemacht, keine Ahnung. In der Zeit, wo du mit deinem ganzen Gelerch beschäftigt warst, standen 3 Meter von uns entfernt ein Typ mit seiner, ich nenne es jetzt mal Influencer-Braut. Und also wir waren über 10 Minuten dort gestanden und haben einfach da gestanden, Pause gemacht, bisschen geguckt, gemacht. Die haben die gesamten 10 Minuten in jeglicher vorstellbarer Pose, Mimik und so weiter sich dahingestellt. Und das war jetzt nicht mit Robe angezogen, sondern sie wollte einfach geil aussehen. Das war das Ding von ihr. Lieber einen Arsch in die Kamera gehalten, ob dann wieder zurück zum Freund gelaufen, zeig mal das Bild. Nee, nochmal auf einen Bein, links, rechts, geradeaus, oben, unten. Ich habe irgendwann gesagt, ey, lass uns hier weggehen, ich krieg Hass. Ja, es war echt furchtbar. Ja, ne, wie gesagt, auch wir haben uns vor irgendwas fotografiert, ist ja völlig legitim, aber wenn du diese Scheiße siehst, Entschuldigung, ey, boah, das ist halt einfach mein Reizthema. Andere Lagen, was
auf jeden Fall waren wir froh, als wir von diesem Tempel wieder furchtbar. Weg waren.
Der Weg
eigentlich.
Weg war also, das Schlimmste. Boah. Also es war ein Korridor, wo links und rechts so Bütchen waren. Oder links, glaube ich, nur so Buden, rechts waren nur so Deko, so japanische. Und du bist da durchgelaufen wie auf Shibuya Crossing. Wirklich. Ein Menschen mehr, die einfach da reinlaufen, um diese Tempel zu sehen. Und natürlich läuft man durch diesen Korridor auf einen der Haupttempel zu. Das heißt, jeder bleibt stehen, ja, Foto machen. Und boah, ey. Also das war wirklich, jedem das Seine, wie gesagt. Und es war natürlich grundlegend mal schön zu sehen, weil die Bereiche, wo nicht so viel los war, waren echt nett.
Ja, wobei das schon alles ziemlich kompakt war. Also das war in Seoul an dem Tempel, wo wir waren, war das halt alles sehr, sehr weitläufig. Hab und
ich
sowas.
Gerade verwechselt wahrscheinlich, gell?
Wahrscheinlich. Also der Rote da war das in Tokio, wo du hast mit dem Korridor war schon richtig, du bist schon beim Richtigen.
Ja, doch, genau.
Aber es war trotzdem nicht so ein großes Gelände. Also das war doch relativ eng alles. Ja. Und
das war wirklich 3 Kreuze weg hier. Gesehen, Bucketlist erledigt und tschüss. Und gar nicht lange da aufgehalten. Also wir haben das weitgehend schon gesehen alles, ne? Aber da war ein Bereich dann, wo wir sind dann raus und dann kam ja irgendwie so ein nächstes Areal. Ne, was war das? So eine Bücherei? Was war das? Das hat doch so, wo wir erst einen Ausgang gesucht haben. Und dann kam doch wie so eine Bücherei oder sowas, auch so ein Gebäude. Und danach ging es so auf die Straße raus, wo wir dann in diesen, oder bin ich jetzt schon wieder in Korea?
Ich weiß gerade nicht, wo du bist.
Wo wir auch an so einem Influencer-Spot waren, in diesem Wohngebiet. Dieses typische, das war in Japan. Wir sind dann in dieses Wohngebiet gelaufen, wo an einer Stelle 2 Millionen Leute Fotos machen, was so steil war, wo auch die Garagentore, die
Das war in Busan.
War es echt in Busan?
Mhm. Wir waren in Seoul und in Busan, in so einem Viertel.
In Busan ist ja dieses bunte Dorf gewesen, das meine ich nicht. Das meine ich nicht.
Mhm. Ich weiß nicht.
Ah, die Chefin wieder, kommt mir klar. Das war 100% Japan. Also wir sind doch von dem Tempelareal sind wir doch dann raus aus irgendeinem Eingang, wo die ganzen Busse davor standen.
Ja.
So, und dann sind wir neben in so ein Viertel weitergelaufen und sind da immer weitergelaufen. Und dann kamen wir doch auch in so ein Cultural Village, nennen wir es jetzt mal irgendwie, wo es auch diese Kimonos zu mieten gab, wo die Leute auch da durchgelatscht sind. wo wir nochmal auf einen ganz hohen Spot wollten, der aber dann nicht zugänglich war. Das war auch dort, das war in Japan.
Okay.
Ja. Mhm. Die Chefin war in irgendeinem anderen Land. Ich gucke gleich, ich suche jetzt schon
mal die. Ja, aber was wolltest du denn dazu sagen?
Weiß ich, du hast mich
wir müssen jetzt mal hinmachen.
Du hast mich aus dem Konzept gebracht, weil du einfach nicht klargekommen bist gerade.
Wir sind dann wieder zurück zum Hotel, weil wir uns ja fertig machen wollten, weil wir um 20 Uhr, weiß nicht, 19 und 20 Uhr abgeholt wurden von dem ganzen Japan-Trupp, mit dem wir auch am nächsten Tag das Event hatten, mhm, um zu diesem ganz bekannten Autotreffen zu fahren, zu diesem Flughafen-Kreuzung.
Ja.
Da war ich schon ein bisschen nervös vor, weil wir diese ganzen Menschen ja nicht kannten.
Genau.
Und weil wir wussten, die sprechen kein Wort Englisch. Das war ja unsere größte Sorge davor. Wir haben ja bisher immer nur per Mail kommuniziert mit unserem Vertrieb da drüben. Und das ist absolut einwandfreies Englisch gewesen, sodass wir uns am Anfang…
Ich habe gerade schon erzählt,
dass
sie dann meinte, Dolmetscher nicht so, wofür denn?
Genau, also von daher, es waren, ich glaube, 4 Leute, die uns dann dort abgeholt haben. Und da war ich schon nervös vor, weil man kennt diese ganzen Leute nicht. Man setzt sich dann zu denen ins Auto, fährt mit denen weg und ganz alt, andere Kultur, da verbringst du den ganzen nächsten Tag auch noch mit denen.
Ja.
Dann haben wir uns auf jeden Fall um 8 Uhr mit denen am Hotel getroffen. Findest du es?
Nee, wir haben einfach zu viele Bilder gemacht. Aber wahrscheinlich hast du recht, das war doch Korea.
War nicht
aber es kann sein, dass das eine in Seoul war und das andere war in Busan.
Genau.
Da hast du recht, ja, stimmt. Das war dann doch nicht da, ja. Genau, gebe ich dir recht. Aber es, ja, egal, okay, ja.
Genau, so.
Dann kam das Abendtreffen.
Ja.
Also wir haben danach halt, wie gesagt, diese ganzen Hochhausgeschichten noch mitgemacht. Ich habe gerade die Bilder. Und dann sind wir noch zum Schluss noch an einen der größten Stadtparks noch hin.
Ja.
Der sogar Eintritt kostet, also für einen
50 Cent.
Für einen öffentlichen Park, aber das finde ich auch vollkommen fair. Also finde ich, ich hätte auch einen Euro bezahlt für einen riesen Park, ne? Alles grün, fast schon viel zu groß, das Ding.
War halt cool, weil überall Leute gepicknickt haben und haben Fußball gespielt auf der Wiese. Und also es war schon mitten in der Großstadt, gibt es dort sehr, sehr viele Grünflächen, wo du einfach so ein bisschen deine Freizeit genießen kannst.
Genau, also das war echt cool. Und danach sind wir noch Richtung Hotel und wollten endlich mal wieder was Gescheites essen.
Ja, ich wollte es jetzt weglassen und wollte direkt auf Dings springen, weil wir schon wieder so lang babbeln.
Ach so, okay, ja gut, dann.
Das ist ja noch nicht mal das Madness-Treffen.
Ja gut, dann ist ja eh schon fast rum. Also wie auch immer, wir sind danach abends, wollten wir noch was essen gehen und wir haben dann gesagt, komm, das ist auch der einzige Tag, wo wir wirklich aktiv noch alleine was machen können, weil wir auch gar nicht wussten, was nach dem Event eben ist, ob da noch jemand essen gehen will, wie spät es ist, bla bla. Und ich habe ja gesagt, wenn wir schon in Japan sind, müsste ich einmal Wagyu gegessen haben. Original. Ist nicht so, dass wir bei Meat Heaven nicht schon ein paar Mal Wagyu gegessen hätten, aber meistens europäisches und richtig klassisches Kobe-Fleisch. Habe ich gesagt, das ist so bekannt hier, das müssen wir machen. Problem A, Tokio, wie hinlänglich jetzt schon bekannt, gigantisch groß, viel zu groß. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich habe was bei TripAdvisor gefunden, das ist eine super Empfehlung. Oh, das ist am anderen Ende der Stadt, da musst du 2 Stunden mit der Bahn fahren. Dann denkst du, oh nee, machst du nicht. So. Okay, dann haben wir irgendwann tatsächlich was gefunden, was in unserer halbwegs Schlagdistanz vom Hotel war, allerdings auf dem Rückweg nur über die Bahn zu erreichen war. Hingelaufen, es war wir kamen hin, vor dem im Schaufenster lagen überall schon die Fleischstücke in so einem Kühlding drin. Ich sag, geil, hier sind wir richtig, ne? Also wirklich.
Und es war halt auch ein Laden, wo wir wussten, dass die Speisekarte auf Englisch ist.
Genau.
Also auf Japanisch und auf Englisch, richtig. Was halt nicht gang und gäbe ist und wir halt. Das mit Google Lens, das funktioniert auch eher nur so semi-gut, also eigentlich gar nicht gut.
Genau. Und dann standen wir da und haben gesagt, komm, wir suchen das wirklich was, wo wir es halbwegs verstehen können, dann kann ich wenigstens was bestellen aufgrund von der Erklärung. Ne? Und gerade da, wo es dann auch mal empfindlich teuer werden kann, wenn man es nicht versteht, was man da bestellt.
Es ist schon wichtig, ob es 100 Gramm oder 1000 Gramm sind.
Genau, richtig. Oder ob es 100 Gramm genau abgewogen wird, aber du trotzdem 1000 Gramm kriegst und nachher irgendwie eine 500-Euro-Rechnung am Bein hast, weil das auch da natürlich sehr, sehr teuer ist. Ja, und dann standen wir vor diesem Laden. Öffnungszeiten standen im Schaufenster, Öffnungszeiten standen online, samstags ab, ich sage jetzt mal 3 Uhr.
Werktags ab 5 und samstags, sonntags ab 4.
Genau. Von wegen.
Ja.
Wir standen vor verschlossener Tür und keiner machte auf.
Und wir sind echt extra dorthin mit der Bahn. Also es war ein Umweg gewesen. wir hatten Hunger und wir standen da. Ja. Es war 4 Uhr. Um 8 Uhr wurden wir am Hotel abgeholt. Das heißt, wir hatten 4 Stunden dazwischen, wollten aber natürlich noch duschen, fertig machen und so weiter. Und mussten ja noch zu unserem Hotel zurück. Wohlgemerkt, mit der anderen Linie. Somit haben wir eigentlich auch vorgehabt, noch ein Stück zu laufen. Ja, dann standen wir da mit unserem Elend. Musste auch noch aufs Klo, kam noch dazu. Es ist immer, irgendwas kommt immer und wir hatten nichts zu essen. Und im Umkreis gab es eigentlich auch nichts.
Ja, stimmt. Also was wir zuerst gemacht haben, wir haben das, was jetzt wenn ihr hier hört, den Podcast, ist definitiv der neue Monat angebrochen. also im Juni, wir haben für euch die Fresspakete gekauft, die wir im Juni verlosen. Da war nämlich ein Supermarkt nebendran und haben gesagt, komm, jetzt sind wir gerade hier, wir gucken mal und kamen da rein und es war ein Schlaraffenland für mögliche
leckere Süßigkeiten.
Ja, weiß man nicht. Und wir haben euch da großzügige Sachen eingekauft, die ihr im Juni von uns ausgelost bekommt über unser Gewinnspiel. Dazu aber auch online nochmal mehr. Das haben wir zumindest die Zeit genutzt und sind dann zurück zum Hotel. Und wie war das?
Wir haben also ich habe eigentlich da eine Verbindung rausgesucht Richtung Hotel. Wir hatten vorher schon rausgefunden, dass es in der Nähe vom Hotel einen Denny's gibt. Also so ein amerikanisches Restaurant, da kannten wir uns aus. Haben wir gesagt, okay, komm, scheiß drauf, wir gehen einfach dahin, Hauptsache wir kriegen was zu essen. Weil der Tag davor war ja auch schon so, dass wir nichts gegessen haben, also kein Restaurant gefunden haben. Frühstück war lecker, aber genau, dann hat mir Google Maps gezeigt, wie ich dorthin komme. Das war aber nicht die Metrostation, in der wir angekommen sind, sondern eine andere. Mhm. Und da sind wir da hingelaufen, ja, und dann bebeng, es war keine Metro, sondern es war eine Bushaltestelle. wo zum einen natürlich auch unser Ticket nicht für gültig war und an der Bushaltestelle jetzt auch nicht unbedingt ein Ticketautomat stand. Genau. Und wie geht das? Wie machst du das? Naja, End vom Lied war es von dort, glaube ich, einen Kilometer bis zum Denny's, also sind wir halt gelaufen.
Wir sind ja sonst so wenig gelaufen, haben wir gesagt, ne? Also ich glaube, was hat man am Ende vom Tag für
einen Tokio weiß ich nicht mehr, in Seoul waren es ja irgendwie immer so zwischen 20 und 22 Kilometer, die wir gelaufen sind.
Das war nah
Tokio
dran
weiß auf jeden ich Fall. Nicht, aber
ich glaube, es waren 15 oder 16 Kilometer nur durch die Stadt.
Da sind wir doch recht viel auch Metro gefahren, weil Tokio eh so groß ist, also in Seoul konnten wir auch einiges zu Fuß machen, in Tokio ja nicht, aber das sind wir dann gelaufen, das war aber okay.
Es war okay, ne? Irgendwann nervt es halt, irgendwann denkst du so, oh, wie weit denn jetzt noch? Und dann kam man zum Denny's rein. Auch da kann man noch mal kurz erzählen, ne? Wie selbstverständlich auf Japanisch angesprochen, obwohl man nicht so japanisch aussieht. Und denkt man so, mir so natürlich auf Englisch so, hello, bla bla, und dann nix. Die reden einfach auch japanisch weiter und denkst so, ihnen ist schon aufgefallen, dass ich ihre Sprache nicht spreche. Also natürlich habe ich kein Deutsch erwartet, aber dass sie halt einfach weiter plappern, das müsste ich verstehen.
Das Gute war, dass dort ein Tablet auf dem Tisch gab und sehr wir schön. Unser Essen mit dem Tablet bestellen konnten.
Tablet, die hat uns das dann gezeigt, können wir auf Englisch umstellen, alles klar, bebilderte Dings, schön, modern, so finde ich es geil, ne? Haben wir dann draus bestellt.
Geil war, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, du hast ja so eine Art Grillteller bestellt, ich habe ein Sandwich gegessen und hattest du dem Grillteller noch ein paar Pommes bestellt.
Ja.
Und die Pommes kamen in einer Papiertüte auf den Tisch gestellt. Wie so eine To-Go.
Ja, stimmt.
Die kam nicht auf dem Teller, sondern die kam in der Papiertüte. Das war auch aber naja, gut.
Andere Länder, andere Sitten. Jedenfalls haben wir endlich was im Magen gehabt und sind von da dann zum Hotel weitergelaufen, die restlichen Meter. Da dann mit Google Maps, mit dieser schönen Funktion, wo man in die Karte quasi die Wegweise eingeblendet
bekommt.
Schon geil,
ja.
Das hatte ich irgendwann mal gesehen, aber wieder verdrängt und das hat echt cool funktioniert. Hält sein Handy einfach per, wie heißt das, Augmented Reality in die Luft und das Ding zeigt dir die Pfeile auf dem Video an oder Bild an. Für Dorfmenschen auch mal eine neue Erfahrung.
Das war sowieso, diese ganze Reise war endlich mal von dem Dorf in die Welt.
Ja, genau, wo wir noch nie weg waren, ja. Spaß. Auf jeden Fall war das trotzdem cool, irgendwie mal so ein paar Sachen. Wir hatten ja dann wieder Wi-Fi. Ich habe ja dann einen anderen Datenplan gebucht, der dann tatlos funktioniert hat. Immerhin für die Kohle, die wir für Japan umsonst bezahlt haben, einen Refund bekommen. Ich habe mit denen hin und her geschrieben und gesagt, Leute, das geht nicht. Da haben sie die typischen DAO-Tipps gegeben, Handy aus, Handy an. Ja, habe ich alles gemacht. Okay, alles probiert, ging nicht. So, und immerhin hätte ich nicht erwartet, weil das ja irgendwie in Malaysia sitzt ja dieser, oder Singapur sitzen ja, also das ist ja eine reine Website, wo man sagt, da gibt es keinen Menschen, den ich greifen kann. Die Rechnung sieht aus, wie als hätte ich es auf dem Word geschrieben. Wie dem auch sei, haben die zurückgeschrieben, es tut uns wirklich leid, es gibt einen Refund für den Teil für Japan und den gab es auch.
Ja, wir haben tatsächlich die sogar einen höheren, also ich glaube, wir haben 25 Euro dafür bezahlt und haben 17 Euro zurückgekriegt.
Das
also,
ist dann schon fair.
Schon, also, ja.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen neuen Datenplan gebucht, der ging tadellos, mobiles Internet, perfekt schnell, überall, geil. Und dann konnte man sich auch so Scherze wie mit dem Google-Ding noch erlauben, ein bisschen rumspielen. Braucht man, egal wie. Mobile Daten sind Pflicht.
Definitiv.
Und mit dem Roaming ist es kein Spaß finanziell. Und wer die Möglichkeit hat mit einem modernen Handy, kann ich jedem nur einen Tipp geben. Wenn es funktioniert, was eigentlich auch sollte, eSIM, mega. Ja. Absolut mega. Kein Rumbasteln im Handy oder sowas, einfach cool. Also würde ich nie wieder anders machen.
Ja, hat gut funktioniert.
Genau, Hotel. Dann kam Rose
im Knopfloch. Wir hatten irgendwie noch 2 Stunden Zeit oder sowas.
Ja, und dann schnell fertig gemacht. Und dann kam Rose im Knopfloch-Thema, weil wir wollten auf dieses Daikoku-Auto-Meet an dieser berühmt-berüchtigten Autobahn-Rastplatzstelle da außerhalb von Tokio, wo sich quasi teilweise auch jeden Tag, aber primär am Wochenende halt wirklich die lokale Tuning-Szene trifft und von alt bis neu alles aufhört, was geht. Also wirklich spektakulär. Habe ich leider auch viel versprochen im Vorfeld. Habe gesagt, Leute, ich werde euch da mitnehmen. Ich mache hier Videos, ne, Datenvolumen extra nochmal groß gebucht, dass wir ein großes Paket haben, weil ich wusste, das zieht, ne, dass ich da nicht ohne dann dastehe. Naja, erstmal kam die Kennenlernphase, weil es war am Anfang so, okay, ja, wir fahren dahin. Da wollte unsere Partnerin aus Japan mit uns oder mit mir dahin fahren. Da habe ich gemeint, ja, ich bin nicht allein. Oh, Yvonne ist dabei. Das war da irgendwie, ist das untergegangen? Erst hieß es ja, wenn wir keinen Platz haben, ob es schlimm wäre, wenn sie nicht mitkommt. Und Yvonne, naja.
Ich habe schon mal Juhu geschrien, habe mich gefreut, eigentlich einfach mal geil, mich ins Bett zu legen.
Endlich mal Ruhe. Ja, mach du nur mit deinem blöden Autotreffen, ne? ich leg mich ins Bett, aber gut, am Ende des Tages war es dann so, dass sie meinte, oh, wir haben ein anderes Auto organisiert, es geht klar, Yvonne kann mit. Okay, das heißt, es ist der YouTuber mit dabei gewesen, der das Ganze per Video festhalten wollte, also sprich, hat seinen Videografen dabei gehabt, er war dabei, es war unsere Geschäftspartnerin aus Japan dabei und es war der, das habe ich kurz vorher erst erfahren, der Autofinesse-Vertrieb von Japan dabei.
Der auch Englisch sprechen konnte.
Der kann sehr gut, sagen wir mal, Englisch.
Ja,
ne? Also schon, also 90% hat gut funktioniert. Und der war dabei. Jo.
Und noch jemand. Das war doch irgendwie der Autopfleger, oder?
Der Aufbereiter von. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also, das war noch einer, glaube ich.
Ja,
das
noch waren einer.
Zu viele Menschen.
Ja, und also auf jeden Fall. Es waren auf jeden Fall zwei Autos.
Genau, es waren zwei Autos und wir haben die ja alle noch nie gesehen. So, ich habe dann nur gesagt, okay, ihr werdet uns erkennen an Madness-Klamotten, weil logischerweise, wenn ich auf diesem Autotreffen rumlaufe, wollte ich natürlich mit Madness-Klamotten rumlaufen, ist klar. Und wir treffen uns in der Hotellobby. So, ich bin in die Hotellobby gegangen, wir haben ja Handykontakte gehabt, bla bla. Da habe ich extra noch die lokale Messenger-App runtergeladen, dieses, wie heißt The Line heißt es, glaube ich, Line Messenger, damit wir kommunizieren konnten, weil WhatsApp dort nicht Standard ist. Das haben wir ein eigenes WhatsApp, egal. Okay, dann standen wir da unten, so, keiner da. Ich dachte, okay, komm, ich gehe mal vor die Tür, da wo die ganzen Taxis und sowas angucken, gehen wir nochmal hin, rausgegangen, keiner da, wir stehen da, keiner da. Kommt wieder ein Auto, das könnten sie sein? Nee, wieder nichts. Und irgendwann kam aus der Lobby raus, weil sie auf der anderen Seite standen, kam aus der Lobby raus auf einmal ein Trupp von Leuten, die schon teilweise Madness-Klamotten anhatten, fast alle eigentlich von denen. Ne? War dann relativ eindeutig, dass es die waren. Ja, und dann guten Tag, hallo und überhaupt. Wie das halt so ist, man fängt da halt schon an zu labern. So, das heißt, man steht da und quatscht und macht und tut und die Zeit plätschert da halt vor sich hin und ich habe schon die ganze Zeit im Kopf gehabt, Leute, alles cool, aber wir müssen noch eine Stunde Auto fahren dahin, lass mal los. Ne? Aber ich sitze jetzt ja auch nicht da und sage so, komm jetzt, mach mal.
Naja, ne? Vor allem, man konnte ja auch eigentlich immer nur mit der einen Person, die nämlich Englisch reden konnte, die dann wieder übersetzt hat, also ja.
Es war schon auch da schon anstrengend, ne? Weil es war wirklich so, er war der einzige Englisch sprechende, alle anderen zero.
Das ist aber echt schwierig, du stehst dann deinem Vertriebspartner gegenüber, siehst dich zum ersten Mal und willst dich begrüßen, aber also du kannst dich gar nicht richtig begrüßen, weil du kannst überhaupt nicht miteinander reden.
Und musst über eine dritte Person halt reden, das ist halt echt unglaublich schwierig. Naja, irgendwann ging es dann auch los, das war dann schon mal das erste Ding, Autofinesse scheint zu laufen in Japan, weil wir sind mit einem, was war es gewesen, war es ein Bentley?
Ich glaube, Bentley
SUV sind wir dann gefahren. Also die anderen in einem normalen japanischen Van irgendwie, so ein Toyota-Van irgendwie. Und der Autofinesse-Vertrieb hat uns in seinem Bentley mitgenommen. Auch unsere Partnerin war mit dabei in dem Auto. Wo ich schon dachte, so gut, standesgemäß Reisen läuft hier, ne, passt. Das von Korea haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich. egal, auf jeden Fall sind wir dann damit losgefahren. Das Ding auch hier mit fettem Auspuff, elendig lautes Teil und sowas. Dann sind wir halt da durch Tokio gefahren. Auch manchmal ein bisschen flotter als erlaubt.
Ja, der war schon flott unterwegs.
War schon ziemlich flott unterwegs. Naja, und wir kamen dann immer näher. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, ich hatte schon im Kopf die ganze Zeit so dieses Feeling von deutschen Karfreitag. Man ist da immer, ich fahre ja heute da nicht mehr hin, aber früher zu meinen jungen Jahren sind wir auch gerne mal zum Karfreitag gefahren irgendwie und es ist immer so eine gewisse Grundanspannung, wenn man da hinfährt, weil man halt weiß, dass über die Cops unterwegs sind, ne, dieses Räuber- und Gendarmspiel und sowas, ne, wo trifft man sich, wo kann man abhauen, das, ne, und man hat schon, also ich hatte schon so eine gewisse Grundanspannung drin, einerseits, weil ich mich total gefreut habe, weil ich halt weiß, was da abgeht, ich habe mir auch ein paar YouTube-Videos angeguckt vorher und sowas und ich habe mich so drauf gefreut auf die Nummer und dann kamen wir da hin. Fahren über dieses Autobahnkreuz, du hast schon unten auf dem Parkplatz gesehen, dass da schon ganz schön was los war. An dem Auto auch gesagt, oh ja, da. Und irgendwie haben sie da angefangen, sich auf Japanisch zu unterhalten. Der andere auch mit dem Handy da, mit dem anderen Auto telefoniert.
Man hat schon so Polizeiabsperrungen gesehen,
als wir dran vorbeigefahren sind. Genau, war über Blinklicht gewesen, da habe ich schon gesagt, Okay, ja, wie gesagt, war alles so ein bisschen, es war halt abends um 10 dann irgendwie, wo wir dann da irgendwie unterwegs waren.
Wahrscheinlich, ja.
Zwischen 9 und 10. Naja, und irgendwie sind wir dann so eine Seitenstraße von diesem Zufahrtsgegend, das war ja eigentlich nur ein Autobahnkreuz, wo eigentlich nichts ist. Da sind ein paar Industriegebäude drumherum und sonst ist da nichts. Sondern sind wir so eine Abzweigstraße rein, am Rand, Straßenrand angehalten. Da dachte ich so, schon komisch. Ja, und dann sind die ausgestiegen, wir sind erstmal sitzen geblieben, weil kann ja auch keiner kommunizieren mit uns, das ist das Problem. Gerade nicht, wenn unsere Japanerin da mit drin sitzt, die nichts konnte. Naja, und dann habe ich gesagt, komm, was soll das? Ausgestiegen, rausgegangen. Und habe gesagt, hier, zu dem war es los. Ja, das Problem ist, wir haben gerade mit ein paar Leuten telefoniert, die Polizei hat alles abgesperrt. Alle Autos werden kontrolliert, alle werden durchleuchtet. Die führen alle Autos vom Parkplatz runter, keiner darf mehr drauf. Und dann dachte ich schon so, oh, leck mich doch am Arsch. Ja, da war mir schon klar, das Ding ist gelaufen. Mhm. Ja, das ist leider Gottes so gewesen. Fakt ist, wir waren zu spät. Im Nachgang muss man sagen, man hätte viel früher losfahren müssen. Auch diese Plapperei vorher hat uns natürlich Zeit gekostet.
Ja, wobei ich glaube, da war schon vorher dicht.
Das hätte es vielleicht nicht rausgerissen, aber vielleicht doch.
Wahrscheinlich hätte man wirklich 2 Stunden vorher losgemusst.
Ja, also man hätte im Hellen schon hinfahren müssen. Und das ist tatsächlich Trial and Error. Ich habe dann nachher noch ein bisschen online gelesen. Das geht vielen auch Touristen so, weil es halt auch ein riesen Touristenmagnet für Petrolheads halt geworden ist mittlerweile, die halt unbedingt dahin wollen, so wie ich halt auch. Die kommen halt dahin gefahren und es werden immer mehr Menschen. So, und es kann sein, dass die Polizei sagt, heute ist ein guter Tag, das ist halbwegs human, da stehen auch mal 200 Autos auf dem Parkplatz, sondern alles nur Tuningkisten. Und manchmal sagen sie, heute ist alles cool, beim nächsten Mal sagen sie, so nicht, meine Freunde, und tschüss. Und im Gegensatz zu Deutschland, wo wir beim beim Karfreitag auch mal sagen würden, mal gucken, wo wir von Cops abhauen können, uns wieder neu formieren irgendwo, macht das in Japan niemand.
Nee, in Japan hat man schon sehr starken Respekt vor der
Richtig
Polizei.
Richtig krass. Also da gibt es keine Chance. Ich habe da auch gesagt, ja, können wir nicht diese oder das machen? So, hast du richtig gemerkt, wie sie alle so, keine gute Idee.
Ich glaube, die hatten schon ein komisches Gefühl, überhaupt zu dem Treffen zu fahren.
Ja,
das war denen schon, haben die uns zuliebe gemacht, aber die hätten es niemals ohne uns gemacht.
Die waren immer so ein bisschen reserviert, aber haben gemerkt, dass wir halt echt uns drauf freuen würden, haben das uns halt zuliebe gemacht.
Mir war das so unangenehm, ne? Die sind ja schon eine Stunde zu uns ins Hotel gefahren und dann sind wir noch eine Stunde zu diesem Treffen gefahren und die haben das ja wegen uns gemacht. Wir konnten ja natürlich nichts dafür, dass dieses Treffen nicht offen war, aber die hatten dann natürlich ein komisches Gefühl, weil sie uns diesen Wunsch nicht erfüllen konnten, konnten auch nichts dafür, sind aber insgesamt 4 Stunden unnütz durch die Gegend gefahren, wo am nächsten Tag noch das Madness-Event war, wo die ja auch noch massig Arbeit hatten und morgens schon ganz früh los sind. Also es war irgendwie ein sehr unangenehmer Abend.
Unangenehm. Es war dann schon so, was für uns oder für mich speziell natürlich noch trotzdem toll war. Wir haben auf dem Heimweg viele schöne Autos gesehen, die halt dann auch weggefahren sind vom Treffen, die uns auch überholt haben. Also wirklich viele, gerade die GTRs oder sowas, also wirklich krasse Kisten da rumgefahren. Muss man schon sagen. Und auf der Autobahn sind auch unheimlich laute Autos in Kolonne lang gefeuert. Und was man unseren japanischen Freunden dann auch sehr hoch anrechnen muss, die haben halt auch schon gemerkt, dass die Enttäuschung ziemlich groß war, glaube ich. Ich meine, ich habe das auch, denke ich, recht professionell gelöst und habe jetzt auch gesagt, Leute, alles cool, entspannt, so und so. Habe aber auch mal gesagt, gibt es denn noch andere Spots, weil ich weiß, dass es andere Spots gibt, die es halt eher in Tiefgaragen gibt. Die kennt aber dann eigentlich nur jemand, der per WhatsApp oder sowas eingeladen wird. Aber die gibt es auch noch, diese klassischen Tokyo-Drift-Treffen, die gibt es wirklich in Japan. Die kannten die aber nicht. Das ist auch nicht denen ihre Welt, muss man auch sagen. Also auch der Autofinesse-Typ, der macht eher so im High-Class-Bereich mit Luxussportwagen-Bereich ist der unterwegs. Und hat auch gesagt, mit dieser Tuning-Szene ist nicht so sein Bereich, muss er zugeben, hat auch keine Kontakte. Und ja, wir fahren nochmal, da hat dann der YouTuber angefangen zu telefonieren. Also es war wirklich so, ne, an der Autobahn gestanden, was können wir tun? Dann sind sie weitergefahren auf den Rastplatz. Haben gesagt, ja, da treffen sich manchmal die Leute alternativ. Da waren 6, 7 Autos vielleicht gestanden.
Die hätten aber wahrscheinlich sowieso gestanden.
Die hätten vielleicht auch so gestanden, weiß man nicht. Ne? Naja, was dann schon ganz cool war, ne, wir haben mal da gestanden, haben dort einfach nett uns unterhalten. Ne? Das war eigentlich schon ganz schön.
Ja.
Ne? Klar, wie immer mit Übersetzen halt, aber es war wirklich, wirklich super, sodass man auch ein gutes Gefühl bekommen hat, dass der Abend auch für die jetzt kein kompletter Wegwerfabend war zum Vergessen so. Wo man schon ein bisschen über auf Business-Ebene reden konnte, wie wir so ticken. Und ich glaube, das Gefühl hatte ich schon, dass unsere Philosophie, wie wir arbeiten, an der Situation extrem gut rübergekommen ist.
Ja, das glaube ich auch.
Also mir ist das ja auch wichtig, ne, dass die Leute verstehen, wir sind ja anders als anderen, ne, wie man in Hessen sagen würde. Also hier ist ja keiner, der so knüppelharter Geschäftstyp ist, der sagt, hey, das sind die Zahlen, das musst du erreichen, wir brauchen mehr Umsatz, das. Im Gegenteil, wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen neuen Partner in Brunei, ne, und wahrscheinlich Malaysia, der auch gerade relativ klein anfängt, wenn auch schon auf einem Top-Niveau, muss ich sagen, mit einer eigenen Boutique und sowas. Aber auch der ist super dankbar, dass ich ihm gesagt habe, hier, mach dir keinen Stress, wir fangen an. Und das fängt gar nicht so schlecht an, finde ich. Das war schon eine ordentliche Bestellung, aber jetzt auch keine XXL-Bestellung. Wo wir sagen, lass uns einfach anfangen. Es ist komplett cool. Ich freue mich, dass ich in eurem Land bin. Ich freue mich, dass ich bei euch einen Fuß in die Tür kriege. Ich freue mich, dass ich tolle Partner habe wie euch. Lass uns einfach das Business aufbauen. Ne? Und das habe ich den Japanern halt auch klar gemacht. Und ich glaube, das war schon so vom Eindruck her, die haben, wenn der dann übersetzt hat, hast du richtig gesehen, wie die Reaktionen waren. Und ich habe dann immer wieder gesagt, Leute, das ist keine Fassade. Ich stehe nicht hier und labere euch das Ohr ab, dass ihr sagt, hey, was für ein toller Typ du bist oder eine tolle Firma. Wir sind so. Ich sage, glaubt's mir, ich gebe jedem euch die Hand drauf, das ist kein Bullshit, den ich hier mache. Wir sind so, wir ticken so, wir sind ganz normale Leute, wir freuen uns über das, was wir hier zusammen haben und wie wir es ausbauen können. Und das hat schon viel gebracht an dem Abend. Ich fand, das war echt nochmal ein cooles Ende.
Es war irgendwie ein, also ich meine, wir standen da auf dem Autobahnrastplatz im Kreis. Das war hier surreal. Es war irgendwie, ja. Und ja, aber es war trotzdem, ich sag mal, ein netter Abend. Ja, also er war anders als geplant, genau. Ganz anders, aber es war nett.
Genau, also auf dem Heimweg sind wir nochmal an einen Spot gefahren, da war aber gar nichts.
Nee, wir sind dann auch, glaube ich, ja nochmal an dieser Polizeiabsperrung vorbeigefahren. Und dann sind wir aber zurück zum Hotel.
Genau, und dann haben sie uns rausgeschmissen, haben wir da auch nochmal ein paar Minuten geredet irgendwie. Und da sind wir dann, das war dann schon spät, ne?
Das war spät, ja. Und dann war die Anspannung halt auch wirklich da, weil am nächsten Morgen war halt dann wirklich das Madness-Event. Ja, also,
genau. Und da war es dann so.
Wie lange haben wir denn jetzt schon gebabbelt?
Wie lange? 2 Stunden? Nee, 1 Stunde 40.
Okay.
Und dann kam der große Tag.
Genau, du musst näher ans Mikrofon, sonst hört man dich nicht.
Ich muss mich gerade strecken.
Großer Tag. Geplant war, dass wir uns morgens, also um 10 Uhr ging das Madness-Treffen los, war außerhalb von Tokio. Also war etwa eine Stunde von Tokio entfernt. Das heißt, wir mussten mal wieder mit der Bahn fahren. netterweise hat unser koreanischer Vertrieb, die Kumiko, was habe ich gesagt? Verwirrend.
Fast gleich.
Japanisch. Sie hatte eine Übersetzerin für den Tag gebucht, was auch tatsächlich echt gut war, weil wir gelernt haben, Japaner können kaum Englisch. Mhm. Und diese Übersetzerin hat sich mit uns an unserer Metrostation getroffen, vor unserem Hotel. Somit mussten wir uns nicht darum kümmern, wie wir dorthin kommen, sondern das hat sie gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich besser gekonnt, aber sie war auch nicht so firm.
Die war echt, die war richtig cool. Ja, also die hat mir echt Spaß gemacht, weil die A, cool Englisch konnte, die war sehr, sehr westlich eingestellt.
War so alt wie wir.
Ne, würde ich auch sagen, so alt wie wir. Oder vielleicht hat es nur einen jungen Eindruck gehabt. Ich kann es ganz schwer einschätzen, aber ich würde auch sagen, die war eher so jung wie wir. Kam da sehr auffällig gekleidet an ich glaube, eine blaue Hose und knallgelbes Hemd oben drüber oder sowas. Ne, auch ganz zierliche Person so. Ne? Ich glaube, die war sogar kleiner als du, würde ich sagen. Ne, ich wollte jetzt gerade sagen, was nicht so schwer ist, aber das wäre böse.
In Japan ist das, glaube ich, einfach.
Wobei die Kumiko schon relativ groß ist, finde ich. Gell? Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr zierliche Person, aber knallbunt aufgefallen. So mit, okay. Und dann kam die dann an und war wirklich, ich sag mal, zumindest auf dem Punkt der Streckenführung relativ unvorbereitet.
Ich glaube, sie ist noch nicht oft mit der Metro gefahren.
Nee, und schon gar nicht in diese Richtung da irgendwie. Ne? Und also
Fakt ist, wir mussten 3-mal umsteigen und sind dann dort aber an diesem Hauptbahnhof quasi auch noch abgeholt worden, sonst wäre es 4-mal umsteigen gewesen.
Genau. Also am Zielbahnhof.
Ja, genau. Also sie hat sich so durchgewuselt.
Das Geile war ja, wir kamen uns ja wirklich vor, also wie so ein, also ich weiß gar nicht, wir waren halt voll im Schlepptau von ihr. Sie ist vorne weg, hätte eigentlich nur so ein Fähnchen gefehlt vorne, was wir auch ein paar Mal in Asien gesehen haben, dass da vorne die Führungsperson eine Fahne hat, dass man weiß, wo es lang geht. Und sie hat wirklich immer sich umgedreht, komm, weiter, hier schnell, da links, wir nehmen Fahrstuhl, hier Karte rein. Also sie hat uns quasi das Leben erklärt, was wir alle schon kannten. Vielleicht aber man muss ja fairerweise sagen, das konnte die ja nicht wissen.
Ja.
Sie dachte ja, wir sind gerade angekommen und sind hier komplette Nobodies, dass die wohl eine Lernkurve von jetzt bis morgen hat und alles sofort weiß, kann sie ja nicht wissen. Aber egal, sind wir da lang und sie hat dann Tickets gekauft, wir haben sie gekauft und so weiter. Ja, und da kam eine kleine Einschränkung zwischendrin, weil wir hätten ja einen Schnellzug dann gehabt dahin.
Genau, also es war, glaube ich, erst waren es 2 normale Metros und danach sollte es irgendwie einen Schnellzug geben, der halt dann nach, wie heißt der, Kaff? Ich weiß es nicht mehr, wo dieses Treffen war. Egal.
Kasugabi.
Genau. Da sollte es einen Schnellzug hingeben.
Genau.
Und dann sind wir dahin, standen schon an dem Gleis, glaube ich, und dann… Nee, dann sind wir zum Ticketautomat, weil wir mussten ja immer diese einzelnen Karten ewig kaufen. Wahrscheinlich hätten wir auch vorher das Ganze kaufen können, aber egal. Auf jeden Fall sind wir an so einem Automat und sie tippt da drauf rum und dann stand da sold out.
Das war, was sie auferstanden haben, sold out. Und wir so,
Schlecht. Und da hast du auch gemerkt, wie ihr mal kurz so alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und ich dachte, oh Scheiße, das Treffen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch genau in diesem Moment im Kopf rumgegangen. So, wie kommen wir jetzt dahin?
Ja, ich weiß auch nicht so genau, woran das wirkliche Problem war, aber wir haben einfach den nächsten zugenommen und waren eigentlich auch nicht verspätet dort.
Ja, ein also bisschen später schon. Sie hat dann direkt so einen Schaffner da gefragt. Ja, irgendwie. Sie hat überall gefragt.
Ja, sie hat auch gar nicht erst geguckt. Sie ist direkt immer zu irgendjemand gegangen.
Geil. Wir erstmal so was mal automatisch so, ah, klar, Moment, zack, zu unserer Bude gegangen. Ja, ja, ah, wir müssen das und das machen. Teilweise kamen die sogar mit und haben mir gezeigt, was sie machen muss. Das war gut. Auf Japanisch geht es halt auch leichter. Ja. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Wir sind ja wirklich wie so, also ich will nicht sagen, wie Kinder behandelt worden, aber in die Bahn rein und da waren halt Plätze frei und sie wirklich auf die Plätze gedeutet.
Setzen.
Also nicht so in der Art, aber ihr könnt euch hinsetzen. Ja, kenne ich. also ich war super, ich war wirklich super und toll unterhalten, muss ich sagen. Hochspannende, interessante Gespräche gehabt, finde ich. Das war auch wichtig, finde ich, weil die Zeit halt schon lang ist. Eine Stunde mit unbekannten Leuten im Zug nebeneinander sitzen und man hat kein Thema, ist schon anstrengend.
Also unsere Übersetzer waren immer cool. Auch der auf der Messe in Korea war super.
Genau.
Sie war toll. Ja.
Also absolut. Und die hatte auch echt Energie gehabt. Also ich meine, der Tag war schon knüppelhart.
Ja.
Das muss man, also wann sind wir los morgens?
Um 8 haben wir uns getroffen.
8 Uhr getroffen.
Und zurückgekommen sind wir auch um 8 oder um 9, würde ich sagen.
Und nonstop, bis auf eine kurze Mittagspause, wo wir irgend so ein Lieferfertigessen reingeballert haben.
Japan-Fraß wolltest du gerade sagen.
Nein, wollte ich nicht sagen. Nein.
Nee, es war schon ganz lecker.
Das war schon ganz lecker, aber es war halt wirklich so, ne, da kam halt Lieferdienst, machst du eine Plastikschale auf und da ist halt was drin. Was war mitten im Geschäftsbüro vom Chef irgendwie, mittendrin im gesamten Gewusel, Türme von Sachen, haben wir da drin dann gegessen. Ja, naja, wir kamen da an und wurden am Bahnhof abgeholt von dem, glaube ich, der uns auch am Tag davor abends mit begleitet hatte, meine ich.
Ja, ich glaube auch.
Ja, das war, glaube ich, dann tatsächlich der Aufbereiter, der da mit dabei war. Ja, das, wo du eben schon gesagt hast. Ich glaube, der macht Fahrzeugaufbereitung dort.
Ja.
Von dem sind wir abgeholt worden, sind zum Treffen gefahren und dann war es halt echt so, wir kommen auf dieses Treffen. Man muss dazu sagen.
Genau, das war quasi ein ATU,
genau,
würde ich mal
also
sagen.
Also es ist ein japanischer ATU, das ist eine Kette. Mhm. Das ist eine Kette, Autobugs heißen die. Die Autobugs sind dort wirklich wie ATU, die gibt es an jeder Ecke, die heißen überall Autobugs, keine Ahnung, vielleicht ist das aber auch ein Oberbegriff, aber ich glaube, das ist eine Kette. Das Gebäude sieht aus wie eine ATU, ist zweistöckig, hat eine komplette Werkstatt drin, wie bei uns auch die ATUs eben ausgestattet sind, wo du vorne deine Kabine reinfährst, da ist ein bisschen anders, du fährst quasi durch und parkst dann da irgendwo, bei uns haben die oft so Rolltore, glaube ich, vorne, zumindest hier in Nittstadt, wo du dann halt Werkstattdienstleistungen kriegst, Interim im Wartebereich, wo dann noch Nummern, Ding, Ding, kannst dein Auto holen, bla bla ist. Und halt ein Riesenareal mit Felgen, Zubehör, genau. Ersatzteile, alles. Also ATU halt einfach. Ne? Ich würde fast sagen größer.
Ja, hätte ich jetzt, also zumindest, ich kenne jetzt nur den Nittstein, aber der ist viel, viel kleiner.
Der ist, ja, genau, der hat mehr Werkstatt als Laden, glaube ich. Also Werkstattbereich schon ziemlich groß da. Wie auch immer, also ein sehr, sehr großes Autoteil-Kaufhaus.
Genau, und Werkstatt. Diese quasi ATU, also der Autobugs, verkauft Maike Faber-Mertens da drüben.
Genau.
Schon seit
einer
Weile.
Und sehr, sehr großes Areal. Also sie haben, glaube ich, Parkfläche direkt davor für 100 Autos, glaube ich.
Meinst du das daneben dran, wo dann
auch der
ATU? Ja, genau. Das war ein Riesenparkplatz.
Riesenparkplatz dabei. Also vorher schon gesagt, hätten 100 Autos Platz. Und sie haben, hatte ich eben schon gesagt, ich hatte ja selbst den Vorschlag, mir diese Autopflegebewertung zu machen. Und da war die Teilnehmerlimitierung auf 30. Die mussten morgens halt um 9 Uhr da sein, mussten sich einschreiben.
Und es waren, glaube ich, 27.
27 waren da. Also es waren mehr da, aber es wollten nur 27 mitmachen. Der Parkplatz war auch ziemlich voll, würde ich sagen.
Und vor diesem Autobugs war halt hier so Tische aufgebaut, also in Maike Faber-Mertens Stand aufgebaut.
Genau, Mertens Stand, Pavillons, Tische. Genau. Es gab eine Autowasch-Area, wo die quasi nur mit Mertens-Produkten Autos gewaschen haben. Auch von Besuchern konnten Leute Produkte probieren oder haben auch das Auto gewaschen bekommen von den Leuten.
Ne? Ja, die haben eigentlich den ganzen Tag Auto gewaschen. Genau. Ich weiß gar nicht, was für Autos die alles gewaschen haben.
Aber
ja, die haben ständig Autos gewaschen. Ja.
Genau, das war auch eigentlich ganz cool. Und du siehst halt wirklich, dass nur deine Sachen genutzt werden und so weiter. Und wir hatten ja auch den Daily Pole als Exklusiv-Release dabei und das Daily Pad, das normale, also nicht das XL.
Genau, also wir kamen auf jeden Fall dort an und dort sind 10 Leute mit Madness-Klamotten.
Genau, wir standen da so.
Das war schon geil.
Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also irgendwie gefühlt nur Menschen mit Madness-Klamotten gesehen und gesagt, was geht denn hier ab, ey? Ja, also war wirklich, du stehst halt da so, okay, das war schon sehr surreal. Und du kommst da an und natürlich, klar, du hast jetzt ein paar laute Leute schon gekannt. Zum Glück auch Dolmetscherin dabei. Es kam später auch noch der Autofinesse-Typ noch mit dazu, der da drüben auch noch entsprechend mitgeholfen hat bei der Übersetzung und sowas. Und es war halt schon alles voll mit Leuten. Ne? Und das war halt, es war halt eine ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war eine komische Stimmung in dem Sinn, dass man selbst so die Hauptattraktion war.
Ja, die haben uns halt auch, also da hingen überall Plakate und vorher die Werbung war, der, ja, der CEO Thomas kommt. Ja. Und wir waren die Stars des Tages, ja, also ich nicht, du vor allem.
Es gab ein YouTube-Teaser-Video, wo es hieß, dass jedes Wort war Thomas und CEO und kommt und extra nach Japan und so, okay, ja, hoffentlich, das Problem ist ja gar nicht, also einmal ist es so, das Problem, ich stehe bei sowas, wie schon oft von Sima und Co-Geschichten erzählt, nicht so gern so im Mittelpunkt, weil ich das nicht als so besonders empfinde, was wir tun, sondern als normal, was es so offensichtlich ja nicht ist, aber trotzdem sehe ich es halt so, wo ich sage, hey Leute, wir machen einfach einen guten Job und fertig und geile Produkte und das ist für mich halt so ein Ende. Aber dass dann Leute kommen wie auf der Sima mit Autogrammen und Foto zusammen, das war mir schon immer suspekt, wo ich denke so, ich mache doch nichts Besonderes.
Ja, das musstest du da definitiv ablegen.
Ja.
Also für uns war es einfach, für mich war es so krass, das Event hat um 10 Uhr angefangen und es war dann wirklich so, dort sind dann ganz viele Menschen gekommen, die an diesen Stand geströmt sind und die Sachen von uns gekauft haben.
Aber
also
wie?
Die waren alle dort, die hatten hier so Einkaufstütchen in der Hand, genau, ne, und haben alle hier das Tuch, das Tuch, das, ja, Tuch, dann zur Kasse. Die haben alle gekauft wie die Irren. Ja. Und ich dachte, das ist ja echt abgefahren. Ne? Das sind unsere Sachen, die, ja, da liegen. Also natürlich passiert das auf der ganzen Welt, das weiß, ja, ich schon auch. Also sonst, wir verkaufen ja die Sachen. Aber das war irgendwie,
das war mal nicht cool, das so live zu sehen. Ja. Und vor allem auch ganz spannend wieder, ne? Das muss man auch wieder sagen. Ich weiß, da reite ich gern drauf rum. Was für mich immer noch ein Drama ist, dass in Deutschland eben die Wertschätzung für das, was wir tun, zwar auch da ist, wir verkaufen auch gut in Deutschland, aber dort, ich würde mal sagen, im Mittel zwischen 20% und 30% höhere Preise genommen werden, aufgrund der schlechten Währung, hohe Transportkosten.
Ich glaube, in Japan reicht das noch nicht mal.
Ja. Reicht vielleicht nicht mal. Ne? Und die Leute ohne Rücksicht auf Verluste, ich brauche noch einen Handschuh, ich brauche noch ein Tuch, ich brauche noch, ich nehme noch einen Credit-Poll mit, der, glaube ich, 75 oder 85 Euro da kostet, ich weiß nicht genau.
85, ne? Glaube ich, ja.
Also richtig krass und du stehst daneben und denkst so, und in Deutschland muss ich um, das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber muss ich um jeden Kunden kämpfen, der sagt, ach nee, da gibt es doch irgendwie so ein bisschen billige China-Handschuh, das passt schon, den nehme ich auch. Da denkst du, warum ist es bei uns so schwierig, wo wir auch noch Made in Germany Produkte anbieten, dass die Leute da sich oft so zieren, 2-3 Euro mehr auszugeben und da knallen die das Geld raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also das war echt krass und du stehst da nicht so, was ist denn hier los? Die mussten dauernd nachfüllen, die kamen hinten mit neuen Kisten und
also, ich kam mir so Wahnsinn, hilflos vor, weil ich nicht helfen konnte. Also ja, die haben mich ja nicht verstanden. Also ich hätte echt gerne, ich wusste ja, wo was liegt und sowas, ja, und dann haben die da irgendwie so einen Barcode draufgeklebt und ich hätte echt gerne geholfen, weil ich wusste, da ist leer und aber ich habe mich auch nicht getraut dann einfach, das ist ja nicht mein Job. Also ja, ja, es war echt schwierig.
Die haben immer gefragt, so nee, alles gut und wir standen da so hilflos da und dann so, okay, ja, ich war halt einfach da und wir waren da und naja. Und
dann ging's los.
Und dann ging's los. Also einmal muss man sagen, wir waren vorbereitet auf eine Wettervorsage von 18 Grad und bewölkt.
Ja, und zum Teil Regen auch.
Und zum Teil Regen. Wir kamen an und es kam da schon die Sonne raus und ich dachte, das sind doch schon keine 18 Grad mehr, Pulli an, lange Hose an. Und ich dachte schon so, boah, das ist jetzt schon so warm.
Also den Pulli haben wir direkt ausgezogen.
Ja, und wirklich, ich habe bei der Autobewertung geschwitzt.
Ja, also ich habe Sonnenbrand gekriegt.
Sonnenbrand,
ja,
hat die Wohnung gekriegt. Mhm. So viel zum Thema Wettervorsage in Japan. Die mindestens
genauso gut wie bei uns.
Also das war echt krass. Naja, und dann ging es los. Gell? Dann kam der Punkt der Fahrzeugbewertung.
Also ich dachte ja, naja, das ist halt ein Parkplatz und da stehen die Autos und wir laufen da rum und bewerten halt diese Autos. Die Japaner haben hier so eine tolle Checkliste gemacht, wo ich draufschreiben, wo ich die Bewertungspunkte draufschreiben schon konnte. Es gab halt wirklich mehrere Sachen von Lack, Innenraum und so weiter. Also wir hatten wirklich unsere Punkte, die im Vorfeld besprochen wurden, die dann
Und es waren alle Teilnehmerautos, glaube ich, auch schon drauf in Spalten.
Genau, ja? 1 bis 17 und genau 17, die, ja, und in den Autos waren die Nummern in der Windschutzscheibe,
glaube ich, dran. Ach, stimmt, auch noch,
ja. Genau. So. Womit ich nicht gerechnet hatte, dass alle Menschen dieser 27 Autos uns dabei zugeschaut haben. Also es war quasi ein Kreis um uns herum von, ich sag mal, 50 Menschen, weil eigentlich waren immer mindestens 2 Leute in einem Auto, ja, die
uns verfolgt haben,
die wirklich uns über den Parkplatz gefolgt sind, die uns zugeschaut haben, wie Tommy halb unterm Auto lag, im Auto lag, ich mit meinem Klemmbrett da war, jeder versucht hat, mir aufs Klemmbrett zu schielen.
Das war wie so ein Entourage, die da mit dir mitschleppst. Irgendwie.
Ich habe dann am Anfang schon gesagt, können wir die nicht wegschicken? Können wir denen nicht sagen, die können uns eh nicht helfen? Ja. Also, dass immer nur die da sind, die auch zu dem Auto. Ja. Nein, die standen, also wir haben ja, ich sag mal, bestimmt 2 Stunden gebraucht. Mhm. Klar, am Anfang sind dann mal welche weggegangen, wo wir das Auto schon bewertet hatten. Ja. Es wurden in Summe immer ein bisschen weniger. Aber mir war das so unangenehm, dass da hier diese 50 Leute.
Das Geile war, wir sind vorne weggelaufen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich war dann schon so ein bisschen so im Tunnel drin. Was machst du jetzt? Ich habe mit der Dolmetscherin geredet und irgendwann sagt jemand so, Tommy, die laufen uns alle hinterher. So scheiße. Okay. Ja, das war schon ein bisschen speziell. Ja, und ich hatte ja die Kriterien festgelegt. Ich habe gesagt, wir machen Bewertung Lackzustand auf Lackdefekte. Mhm. Dafür wunderbar bereitgestellt Scan-Clip-Lampen. Die eine war sogar leer dann zwischenzeitlich, dass ich nur noch eine zweite Lampe gebraucht habe. Sehr hilfreich übrigens, by the way, Profi-Tipp, unter heller Umgebung, wenn ihr eine Sunmatch habt von ScanGrip, die Taschenlampenfunktion. Tatsächlich für die Situation habe ich so gar nicht erwartet, viel besser. Also die normale Leuchte, die Hauptleuchte funktioniert in der hellen Umgebung, da war es ja sehr hell, eigentlich fast gar nicht, wo ich schon dachte, scheiße, jetzt ist das Wetter so gut, dass ich eigentlich gar nichts sehe. Aber die Taschenlampenfunktion hat mir echt den Hintern gerettet, weil ich damit halt wirklich richtig schön die Lackdefekte sehen konnte im hellen Licht. Das war echt dieses gebündelte, dieses Top-Licht, denke ich, was ich meine, war echt sehr hilfreich. Also lacktechnisch, Lackzustandbewertung war. Dann habe ich gesagt, Innenraum, generelle Sauberkeit.
Genau, generelle Sauberkeit unter den Sitzen.
Genau.
Hast du dir vorher auch keinen Kopf drüber gemacht, nein. Dass du zum einen, dass du bei 27 Autos im Auto rumkrabbelst und du dich am nächsten Tag nicht mehr bewegen konntest.
Und den Sitz guckst, ne, logisch. Aber auch nicht damit gerechnet, dass viele japanische Fahrzeuge verkapselte Sitzkonsolen haben, die quasi rundherum verbaut sind mit Kunststoff, wo du gar nicht unter den Sitz gucken kannst. Mhm. Aber ich denke so, okay, naja.
Genau, dann hast du noch Lüftungsschlitze.
Genau, das waren meine Details, weil ne, wenn jemand innen drin schön sauber macht, aber dann die Lüftungsschlitze vergammelt sind, dann gab es halt einen Punktabzug irgendwie.
Und Felgen, Radhäuser. Felgen
und Radhausschalen.
Genau, und Reifen.
Genau, richtig. Ja, und wir haben, das war eine Anregung von dem YouTuber, Alter und...
Genau, wir haben Alter und Anfahrtsstrecke berücksichtigt. Also das heißt, wenn das Auto, wir haben 1 bis 4 Punkte immer, oder 1 bis 6, glaube ich, immer vergeben, je Bewertungspunkt. Mhm. Und wenn halt jemand jetzt hier irgendwie 100 Kilometer Anfahrt hatte, hat er halt quasi noch Pluspunkte gekriegt.
Genau.
Und auch wenn das Auto älter war, also ein Neuwagen hat jetzt halt keine extra Punkte bekommen, wenn das Auto jetzt aber 20 Jahre alt war, hat er halt dafür schon mal Punkte bekommen, weil der Lackzustand dann halt natürlich oder generell der Zustand schwieriger zu erhalten war als bei einem Neuwagen.
Genau, und das mit der Anfahrtsstrecke hatte den Hintergrund, wer halt 200 Kilometer fährt und halt trotzdem, also hat er ein paar Mücken dran und sowas, dass man das halt berücksichtigt, dass der halt, der von 5 Meter vom Treffen herkommt, natürlich mit einem pieksauberen Auto da im besten Fall hinkommt, während der andere halt die A-Karte hat, weil er halt eben Mücken sammelt und Dreck sammelt auf dem Weg. Und es war da auch immer kurz geregnet wohl am Abend davor. Dann kannst du halt nicht sagen, ey, dein Auto ist nicht sauber. Ne, das ist halt unfair. Darum haben wir gesagt, da müssen wir ein bisschen den Leuten entgegenkommen. Haben wir versucht, das war im Nachgang, hätten wir es vielleicht besser machen können, aber sei es drum. Ja,
es war auf jeden Fall eine äußerst anstrengende Nummer, muss ich sagen. Also die Sonne hat geballert vom Himmel. Wir sind echt umgegangen. Diese Menschentraube, die uns hinter uns her war, wir hatten offiziell, ich glaube, 1,5 Minuten pro Autozeit. Das war natürlich für die Füße, also es ging gar nicht. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Riesenklemmbrett, dieses A3-Klemmbrett in der Hand. Und ja, du hast die Hälfte der Zeit im Auto gelegen.
Oder Fotos gemacht.
Genau, und dann kam nämlich noch dieses, du warst mit einem Foto fertig, einem Auto fertig, wolltest zum nächsten. Nee, nicht zum nächsten, erst werden Fotos gemacht.
Ja.
Tommy hat vor jedem Auto mit den Besitzern zusammen, ich dann halt auch teilweise noch.
Vor allem mit den Frauen, wo sie gemerkt haben, das ist die Partnerin vom CEO. Und so, die eine, die ist mir so im Hals gefallen. Und dann sagst du die Leute,
Entschuldigung, ich habe am Boden gekratzt.
Das sagt dann so, das da hinten ist die Partnerin vom Thomas. Und die, oh Gott! Der war das so peinlich, ja, weil sie ja so im Hals gefallen ist. Ne? Und sagt, oh, und dann habe ich gesagt, hier, alles cool. Und sagt sie, oh, sie muss aufs Bild. Ja, und dann habe ich gesagt, hier, macht die Frauen unter euch Fotos, alles cool, ne? Ich muss da gar nicht drauf. Ne? Die war echt lustig.
Vor allem waren die ja, also wir hatten ja vorher so ein bisschen, was heißt Sorge, wir haben darüber nachgedacht, wie wir halt die Leute dort auch begrüßen. Weil es ist ja schon so, man gibt sich dort eigentlich nicht die Hand, sondern man verbeugt sich und ist alles so ein bisschen reserviert und haben am Abend vorher sogar auch noch gefragt, wie sollen wir uns denn verhalten? Geben wir dann unseren Kunden die Hand, wenn da jemand mit uns redet oder nicht? Und die haben alle gesagt, hier, macht euch doch keinen Kopf.
Macht das, was die machen.
Ja.
Ne? Also wenn euch jemand die Hand hinstreckt, klar, Hand. Also,
ja, wobei logisch. Er auch sagt, es ist kein Problem, du kannst es auch gerne machen. Also es war...
Aber das war echt überraschend, dass die mehr Körperkontakt gesucht haben, als wir jemals uns vorgestellt hätten.
Ja, also die waren kein Stück reserviert. Also es hat uns jeder die Hand hingestreckt, es hat uns jeder die Hand gegeben oder gedrückt oder sonstiges
getan. Ein, zwei waren mal, wo ich dann aus dem FF-Rad gedacht habe, komm, jeder gibt dir die Hand, hältst die Hand hin, hast du gemerkt, dass es zögerlich kam.
Ja.
Das schon. Und es waren ein, zwei, die haben wirklich mit hinter dem Rücken da gestanden, wo du merkst, okay, du brauchst jetzt den Kanal hinstrecken.
Ja, und es haben sich auch schon einige noch verbeugt und so, aber trotzdem war so diese, das, was wir vorher dachten, da, es war eher so wie bei uns, gell? Also ich fand, es war so.
Es war jetzt nicht so besonders wie das, was man vorher gelesen hatte. Ja, vielleicht lag es auch am Event, vielleicht ist es dann was, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall anders. Und naja, und
auf jeden Fall war unsere Übersetzerin nur noch dafür da, Fotos zu machen.
Ja. Das hat es auch gut gemacht. Weil die wollen konnte er nicht, hat der Klemmbrett in der Hand. Ne? Und naja, meistens, wie du schon gesagt hast, waren die zu zweit im Auto. Oftmals war es dann so, dass dann entweder eine, erst die erste Person, dann die zweite Person aufs Bild mit mir wollte. Dann wollten die noch im zweiten Handy nochmal Fotos haben und denkst so, ach du lieber Himmel, das hört nicht auf. Ja, also das war
27 Autos waren echt viel.
Ja, das war echt krass. Ja. Und natürlich zwischendrin kam mal Fragen dazu und das war halt auch geil. Ich habe das, glaube ich, mit Marcel schon im Podcast erzählt. Es war ja einer dabei mit so einem Datsun. Was, nee, dazu war es, glaube ich. Datsun, egal. Ich vergesse immer wieder, wirklich so ähnlich mies. Und der halt in einem Top-Pflegezustand war. Ne? Und das war so geil. Mich hat das einfach so gefreut über dieses Auto, dass jemand sich über so einen alten Kasten, der auch eigentlich relativ wertlos ist, nicht nur eigentlich, wahrscheinlich ist er total wertlos, sich trotzdem diese Mühe macht, dieses Auto zu erhalten und auch in so einem tollen Pflegezustand zu halten. Und das war so geil, weil die das halt alle nicht verstanden haben. Die haben alle gedacht, was macht der denn mit dem Kasten da? Warum hält er sich lange diese Karre auf? Und da standen MBMWs, da standen geile Toyotas, da waren GTR dabei und so weiter und so fort. Auch viele Standard-Familienfahrzeuge, alles bunt gemischt. Ne? Warum hängt der Typ da an diesem Naja-Auto rum, an diesem Elefantenrollschuh? Ja, und ich habe dann halt irgendwann mal so eine Geschichte halt noch erzählt, was mal ein langjähriger Kunde von uns gesagt hat, diese Story mit, warum man für die zwei teuersten Investitionen im Leben nicht Mühe gibt. Also die meisten Leute kaufen ein Haus, eine Wohnung, das ist das teuerste. Das zweiteuerste im Leben ist ein Auto, in der Regel. Weil viel andere Dinge, die so teuer sind, gibt es nicht. Gut, Yacht, Boot, keine Ahnung, kann man auch noch machen.
Ja, das nicht so zur Standardausstattung.
Genau, aber im Normalfall ist es ein Auto und diese Investition ist halt in der Regel die zweithöchste in deinem gesamten Leben. So, und da hat mal irgendwann ein guter Kunde von mir gesagt, er kann aber nicht verstehen, warum man eine so hohe Investition, die zweithöchste in deinem gesamten Leben ist, verkommen lässt und sagt, da ist es mir egal. Während man bei der ersthöchsten Investition am Haus, Wohnung, sich in der Regel sehr viel Mühe gibt.
Wobei die meisten das wahrscheinlich Leute, auch nicht Standard ist.
Ja, aber grundsätzlich schon. So, und warum macht man das nicht? Und das habe ich halt da erzählt. Und die waren so fasziniert von dieser Geschichte irgendwie, dass sie gesagt haben, wenn die nachher in dieser Talkrunde sind, ich muss die Geschichte nochmal erzählen. So, okay, alles klar. Ja, und dann war das irgendwann, haben wir es dann geschafft.
Ja, ist die ganze Traube hinter uns hergelaufen, wieder zurück.
Die hatten auch ganz schön Energie, gell? Weil der Tag war auch für die alle lang.
ist tatsächlich fast 700, ich wusste gar nicht, dass Japan so groß ist, 700 Kilometer gefahren.
Ich habe da extra nachgefragt und gesagt, stimmt das wirklich? Ja, was soll denn nicht stimmen? Sag ich, das ist so weit. Sagt er, ja, der ist gestern losgefahren und hier und da irgendeinen Parkplatz übernachtet. Der hat auch gewonnen, tatsächlich. Das war echt krass. Also die weiteste Anreise, klar, der hat da nicht auch große Bonuspunkte gesammelt. Aber das Auto war im absoluten Mega-Zustand. Ja. Da war nichts, was ich finden konnte, wo ich sagen hätte können, naja, Wahnsinn. Also wirklich, aber auch spannend, muss man auch sagen. Die haben ja nicht bekannt gegeben, welche Kriterien ich mache.
Nee, danach haben die alle versucht, die Liste zu klauen.
Die wollten die Liste klauen.
Die haben alle Fotos dann irgendwo gemacht.
Weil sie es fürs nächste Mal wissen wollten. Da werden schön die Kriterien wieder ändern. weil das war mir halt wichtig, weil, und das hat sich genau bewahrheitet, meine Vorhersehung, dass wenn ich das vorher festlege, dann arbeitet die darauf hin, dass er diese Punkte perfekt absolviert.
Ja, es wäre blöd
gewesen. Das ist wie Lernen für eine Prüfung, wo ich weiß, das ist das Prüfungsthema, das kann ich, der Rest kann ich halt nicht. So, und es war wirklich so, wir haben ein paar Autos gehabt, die guckst du im Innenraum an und die waren so beschissen im Innenraum. Also wirklich, zwei Stück, das waren nicht viele, aber zwei Stück, die dachten auch erst so, oh Mist, was will denn jetzt im Innenraum? Die haben alle gedacht, ich gucke mir den Lack an. So, und dann mache ich die Tür auf, also unterste Schublade, der Boden verträgt, Haare von irgendeinem Hund drin, Staub in den Lüftungsschlitzen, außen Tiki, tipptopp, innen drin Murks. So, und das war natürlich ein kompletter Fail. Die haben natürlich keinerlei Punkte dafür gekriegt und natürlich waren die unter Ferne liefen. Die haben nichts gewonnen.
Gewonnen haben alle was.
Am Ende haben alle gewonnen. Ich habe das dann auf unsere Kappe noch genommen und habe dann gesagt, hier, sag mal, wir müssen irgendwas machen, weil jeder hat zwar irgendwie so ein Goodie-Ding gekriegt, das war bei, glaube ich, ein Madness-Aufkleber-Set. Und
ein paar Handschuhe, also so ein paar
irgendwas,
so Einweg-Handschuhe oder sowas.
So, ja, genau, so wie so Fidi-Handschuhe oder sowas. Heißt, da wollen wir nicht noch jedem noch ein Tuch geben irgendwie und da haben wir zumindest Slogger, glaube ich, genommen. Gell?
Slogger-Tücher, Cloudbuster und ein paar Summits, glaube ich, waren es, ja.
Stimmt, klar, genau. Cloudbuster, Summits haben gesagt, gehen auf unseren Deckel, ist okay. Ich finde es geil, dass die Leute gekommen sind, so lange Zeit haben. Am Ende hat jeder dann dieses Ding überreicht bekommen und dann halt drei Gewinner, wo unser Partner in Japan so krass in die Kiste gegriffen hat, das war mir schon unangenehm.
Ja, das waren so viele, das war viel zu viel.
Das war viel zu viel. Das war wie wenn Kinder zu Weihnachten von allen Familien, Freunden, Verwandten 100 Geschenke kriegen und nach dem dritten Geschenk schon nicht mehr wissen, was sie geschenkt bekommen, weil es zu viel ist. Also, und das war mir halt unangenehm. Natürlich ist es deren Job irgendwo, aber ich will ja da unterstützen. Das war mir überhaupt nicht klar, was die da springen lassen. Also das war, also keine Ahnung, ich glaube, der erste Platz hat ein komplettes Buff-Away Detailing Outlaws Polymaschinenhalter-Kits gekriegt, Tücher in Credit-Pol. Ey, das war so krass, wo ich gesagt habe, boah, Leute, also das war halt blöd, weil ich halt auch überhaupt nicht drauf voreingestellt war. Aber die haben sich zu Recht gefreut mit ihrer riesen Box, die sie gekriegt haben. Und der erste Platz hat noch einen Pokal bekommen.
Ja, stimmt. Ich habe mein Fall Madness draufgeschrieben und du hast signiert.
Ich durfte dann auf ein kleines Stück Pokal signieren. Ich habe gesagt, das kann keine Sau lesen, aber ist egal. Hauptsache, ich habe live noch signiert das Ding. Der hat dann noch einen Pokal gekriegt. Ja, das war das. Dann gab es eine kurze Mittagspause. Die gab es vorher, und dann gab es die Talkrunde.
Ja, wie viele Fragen waren es? 80 oder so?
80 Fragen. Ach stimmt, da muss ich für Japan auch noch.
Stimmt.
Ja, scheiße, habe ich vergessen. Das hatte mir geschrieben, wegen der Beantwortung von den Fragen.
Ja.
Ach du lieber Gott. Also es waren 80 Fragen, wo ich schon dachte, ob da überhaupt Fragen kommen. Ne? Das war so ein bisschen kurios. Am Anfang habe ich gesagt, ja, hast du ein paar Fragen bekommen? Ja, wir haben Fragen bekommen, schickt sie mir dann. Okay, kam nichts. Habe ich irgendwann gesagt, hier, die Fragen. Und dann kamen die. Da waren wir schon dort. Dann kamen die Fragen. Ich sagte, ach du Scheiße, das sind 80 Fragen. Und ich habe gedacht, wie machen wir das? Ich habe dann nur gesagt, ich bleibe so lange, wie es sein muss. Nehmt auf mich keine Rücksicht, wenn die Leute oder die YouTube-Leute Bock haben, wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Habe damit aber nicht die Rechnung gemacht, dass alles halt doppelt übersetzt wird. Erst muss ich antworten, also erst muss die Frage an mich übersetzt werden, was ich zumindest auf dem Zettel ja schon hatte, aber egal, muss ja trotzdem übersetzt werden. Dann habe ich beantwortet, die Beantwortung musste wieder ins Japanische zurückübersetzt werden. Die Japaner haben im Zweifelsfall eine Antwort drauf gegeben, die mir wieder übersetzt werden musste. Eine Frage hat 10 Minuten gedauert, gefühlt.
Ja, das hat nicht gereicht, glaube ich, ja.
Das war echt, ich habe dann echt schon gedacht, ach du Lieber, wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Und ich hatte halt auch ein paar Favorites angekreuzt. Hab gesagt,
also wir hatten hier so grün, gelb, rot gemacht, Fragen, die irgendwie blöd sind, Fragen, die…
Genau, ein paar habe ich weggestrichen, ein paar waren halt echt doof. Ne? Das ist ja überall so, das wäre in Deutschland halt anders. Da kommen ein paar Fragen, wo du sagst, was ist das denn? Ne? Waren ein paar super interessante Fragen, die echt toll wären zu beantworten. Und es waren ein paar, wo ich sage, hey, die sind cool, kann man dann nachrangig behandeln. Wir haben nicht mal im Ansatz die Grünen geschafft.
Ja, das glaube ich
auch. Es war echt… Richtig übel, ja.
Also ihr habt gesessen, quasi wie in so einem Halbkreis. Mhm. Also davor war die große Kamera aufgebaut und es waren noch ein paar Menschen außenrum. Es waren nicht mehr so viele da, weil viele halt nach dem anstrengenden Autobewertung dann halt auch irgendwie schon gefahren sind. Und das Mikro war nicht so gut. Also man hat euch nicht so wirklich verstanden. Also,
ja, das Mikro war ja auch nur zum Aufzeichnen.
Ja, genau. Also alle, die außen rum standen, es war direkt die Hauptstraße nebendran. Also von der Location her war es echt blöd. Also man musste sich äußerst anstrengen. Ich stand schon sehr nah, aber ich habe nur die Hälfte verstanden.
Das war echt schwierig, muss man wirklich sagen. Also das hat die Location nicht besser hergegeben. Im Markt wäre es nicht gegangen.
Nee, vor allem, weil da ständig irgendwelche Durchsagen waren, wann welches Auto wieder fährt.
Aber auch draußen gehört, dummerweise konnte nicht abgestellt werden. Dann halt die Straße, also wahrscheinlich hätte man es auf dem Parkplatz besser gemacht oder so, da wäre es ruhiger gewesen, wie auch immer. Ist halt so. Aber wir haben das Beste draus gemacht. War halt am Ende ein bisschen holprig. Du sitzt halt oft da und hörst einfach Japanisch zu und teilweise weißt du nicht, warum redet ihr zu lange? Meine Antwort war gar nicht so lang. Da musst du immer aufpassen, wie lang dein Satz wird. Ihr wisst ja, ich rede gerne und viel. So, ich habe mit der Dolmetscherin schon vorher gesagt, gib mir ein Zeichen, wenn es genug ist, damit sie halt auch das erfassen kann und weitergeben kann. Und sie hat immer zwischendrin so diesen Kehledurchschnitt-Geste gemacht, ne, so Cut. Okay, dann hat sie wieder übersetzt. Ja, weiter. Habe ich dann weitergeredet, wieder Cut, nochmal. Oh, und das war echt anstrengend. Das war super anstrengend. Und wie gesagt, ich saß halt dann auch so ein bisschen so nutzlos rum. Weißt du, wenn wir jetzt hier reden, ne, dann ist es eine Konversation, du kannst mir eine Frage stellen, ich beantworte die, dann geht's weiter. So, und dann sitzt du da und guckst halt in der Welt rum, siehst Gesichter draußen, wie sie dich alle angucken, siehst eine Kamera vor dir, weißt dann nicht, gucke ich jetzt einfach blöd in die Kamera die ganze Zeit und tu so, dass ich halt einfach warte, gucke ich auf den Boden, keine Ahnung. Also es war echt, ich will nicht sagen, dass es schlecht war, im Gegenteil, das war schon auch toll und ich glaube, das wird auch schön bei YouTube zu sehen sein. Aber es war halt irgendwie so, es war irgendwie eine unangenehme Situation so ein bisschen. Und ich war schon froh, dass es irgendwie vorbei war am Ende. Aber es war in Summe ein cooles Gespräch und auch interessant, denke ich, für die Leute, es zu hören. Es waren aber viel zu wenig Informationen, die weitergegeben wurden. Und jetzt ist halt schade, jetzt können wir es eigentlich nur über Textform beantworten. Das heißt, die müssen in einem YouTube-Video eigentlich meine Antworten vorlesen und übersetzen halt.
Theoretisch kann sich aber auch filmen und die Antworten. Müssen wir nochmal überlegen, wie wir das machen.
Ja,
müssen
wir
mit der Kumiko nochmal sprechen.
Die Kumiko hat ja schon gesagt, dass sie vielleicht nochmal die Dolmetscherin organisiert. Ich habe gesagt, wir können es auch gerne über einen Livestream machen. Geht auch. Müssen wir mal gucken. Also das weiß ich noch nicht. Also das überlegen wir uns noch. Ist natürlich jetzt für euch nicht ganz so spannend wie für die Japaner, aber klar, ist trotzdem mal interessant, das zu sehen. Es gibt ein YouTube-Video schon von dem Event. Also könnt ihr mal reingucken. Ja, warte mal. Ich sag's euch.
Kannst du auch einfach du kannst keinen Link drunter machen, nee, gell?
Kann ich nicht. Warte, aber es ist relativ schnell. Also wer es nachgucken will, der YouTube-Kanal läuft unter dem Namen Katsutoshi. Also K-A-Z-U-T-O-S-H-I, Katsutoshi und ein neues Wort Gonoi. Weil man findet nichts unter Microfiber Madness, weil es alles in japanischen Schriftzeichen am Titel steht. Und das ist auch mein Problem gewesen, das Video überhaupt zu finden. Wenn die es nicht repostet hätten im Instagram, hätte ich es nie gefunden. Jetzt folge ich dem natürlich, klar, aber nichtsdestotrotz.
Aber du hast es auch wie gepostet, gell? Also man würde es auch bei.
Ja, aber das war eine Story halt.
Achso, hast du es nicht im Beitrag?
Nee, okay. Beitrag geht ja auch nicht verlinken, das ist ja das Problem. Okay. Also wie gesagt, ihr findet es, sind mittlerweile fast 5000 Views drauf, finde ich schon ganz amtlich eigentlich. Und da ist halt so ein bisschen, seht ihr, wie wir unsere Analyse gemacht haben vom Lack und so weiter und von der Preisverleihung. Also ist echt nett, gebt dem Ding mal ein Like, die haben es echt verdient für ihre Arbeit drüben, auch wenn ihr nicht so viel versteht. Die Untertitel sind manchmal sehr amüsant, auch das ist kommen, könnt ihr automatisch übersetzen. Genau, das war das.
Dann haben wir uns den Laden noch angeguckt.
Stimmt, spannend. Ja.
Auch spannend, du gehst in so ein ATU rein und dann liegen da deine Produkte.
Ja, schon geil. Ist schon cool, ja. Ich meine, der hat natürlich alle, das zeichnet den auch aus. Ja,
die Fälschungen liegen nebendran.
Die Fälschungen liegen nebendran, ja. Leider auch beim Buckenizer zum Beispiel. Ne?
Ja,
auch
das war schon fies.
Das war schon ein bisschen, das trifft dich dann schon so ein bisschen, aber du willst dann auch nicht unhöflich sein. Also du willst nicht hingehen und sagen, ey Leute, so und so. Wir haben schon die
Wobei ich schon, also ich habe ja dann einfach mal unseren Buckenizer von unten geholt und habe ihn mal in Eimer gehängt und habe ihnen mal die Unterschiede gezeigt. Die haben dann schon gestaunt.
Ja. Das Problem da war, die hatten halt auch Schrotteimer.
Ja, ich
also
weiß.
Die haben auch so Rückgrat gehabt. Das also unser Vorführeffekt war nicht so krass, wie er hätte sein können. Also wenn ihr hier so ein billiges Imitat von diesen ganzen Max-Schein-Schrott und was es so gibt, wenn ihr den Buckenizer an einen echten US-Gridguard-Eimer, so nenne ich es jetzt mal, Galoneneimer dranhängt, dann werdet ihr den Unterschied merken. Diese ganzen Imitate, die ziehst du mit einem Handgelenk ab. Unserer Bang, der snappt da dran, geil. Wollten wir da auch vorführen, haben aber nicht gesehen, dass es so billige China-Eimer sind.
Aber und es ging trotzdem
besser. Es ging trotzdem besser, aber es war nicht so deutlich, wie wir es gerne gezeigt hätten, weil die haben mal oben so einen popligen Rand nur gehabt, wo das nicht richtig dran gepasst hat.
Das hat auch irgendeiner gefilmt, gell, als ich das gemacht habe.
Ich bin mal gespannt, ob das irgendwo nachher online zu sehen ist. Aber wie auch immer, das war vielleicht ein bisschen doof, aber wie auch immer, du gehst da durch und denkst so, ah. Aber wie auch immer, es ist ein Wahnsinns-Mekka für Autopflege. Also da gab es, ich glaube, jede Marke und auch jede, die ihr noch nie in eurem Leben gehört, gesehen habt. Das ist
da gab es extra für Frauen sogar irgendwelche Autopflege, gell, die dann komplett pink waren.
Ja, total krass. Also wirklich tausende Marken, wo du wirklich da durchläufst und sagst so, ach du Scheiße. Und das mitten in einem ATU halt. Ne? Also gängeweise hochwertige Autopflege.
Auch in so einem Kaff. Also das war schon, also das war jetzt kein Tokio, sondern das war wirklich, ich sag mal, Itzstein. Vielleicht auch ein bisschen größer, aber es war schon jetzt nicht.
Richtig krass. Also das war wirklich, und das ist halt das Gute für uns, ne? Der Chef ist selbst der absolute Madness-Fan. Sogar ein Fluffy-Plüschfigur steht auf der Kasse drauf, auch total geil. Und das ist auch so geil, ne? Jedes Auto, was wir gesehen haben, hat ein Fluffy im Auto gehabt. Jedes. Also
das habe ich gar nicht so realisiert, nee.
Das war so geil. Du machst die Autos drin reingeguckt, entweder auf der Rücksitzbank, auf der Hutablage, vorne auf dem Armaturenbrett, überall waren Fluffy-Stofffigur. Brutal. Also schon geil. Haben wir so ein bisschen ATU angeguckt, dann haben wir noch ein kleines Meeting mit unserem Vertrieb drüben gehabt, ein bisschen Pläne gemacht, ein bisschen Business gemacht. War auch ein bisschen schwierig, weil es halt mit dem ATU war, rundherum ne, Leute gewartet und so und auch wieder mit Dolmetscher und Kram, aber es war auch nochmal sehr, sehr wichtig am Ende, dass sie die Zeit auch genutzt haben, aber man merkte halt dann da schon, boah, die Luft ist krass raus.
Der Tag war anstrengend.
Das war so anstrengend, ne? Und du sitzt dann da das hat schon so Jetlag-Züge gehabt, ne? Wo du wirklich hier so, die Augen sind quasi knalloffen, aber eigentlich müssten sie zu sein.
Klar, die Tage davor waren halt natürlich auch mit jeder Nacht maximal 5 Stunden Schlaf. Ja. Das hat dann irgendwann, das war ja dann auch das Ende der Reise. Also es war schon, aber dann war die Anspannung auch vorbei. Also wir haben uns ja dann verabschiedet irgendwann. Die Dolmetscherin hast du dann auch gemerkt, dass die echt nach Hause wollte. Ja, ja. Es war dann irgendwann 6:30 oder so, glaube ich. Wir mussten ja noch über eine Stunde nach Hause fahren.
Ja.
Mit der Bahn wieder zurück. Und es war dann schon so ein bisschen, als wir dann im Zug sind, muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil dann so, ich bin eingeschlafen, glaube ich, weil die Anspannung dann halt auch abgefallen ist, weil diese gesamte Reise war ja quasi, also das Japan-Event war die größte, davon, genau, richtig, und auch das, wo ich am nervösesten war davor, also ja, es war irgendwie so das, wo am meisten von einem erwartet wurde. Auf der Messe wollten die meisten was von uns.
Ja, ja, klar.
Und da war es aber
da wollten
so,
auch alle was von uns.
Ja, aber wir waren die Hauptfigur halt irgendwie. Da war dann danach, da war die Anspannung dann rum und dann ging es heim. dann war nichts mehr.
Nee, das war auch echt, also das muss man wirklich aus Resümee aus sagen, es war unglaublich wichtig, das zu machen, finde ich. Ja, es ist,
war ein toller Tag auf jeden Fall.
Ja, war ein super Tag. Und klar, vom super Tag kann man sich nichts kaufen. Man muss immer natürlich im Geschäftsbereich auch sowas irgendwo monetarisieren oder zumindest einen Gegenwert haben, weil das bringt ja auch nichts, ne, in der gesamten Welt rumzufliegen, tolle Events zu machen und kein Geld zu verdienen. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber ich glaube, auch in den Nachgesprächen haben wir gemerkt, dass es auch für die japanischen Kunden und auch unseren Vertrieb unglaublich viel gebracht hat. Also ich denke schon, dass es in Summe, ob sich das jeweils finanziell auszahlt, dieser Invest für diese Reise, sei mal dahingestellt, ist ja erstmal wurscht. Aber ich glaube, als Nachbetrachtung ist es so, dass es wirklich den einfach den Markt noch interessanter macht, noch mehr öffnet und dadurch auch gerade in der Kooperation das mit dem YouTuber, der eben auch ein absoluter Madness-Fan ist, das ist halt das Geile, ne? Das ist halt ein Typ, der feiert das Zeug, der kam selbst mit Madness-Klamotten da an, ne? Der war super happy, der hat sich gefreut, dass wir im Nachgang ihn markieren. Ich habe ihm nochmal eine Nachricht geschickt über das Video. Da merkst du richtig, das ist halt nicht so der, was man in anderen Ländern kennt, YouTuber in unserer Szene, sondern der Typ, der ist halt, der lebt dieses Thema einfach. Mhm. Der ist komplett addicted von dem Kram und das ist halt auch Gold wert für uns, dass du so Leute hast, die das einfach schätzen, was wir tun, die auch erkennen, was wir tun und anerkennen, was wir tun. Und das konnten alle. Und das fand ich halt echt super wichtig, dass sie das mitgekriegt haben. Und ich glaube, das ist im Nachgang die allerwichtigste Erkenntnis aus diesem Trip, auch für uns, auch für unsere Partner und so weiter und so fort, dass die halt einfach diese Wertschätzung sehen, die wir ihnen gegenüberbringen, die wir unseren Kunden gegenüberbringen und die Wertschätzung, die dort auch immer größer wird, weil die Leute einfach sehen, was wir ihnen für tolle Sachen liefern und dass wir das auch auf einer menschlichen Art machen, die eben nicht nur Business ist. Und ich glaube, das war so die Hülle, das Gesamtpaket, was man sehen muss. Man muss sagen, dafür war es mehr als doppelt und dreifach wert,
sowas zu machen.
Also,
das stimmt.
Wirklich. Ja, dann sind wir dann endlich wieder ins Hotel zurückgegangen haben. Dann bin ich tatsächlich noch zu meinem Wagyu.
Ja, also da es dann gekommen. Ja ewig schon 8:30 war und haben wir entschieden, jetzt noch mit der Bahn irgendwo hinzufahren, irgendwo was zu essen. Nee, also wir hatten ein Hotelrestaurant dabei und die Karte hat sich gar nicht so schlecht angehört und dann haben wir entschieden, wir essen einfach dort.
Genau, und da ist ein schönes Wagyu-Steak.
Hast du ein Wagyu-Steak bekommen? Ich habe einen Schweinebauch gegessen, ich wusste gar nicht, dass einer ist, aber ja.
Ja, das war und dann nochmal nett, ne? Das war für Hotelpreise gar nicht so schlecht gewesen und das Wagyu war zwar auch schon teuer natürlich, aber das ist überall teuer. Jen steht für uns gut, für die Japaner gar nicht so gut. Aber das war es allemal wert und als finale Krönung des Japan-Aufenthalts war es dann perfekt. Um es noch ganz kurz abzureisen, nächster Tag war Abreisetag.
Genau, also wir haben noch mal einen kurzen Stop in Seoul gemacht, weil einfach die wir sind nach Seoul geflogen.
Ach so, du bist schon einen Schritt weiter.
Ja, ja, genau, wir sind am nächsten Tag nach Seoul geflogen, haben dort noch eine Nacht übernachtet und sind dann von Seoul nach Frankfurt geflogen, weil einfach der Rückflug nach Frankfurt von Seoul viel besser war von der Verbindung als von Tokio. Und es hat sich tatsächlich gelohnt, diesen einen Zwischenstopp noch mal zu machen, noch eine Nacht dort zu übernachten und dann entspannt zurückzufliegen.
Ja.
Genau.
Gut, wir hatten ja eigentlich geplant, an dem Tag nochmal ein bisschen Programm zu machen in Tokio.
Genau, wir haben den Rückflug extra auf, ich glaube, 8 Uhr abends oder sowas gelegt, um nach Seoul zu fliegen, sodass wir den gesamten Tag in Tokio noch hatten. Aber ehrlich gesagt, hatten wir keinen Bock mehr. Also, waren platt und das Wetter war nicht gut gemeldet. Es war zwischendurch immer wieder Regen gemeldet, sodass wir gesagt haben, die Hauptattraktion haben wir gesehen, wir haben einen Tempel gesehen, wir haben einen Aussichtspunkt gesehen. Klar, wir waren in Parks gewesen. Es gab natürlich noch hunderte interessante Sachen, aber wir hatten unsere Koffer dabei. Das heißt, wir mussten den Koffer entweder im Hotel lassen oder irgendwo einschließen. Und wir hatten natürlich auch noch diesen Weg zum Flughafen zurück, der auf dem Hinweg ja doch ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. sodass wir dann entschieden haben, wir gehen shoppen.
Ja,
wir fahren in ein Outlet.
Eher semi-erfolgreich.
Ja,
weil irgendwie gab es da auch nichts und auch da war die Luft irgendwie raus. Ja. Ne? Man ist da halt doch so von Geschäft zu Geschäft, da gab es halt alle bekannten Marken, ne? Da stolperst du rein, guckst, ach nee, hm. So ein, zwei Sachen haben wir dann gefunden, das war aber eher so zweckmäßig, Hauptsache was mitgenommen. Mhm. War halt so, aber wir haben ein bisschen Zeit überbrückt, aber es war einfach so, wir waren einfach fertig, muss man einfach sagen. Es war einfach in Summe, wenn du das mit Korea und Japan zusammen addierst, auch wenn wir ein paar freie Tage im Sinne von kein Jobtag hatten, aber die waren dann trotzdem knallvoll mit, ich will einfach alles mitnehmen, was geht. Und das war einfach am Ende des Tages, am Ende dieser Reise fällt es einfach von dir ab und du sagst so, boah, jetzt einfach mal Ende.
Ja, Schluss. Unabhängig davon bin ich auch noch über meinen Koffer gefallen.
Ah ja, das war auch sehr glücklich. Ja.
Geht so? Kurz den Fuß verknackst, aber gut, es ist trotzdem gut ausgegangen. Ja,
zum Glück, wir haben schon gedacht, du wärst gebrochen oder sowas.
Ja.
Ja, das war dann, also wir haben dann noch ein bisschen Zeit überbrückt, sind aber dann relativ zeitnah zum Flughafen, was dann mit an den Wegen aber dann doch ganz gut funktioniert hat, gell?
Ja, wir sind dann mit einer anderen Verbindung, also sind nicht mehr mit diesem Haupt-Airport-Zug, sondern sind mit einem kleineren Bummelzug halt gefahren, was okay funktioniert hat.
Ja.
Spaß war nicht so komfortabel, nee, weil wir standen halt die meiste Zeit daran an unseren Koffern, weil es da halt, es ist halt kein spezieller Zug, der halt ein Gepäckfach hat, sondern du stehst halt neben deinem Koffer. Aber es ging. Und dann sind wir nach Seoul geflogen, kamen dann sehr spät, um 10:30, glaube ich, abends erst in Seoul an, sind dann mit Uber für 1,20 € zum Hotel gefahren, was direkt neben dem Flughafen war. Ja,
aber man konnte nicht hinlaufen, also hätte schon laufen können, das war einfach beschissen. Also es war einfach Hauptverkehrsstraßen und sowas, das war Murks. Und das war auch cool, weil wir hatten eigentlich vorher schon ein Hotel ein bisschen weiter weg geplant. Dummerweise kam unser Flieger sehr spät an und alle Shuttles, die zu den Hotels in der Umgebung gingen, sind alle spätestens eine Viertelstunde vorher die letzten gefahren. Ja. So, ich habe dann mit dem Hotel geschrieben, habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Und haben gesagt, nee, da gibt's keinen Shuttle mehr, müsst ihr ein Taxi nehmen. Ist okay, blöd, aber gut, für einen Euro irgendwas war das dann auch okay. War wahrscheinlich bequemer als der Bus. Und wir hatten eigentlich schon etwas weiter weg ein Hotel im Auge gehabt, was auf der grünen Wiese hingeballert war irgendwo. Und da gab es das direkt am Flughafen, das Grand Hyatt, was ja normalerweise eher nicht so unsere Preisklasse ist, weil Hyatt eigentlich immer, ja, Preise hat. Und haben gedacht, hä?
Das ist irgendwie billiger geworden.
Muss ein Aerofair sein, keine Ahnung. Und das Hyatt ist schon echt ein mega geiles Hotel.
Wir hatten so ein geiles Fenster. Ich war nichts fasziniert von diesem Fenster.
Und nächstes Jahr haben sich die Fensterputzer abgeseilt. Gab es extra einen Hinweis. Achtung, Privatsphäre,
die gesamte Breite war ein Fenster. Also ohne Zwischendings dazwischen. Also es war einfach nur eine Riesenscheibe.
Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals im Hotelzimmer so ein Krass. Wir erkennen ja von Vegas die bodentiefen Fenster und so. Klar, aber das sind alles Elemente. Und das Ding war eine gigantische Scheibe von 3 oder 4 Meter Breite oder sowas. Keine Ahnung, bestimmt.
Mehr wahrscheinlich,
noch mehr, ja. Also das war echt krass. Also kam da rein so, boah, nachts war es ziemlich cool zum Gucken. Also das war wirklich mega. Also das Hotel war absolut erstklassig. Kennen wir das
Frühstück am nächsten Morgen?
Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das war auch noch mit drin. Ja, also da konntest du mit nichts meckern. Ich glaube, wir haben am Ende waren es vielleicht 120 Euro für die Nacht oder sowas bezahlt. Ja, vielleicht waren es 130, keine Ahnung.
Frühstück, also
aber es war der Hammer. Also wirklich der Oberhammer. Und das war dann nochmal ein schöner Ausklang am Ende. Ne? Da haben wir ein schönes Frühstück gehabt, am nächsten Tag mit dem Shuttle zum Flughafen zurück und dann diesmal ohne Wartezeit, ein bisschen Verspätung hat er auch gehabt, der Flieger, aber nicht viel.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ja, stimmt, das ging ganz gut, glaube ich.
Mit der Lufthansa zurück nach Good Old Germany. Und
dann war's rum.
Dann war's rum. Wahnsinn. War's ein Trip?
Ja.
Also
schon wieder so lange her irgendwie, gell?
Schon verrückt, ja.
Also so lange ist es gar nicht, 6 Wochen, aber.
Ja. Aber gut. Dann haben wir den Trip jetzt auch erledigt. Als Schlussfolgerung, Business haben wir schon gesagt, im privaten Bereich würde ich sagen, kannst ja gleich deine eigene Meinung sagen, wobei ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Wahrscheinlich, wenn ich das Reiseziel entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich, auch wenn ich beide Länder interessieren würden und jetzt nicht die Großstädte, sondern eher das Hinterland, sagen wir mal, würde ich wahrscheinlich zuerst Korea wählen. Einfach, was viel entspannter war. Obwohl es auch Großstadt tralala ist, aber ich fand, Korea war in Summe irgendwie entspannter und gerade was so öffentliches Netz betrifft, war es irgendwie noch professioneller. Viele Dinge fand ich da echt spektakulär, wie es modern ist und auch zielführend organisiert wird, viele Dinge. Sodass man das tägliche Leben halt echt ziemlich cool absolvieren kann irgendwie. Japan hatte auch ganz schön was für sich, fand ich. Ist aber einfach komplett anders. Und das war mir gerade für Tokio, mir war es einfach zu viel. Zu viel Trubel, zu viel Menschen, einfach alles zu viel. Auch wenn es toll war, spektakulär war, aber ich glaube, am Ende des Tages hätte Korea meinen Vorzug.
Also ich muss sagen, von den drei Städten, in denen wir waren, hat mir Seoul mit Abstand am besten gefallen, gefolgt von Tokio und danach Busan. Ja, Busan hat mich jetzt nicht so auf den Hocker gerissen. Für mich ist so, mir hat auch Korea besser gefallen, also aber eher so von den Menschen, die dort waren. Ich dachte tatsächlich, die Japaner wären höflicher und zuvorkommender, das sind sie nicht. Gar nicht. Also mehr, tatsächlich fand ich da, die Koreaner sind mir da mehr im Gedächtnis geblieben. Wenn ich mich für einen Urlaub entscheiden würde, würde ich allerdings Japan vorziehen. Okay. Also ob ich jetzt nochmal nach Korea, ich weiß nicht wohin. Also Seoul habe ich jetzt, glaube ich, das gesehen, was mich interessiert.
Ich glaube, bei Korea Busan hat halt auch im Hinterland auch einiges
zu bieten. Ja, aber ich glaube, da hätte für mich Japan mehr zu bieten. Also das, was ich mir bisher so landschaftlich angeschaut habe, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hier mal 3 Wochen Rundreise durch Japan zu machen mit dem Zug. Würde ich auch gerne machen. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen hindert, ist, dass da keiner Englisch spricht. Andererseits denke ich mir immer, wie viel haben wir wirklich mit Leuten zu tun, wenn wir irgendwo im Ausland unterwegs sind? Außer im Restaurant, okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden, wobei du dir vielleicht so die Grundzüge auch drauf schaffen könntest. Aber an sich, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, das ist total toll. Also das, was ich so gesehen habe, landschaftlich Japan, finde ich super schön. Hätte ich mir vor dieser Reise nicht vorstellen können, also generell einen Urlaub in der Region zu machen. Jetzt kann ich das schon. Ja. Also ich glaube, Japan fände ich ziemlich cool. Ob ich jetzt nach Tokio nochmal müsste, weiß ich nicht. Also das sind einfach zu viele Menschen. Also das kann man mal machen, irgendwie 1-2 Tage. Es war toll, es mal erlebt zu haben. Aber nee, also
dafür mögen wir die Ruhe lieber zu gern, als dass uns sowas langfristig begeistern könnte. Also es hatte auch was für sich natürlich, ne? Und es ist einfach diese gigantischen Menschenmengen im Vergleich, ne? Wie gesagt, was habe ich gesagt, 13 oder 16 Millionen Menschen.
Das 30 im Großraum sogar.
Ja, klar, aber das kann man sich einfach nicht vorstellen. Wenn ihr euch diese Vergleiche zieht mit unseren Metropolen in Deutschland oder auch in Europa generell, ist das halt einfach, da sind wir echt nur ein Mückenschiss. Ne? Und wenn du dir das halt so im Vergleich dir vorstellst und dann natürlich diese geballte Menschenmasse, die da stattfindet, puh.
Das ist schon aber trotzdem echt, ist es krass, dass du zwischendrin über Straßen läufst, wo du halt alleine bist.
Ja, ja.
Also es ist trotzdem nicht überall. Ja. Also du kannst dich dort auch, wenn du jetzt nicht an die Topspots gehst, kannst du auch in Tokio selbst deine Ruhe haben.
Ja,
also in der U-Bahn jetzt vielleicht gerade nicht, dann müsstest du dich schon gekonnt. Wobei in der U-Bahn auch, dann bist du mal in der Linie drin, wo 3-4 Leute noch mit dir im Waggon sind und eine Station weiter quetschen sie dich kaputt.
Ja. Also es ist, aber wir hatten zumindest nie live, aber wir sind auch haben versucht, die Rush-Hour wirklich zu umgehen. Wir haben das, was man klischeemäßig aus Film und Fernsehen kennt, dass es dann wirklich Drücker gibt, die von vorne, von draußen die Leute in die Bahn reindrücken. Das haben wir nie gesehen. Also, nee,
aber wir haben trotzdem 80% gestanden.
Ja, ja,
also wir haben sehr selten gesessen.
Ja, ja, das stimmt, ja. Also ja, ich glaube schon, dass es Japan landschaftlich noch viel mehr zu bieten hat und es gibt noch viele spannendere Städte da noch. Was mich bei Japan momentan so ein bisschen abschreckt, ist der Kostenfaktor, weil Japan ist elendig teuer. Also es ist überall so. Ich habe da mal zwischenzeitlich mal
nachgelesen. Wobei, aber wenn dann nur die Transportkosten und die Unterkünfte, also ja, Lebensmittel und sowas, ist günstiger.
Finde ja,
ich
also aufgrund
durch den Yen jetzt vielleicht auch.
Jetzt durch den Yen vielleicht gerade ein bisschen. Also sagen wir, das ist vielleicht pari, wenn es kein Yen-Thema ist. Aber wenn das Yen-Thema auch wieder nicht mehr so gut ist für uns, dann sind die Hotels noch schlimmer.
Hm. Also, was Japan halt schwierig ist, die haben halt quasi das gleiche Wetter wie wir.
Ja, genau.
Also das heißt, zu unserer Reisezeit, Januar, Februar, liegt dort halt auch Schnee und es ist wie bei uns. Hm. Also ist halt auch nicht ganz so prickelnd.
Ja, also, aber gut, mal gucken, was die Zukunft bringt.
Also wenn ihr schon mal eine Japan-Rundreise gemacht habt, sagt mal Bescheid.
Genau, ja, sehr gern. Also auch eure Erfahrungen finden wir immer spannend im Austausch. Also vielleicht gibt es da jemanden, der uns was erzählen kann. Und sagt, nee, lass bleiben. Oder er sagt, ja, mach. Oder sie sagt, hey, ich war schon in Korea eine Reise, Rundreise machen, auch geil. Ich bin dafür alles offen. Also das, ob das jetzt eins der nächsten Reiseziele wird, weiß ich nicht. Dafür ist es jetzt zu frisch, glaube ich, erstmal.
Ja, glaube ich.
Aber es ist definitiv was auf die Bucketlist gehört, finde ich. Also
ja, absolut. Es hat so den, ich sag mal, den Blick für den asiatischen Raum ein bisschen geöffnet. Der war bei uns vorher nicht so vorhanden.
Ja, es gibt viele Gegenden, die reizen mich immer noch nicht.
Nee,
also auch wenn sie mich landschaftlich reizen. Aber ich meine, gut, von China brauchen wir nicht reden. Da werde ich in meinem Leben keinen Fuß hinsetzen. Warum auch? Auch indische Gegenden. Also egal, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war echt großartig. Tolle Menschen kennengelernt, die wir kennenlernen konnten. Viele war die Sprache nicht gereicht dafür.
Nee, es ist auch schön jetzt mit Leuten, mit denen wir per Mail und sowas zu tun haben, die einfach, also ein Bild vor Augen zu haben.
Genau.
Es ist auf jeden Fall sehr schön.
Und nächste Woche können wir noch ein bisschen was erzählen über unsere neue Marke, die wir reinbringen. Das haben wir in Korea ein bisschen abgeschnittenes Thema, weil wir da einfach nichts erzählen konnten bisher. Aber es ist so, das Update kann man auch schon mal geben. Das ist, wann ist das Schiff gelandet diese Woche?
Am Samstag.
Samstag.
In Hamburg, ja.
Am Samstag. Wir brauchen wohl ziemlich lange im Hamburger Hafen gerade. Also es ist immer noch nicht entladen gewesen am Mittwoch, unser Container. Und dementsprechend dauert es noch ein bisschen. Aber wenn jetzt der Zoll keine Quatschsachen macht und der Feiertag die nicht zu sehr aus der Bahn wirft, dann bin ich immer noch guter Dinge, dass, sofern ihr den Podcast jetzt live hört, am 1. oder 2.6., dass wir dann in den nächsten Tagen dann endlich Vollzug verkünden können und dann gibt es richtig geile, spannende neue Produkte aus Korea für euch und dann können wir auch endlich ganz normal drüber reden und machen die nicht mehr so ein Bohai drum.
Genau, da gibt es dann auch nochmal einen extra Podcast zu, dass ihr da nochmal was drüber erfahrt.
Und dann könnt ihr mal erfahren, wie man dazu kommt, auch mal in seinem Leben mit einem Maybach durch die Gegend zu fahren. Kleiner Spoiler. Gut, ihr liebe Leute, wir hoffen, euch hat der zweite Exkurs in unsere halb privat, halb Geschäftsreise, wie auch immer ihr es nennen wollt, gefallen.
Genau. Wir wünschen euch entweder einen guten Appetit gleich beim Dieter das Barbecue oder genau. Einen schönen Sonntag oder eine tolle Woche, wie auch immer.
Genau, also dementsprechend danke nochmal, wie immer, fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch solche Ausflüge im buchstäblichen Sinne mit begleitet und mithört. Und wir haben ja sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Viele Leute haben uns angeschrieben und gesagt, wann kommt Japan? Korea war schon toll, ich will jetzt noch Japan hören. So, ne? Und auch im Laden haben schon Leute nachgefragt, wann denn der Japan-Podcast kommt.
Jetzt
ist er da. Und wir machen heiter weiter und freuen uns auf weitere Themen und beste Unterhaltung mit unserem schönen Detail-Gewabbel.
Jawohl, wir hören uns.
Bis
macht's
bald.
Schön. Gut.
Macht's schön? Macht's auch schön vielleicht.
Genau.
Das hört sich mal auch irgendwie komisch an.
Macht's gut.
Macht's gut.